Und bevor sie losgeht, die Big Show 621, der Hinweis auf unseren Partner neobet.de. Also ihr geht auf neobet.de und registriert euch dort mit dem Promotionscode Tennis10, in einem durchgeschrieben Tennis10. Und was bekommt ihr dafür? Einen sofortigen Wettvorteil, ein Wettguthaben von 10 Euro. Ihr müsst da nichts dazu einzahlen, sondern ihr könnt gleich loswetten. neobet.de. In dieser Woche böten sich sehr, sehr viele Tennisspiele an. Ein bisschen Fußball gibt's auch. Also geht auf neobet.de mit dem Promotionscode Tennis10, Tennis10, registriert euch dort und wettet los.
Attention. Live. Aus den David Alaba Studios in München. Das.
Was soll man sagen? Ich hab's dir gesagt. Ich werd reich wegen eurem Podcast.
Ist die Big Show von Sportradio360.de.
Ein ganz neues Sportradio-Gefühl um die Zeit.
Der einzig ernstzunehmende Konkurrent für Robert Harting bei der Sportlerwahl 2014.
Ganz kurz, Maya, meine Mutter ruft an, die hat eben schon bei Skype reingeklingelt. Warte mal kurz. Ja.
Die Big Show. Jetzt.
Komm, Quatsch, jetzt nicht, das klären wir gleich alles on air. Los.
Die Big Show 621, unser heutiges Programm. Es möge sich bitte kein großes Wehklagen erheben. Schon gar nicht, wenn ich auf unsere Gästeliste heute schaue, aber auch nicht ob des Umstandes, dass wir dem Frauenfußball heute keine Rechnung tragen können. Seit März 2011 gibt es die Big Show immer donnerstags, immer um 17 Uhr. So, und wenn jetzt also am Donnerstag um 12 Uhr deutscher Zeit das entscheidende Spiel ist der Frauen, wenn unsere beiden Go-To-Experten, die in Australien sind, also sind nicht für uns in Australien, sondern für ihre jeweiligen Zeitungen, Marc Heinrich von der FAZ und Anna Dreher von der SZ, natürlich im Stadion sind und natürlich nach Spielschluss nicht gleich als erstes bei mir hier anrufen und ein kurzes Update geben. Ja, dann ist halt schlecht. Gestern Mittwoch wäre es auch nicht gegangen, weil da sind beide im Flieger nach Brisbane gesessen. Darüber werden wir dann hoffentlich kommende Woche sprechen, dass es auch Wahnsinn ist, dass Deutschland in Melbourne, in Sydney und in Brisbane spielt. Ja, ob man das nicht, ist natürlich mit keinem Wort soll gesagt werden, ein Fehler von Anna und von Marc oder von irgendjemand sonst, der dort ist, aber von der Organisation her natürlich absolute Katastrophe, dass man da durchs ganze Land fliegt. Also kein Frauenfußball heute, aus diesen Gründen. Wir hätten gestern vielleicht eine kleine Vorschau machen können, aber bringt ja auch nichts, wenn zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon jeder weiß, ob und dass Deutschland ins Achtelfinale eingezogen ist. Gut, wie geht's also los? Ah ja, der Hinweis, gerne. Wer mag uns zu unterstützen? Wer mag uns zu unterstützen? Schön. Herrlich. Es geht über PayPal. producer@sportradio360.de bitte. producer@sportradio360.de. Jetzt aber. Big Show 621 sieht los mit Fußball. Wir sprechen mit Janis Klinburg, den wir gerade noch im Trainingslager bei Union Berlin erwischen. Mit Rollo, Rolf Fuhrmann in Hamburg. Bisschen ernüchterter Fan, was die erste Bundesliga angeht, aber natürlich beim FC St. Pauli dick dabei. Und der Thorsten Poppe. Ja, und dann der erste Gast, den ich in Kitzbühel abgegriffen habe, bin gerade in Kitzbühel, das ist niemand anderer als Oliver Glasner. Die Umstände werden dann besprochen. Apropos Kitzbühel, mit dem Sieger von 1999, mit der Abfahrt mit Hans Knaus, habe ich auch geplaudert, plus mit drei Slalomasten, das ist in einem Teil zusammengefasst mit Adrian Pertl, Silbermedaillengewinner in Cortina 2021, mit Marco Schwarz und mit Germany's Own Linus Strasser. Danach Motorsport, zunächst mit Eddie Mielke, der schon am Nürburgring ist, und Stefan de Vos-Heinrich, und danach die Formel 1. Weiter geht's in unserem pickepacke vollen Programm nach der Formel 1 mit Baseball, so schaut's aus, ja, mit Axel Goldmann und mit Tom Heberlein, die über die Trade Deadline sprechen. Dann haben wir mal wieder Björn Jensen am Rohr, denn in Wien wird schon die Beachvolleyball-EM ausgetragen. Und hinten raus noch zweimal Tennis, zum einen mit dem deutschen Davis-Cup-Spieler Daniel Altmaier. Und ja, das Ende besorgt uns diesmal the one and only Babsi Schett. Big Show 621, wir legen also los mit Fußball und wir spannen unser Netz heute ganz, ganz weit. Wir beginnen im hohen deutschen Norden, wir beginnen in Hamburg bei Rolf Fuhrmann. Rollo, schönen guten Morgen.
Hallo, hallo.
Dann geht's weiter, ein bisschen weiter südlich. Ich bin zwar schlecht in Geografie, aber es müsste weiter südlich sein. In Köln ist Thorsten Poppe wieder so krass. Grüß dich, Thorsten.
Schönen guten Morgen aus Köln. Und ja, wir liegen südlich schon am Morgen.
Gut, okay. Und was ich ganz sicher weiß, das Salzburger Land ist noch südlicher als Köln. Und dort treffen wir jemanden, den wir eigentlich immer in Berlin vermuten, mit Recht auch. Aber er ist natürlich mit der UNO in Berlin unterwegs im Trainingslager gewesen, schon fast. Das ist Janis Klimburg vom Kicker. Servus, Janis.
Ja, servus, aus Österreich in dem Fall.
Janis, wenn ich darf, möchte ich mit dir beginnen. Union Berlin, du begleitest diesen Club, diesen Verein ja schon seit ein paar Jahren, die Vorbereitung vielleicht sogar schon mitgemacht, als es noch darum ging, sich für vielleicht eine Aufstiegssaison in der zweiten Liga in Schwung zu bringen. Jetzt plötzlich geht es darum, dass man für die Champions League fit sein muss. Was hat sich, wenn überhaupt, verändert in den letzten Jahren bei der Union Berlin, was diese Saisonvorbereitung anbelangt?
Ja, so lange bin ich ehrlich gesagt noch nicht dabei, okay. Aber natürlich kann ich das trotzdem ein wenig skizzieren, glaube ich. Also an der Saisonvorbereitung selber hat sich nicht ganz so viel geändert. Ich meine, Union ist dafür bekannt, ist ein bisschen der Wechselweltmeister, wie es Dirk Zingler hier im Trainingslager auch formuliert hat, was die Trainingslager eben angeht, die Standorte. Die wechseln da immer einen Ort weiter. Jetzt ist es eben Bramberg am Wildkogel. Aber der Ablauf ist eigentlich immer der gleiche. Es wird sehr viel die Physis trainiert, gerade im Sprintbereich und natürlich aber auch im taktischen Bereich. Da hat Union jetzt viel getüftelt, vor allen Dingen was die Lösungen im letzten Drittel angeht. Weil das war ja noch so das größte Manko in der letzten Saison, wenn man das überhaupt so nennen darf.
Rollo, als bekennender Sympathisant von St. Pauli, vom FC St. Pauli, was siehst du, wenn du nach Berlin zur Union Berlin schaust? Ist das ein Beispiel, dass man sich anlehnen könnte? Was siehst du bei Union Berlin?
Ja, nein. Also sportlich sicherlich großartige Arbeit, muss ich sagen. Toller Trainer. Und auch die Scouting-Abteilung ist sehr gut. Also was die da geleistet haben, ist eigentlich unfassbar. Kommt ja fast an Freiburg ran, auch wenn Freiburg das schon über Jahrzehnte bestätigt schon. Aber es gibt eben auch ein paar Dinge, die zumindestens gesellschaftspolitisch nicht für mich in Ordnung sind. Ne? Also ich finde das Weihnachtssingen, das war klasse, das muss man einfach sagen. Aber dann gab es ja auch so, ich glaube, diverse Scheichbesuche und so weiter und so fort und auch einige Äußerungen vom Präsidenten, die muss ich jetzt nicht hier benennen, aber was mich ein bisschen stutzig gemacht hat und was ich, wo meine Sympathie etwas drunter gelitten hat.
Janis, magst du dazu was sagen? Weil der Scheichbesuch zum Beispiel ist an mir vorübergegangen.
Nee, 100%ige Zustimmung. Also das sehe ich ganz genauso. Da kann ich verstehen, dass einige Sympathien verloren haben bei den Situationen, die da vonstatten gegangen sind, wie eben dieser Besuch auch und so manche Aussagen von Dirk Zingler sind dann, glaube ich, auch fragwürdig. Das kann man durchaus so sehen. Ja, trotzdem sollte man immer das Sportliche davon trennen, aber das hat Rollo ja auch gemacht.
Thorsten, sei du der Mann, der uns Union Berlin richtig einordnet. Vielleicht in erster Linie mal sportlich. Also Champions League ist natürlich etwas, wovon man, glaube ich, ja vor ein, zwei Jahren überhaupt nicht dran gedacht hätte. Was siehst du, wenn du Union Berlin siehst?
Naja, also richtig einordnen haben ja Janis und Rollo schon gemacht und genau, das kann man ja nur bestätigen. Sportlich ist das à la Bonheur. Es gibt dann halt auf dieser gesellschaftspolitischen Ebene, wie Rollo das gesagt hat, ein paar Störfeuer. Aber was sportlich dort geleistet worden ist, kann man ja gar nicht hoch genug bewerten, auch weil ja immer gesagt wird, wir brauchen mehr Geld in der Bundesliga, wir brauchen mehr Investitionen. Und dann kommt halt Union Berlin hin. Und macht es, sage ich mal, mit schmaleren Portemonnaie sehr, sehr stark. Und ja, die sollen das einfach jetzt genießen da in der Champions League. Ich bin allerdings von der Entscheidung auch überrascht gewesen, dass man halt jetzt nach Charlottenburg dafür fährt und nicht in seiner Heimstätte Alte Försterei bleibt. Fand die Argumentation allen und jungen Mitgliedern die Champions League zu ermöglichen, da auch, sage ich mal, nicht stringent, weil einfach Union an der alten Försterei natürlich dieses Union-Gefühl generieren kann, was bei dem Stadion, ich sag mal, des lokalen Konkurrenten Hertha BSC nicht unbedingt möglich sein
wird. Janis, hätte es da überhaupt eine andere Möglichkeit gegeben? Also hätte man, ich glaube, es ging ja auch darum, Stehplätze, Sitzplätze, zu wenig Leute, die dann drinnen sind. War das überhaupt ein großes Thema? Hat man dann mit sich gekämpft bei Union oder war das früher oder später dann ohnehin klar, dass man im Olympiastadion spielen muss?
Es wurde ja erlaubt, die Stehplätze, also theoretisch, ich meine, da kommen ja auch noch andere Auflagen hinzu. Ich meine, wenn ich es recht im Kopf habe, hätte man auch noch mehr Medienplätze und VIP-Plätze, glaube ich, zur Verfügung stellen müssen, weil das im Vergleich Champions League, Europa League nochmal alles ein bisschen strenger ist. Daher wäre es, glaube ich, auch ein bisschen schwierig geworden, weil die Kapazität dann eben nochmal ein bisschen geschrumpft wäre und 22.012 Zuschauer sind eben auch nicht so viel. Und natürlich diese Erklärung, die Sie da abgegeben haben, ja, das mag stimmen, dass man das allen ermöglichen möchte bei, ich glaube, 55.000 Mitgliedern, das ist ja auch nur logisch, aber ich glaube, so ehrlich muss man sein, der Hauptaspekt, warum man das jetzt so durchgezogen hat, war eben das Geld, dass man, wenn man ein volles Olympiastadion hat oder sagen wir mal 60.000 vielleicht zu bestimmten Spielen, dass man doch einen größeren Ertrag hat als dann in der alten Försterei. So ehrlich muss man sein.
Ist das realistisch, Janis, denkst du? Also wenn jetzt nicht Real Madrid kommt, sondern, was weiß ich, Lens. Ich glaube, Lens hat sich qualifiziert für die Champions League. Wenn Lens kommt, kommen dann wirklich 60.000 Leute, einfach weil es Champions League ist? Oder sind wir dann eher bei 30.000, 35.000, weil das Potenzial für Union gar nicht so groß ist?
Ja, Lance ist, glaube ich, nicht möglich. Hatte ich das tatsächlich der einzige Gegner, der, glaube ich, nicht, weil die auch Lust Top 4 sind. Beim Rest entscheidet sich's noch, weil ja die Quali gerade gespielt wird. Aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube 35, 40. Ich glaube schon, dass ein paar mehr kommen. Erstmal, weil Union eben, wie ich gesagt hatte, so viele Mitglieder hat und die wissen auch, Champions League, das ist jetzt wahrscheinlich erstmal einmalig. Das wollen sie dann alle miterleben. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass sich ein paar Berliner, die jetzt keine Union-Fans sind, sich auch dahin verirren werden ins Olympiastadion. Ich gehe davon aus, dass das 45, 50 auf jeden Fall kommen werden. Und die Chance ist ja sehr groß nun mal, dass man aus Lostopf 1 und Lostopf 2 schon zwei Granden bekommt. Und natürlich wäre es ein Traum, wenn man dann noch einen attraktiven Gegner wie vielleicht Celtic Glasgow oder AC Mailand, die in Lostopf 3 sind, wenn man die noch zugelost bekommt.
Rollo, jetzt sagt Thorsten ja zu Recht, dass es sportlich absolut bemerkenswert ist, mit schmalem Budget so weit zu kommen. Dein lieber Ex-Kollege Thomas Wagner vertritt andererseits natürlich aber auch die These, Rollo, dass es auch ein Zeichen dafür ist, wie schwach die deutsche Bundesliga mittlerweile auch ist. Wo stehst du denn da in dieser Diskussion?
Ja, teile ich auch. Das sieht man an der Nationalmannschaft. Das sieht man auch an daran, dass zum Beispiel Stars jetzt nicht mehr so easy integriert werden können, scheinbar. Siehe Mané, Bayern München. Die fordern mehr Geld, dass sie noch größere Stars kriegen und so weiter. Aber ich glaube, dass die Pandemie da einiges bewirkt hat. Sie wollten demütig sein, sind es aber nicht, aber sportlich auch. Ich weiß nicht, wo da überall was falsch gemacht worden ist. Ne? Also dazu bin ich da zu weit weg von den Vereinen, was da tatsächlich los ist oder in den Leistungszentren. Gut, die U19, glaube ich, war es, die jetzt im Finale, nee, das war bei den Frauen.
Bei den Frauen funktioniert es einigermaßen gut, also zumindest bis Donnerstagmittag, dann werden wir mehr wissen.
Ja, ja, aber die passt sich ja mittlerweile, wenn ich das Spiel gegen Kolumbien gesehen habe, passt sich ja auch mittlerweile dem Niveau der Herren an. Also ich glaube, die Entwicklung des Fußballs ist generell nicht gut. Man hat die Fans auch verärgert, indem man den Wünschen des Kartellamtes nachgekommen ist und mehr Wettbewerb geschaffen hat. Aber das hat nicht dazu geführt, dass es preiswerter geworden ist, sondern dass du heute 3, 4 oder 5, wenn du alles sehen willst, Abos brauchst, um das zu gucken. Und das ist einfach zu teuer. Viele haben dann auch die Lust daran verloren, dass Bayern schon zum 11. Mal wieder Meister wird. Auf Dauer eigentlich immer um Platz 2, 3, ja noch nicht mal, die sind ja auch eigentlich belegt, zu spielen, also um den Abstieg und den Europa und die Europa League oder Conference League, das macht den Kohl auch nicht fett. Die Stadien sind voll, ja, weil man das als Event mit Freunden oder mit Bier und Bratwurst erleben möchte. Aber Fernsehen, glaube ich, da haben die, hat das Kartell einen großen Fehler gemacht und die DFL auch. Die wollen jetzt auch noch die Auslandsvermarktung vorantreiben. Da sind sie schlecht geworden. Ja, warum sind sie da schlecht? Weil wir einen Fußball spielen, der scheinbar nicht mehr attraktiv ist irgendwie. Und wo man sich auch nicht rechtzeitig drum gekümmert hat. Also man denkt ja immer, Deutschland, Exportweltmeister, wir können Fußball auch noch so exportieren. Aber wirtschaftlich sind wir es auch nicht mehr und im Fußballerischen auch nicht mehr. Es läuft vieles schief in Deutschland mit dem, nicht nur in Deutschland, Italien auch, hat weniger Fernsehgelder jetzt. Die Demut war nicht da. Also ich glaube, dass die Entwicklung des Fußballs nicht gut ist. Und ich gucke zum Beispiel auch, ich habe zwar noch Sky und DAZN, aber ich gucke das auch nur so, ja, nebenbei. Ich mache noch was anderes. Wenn ein Tor fällt, gucke ich mal. ja, die Leidenschaft ist weg. Die Leidenschaft, die Emotion. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber ich habe das Gefühl, das ist bei vielen anderen auch so. Und ja, also die Entwicklung ist in jedem Fall nicht gut. Und die Verteilung der Fernsehgelder ändert sich auch nicht. Also wird sich auch an der Situation so schnell nichts ändern. Und ja, und dann kaufen die Großen die Kleinen leer. Ja, also ich finde das alles nicht mehr gut. Meine Leidenschaft ist auf dem Nullpunkt. Ich gucke mir nochmal, falls ich da anspreche. St. Pauli ist ja eine Freude. Ich bin ja auch sogar Mitglied da. Aber,
kommen wir gleich zu, Rollo, kommen wir gleich zu.
Ja, aber wie gesagt, ich sehe das sehr kritisch.
Thorsten, ja, Rollo spricht ja da ganz viele Aspekte an. Ne? Da reicht ja die Sendezeit gar nicht, was die gerade die Bundesliga an hausgemachten, aber eben halt auch an externen Problemen hat. Die Ausschreibung für die Medienrechte ist ja jetzt in der Vorbereitung und alles, was wir dazu recherchieren und hören, zeugt davon, dass wir ja jetzt keine neuen Rekorde erwarten können, sondern dass man Stand jetzt glücklich sei im bezahlten Profifußball, wenn man wieder das erlöst, was man in der letzten Rechteperiode, also diese knapp 1,1 Milliarden, beziehungsweise in der letzten Spielzeit, jetzt sind es, glaube ich, ein paar Euro mehr, wenn man das erlöst. Und dann hat man natürlich diese Geißel mit dieser Single Buyout Rule, glaube ich, heißt sie, was Rollo angesprochen hat. Das heißt, dass der Kunde, der Fußball per TV schauen will, mehrere Abos braucht. Und wenn man sich dann die Preise nimmt, die man da monatlich zahlen muss, dann geht die Leidenschaft natürlich auch sehr schnell in den Keller. Da kann man nur hoffen, dass hier mit dem Bundeskartellamt die Lösung gefunden wird, dass halt das nicht mehr so gestaltet werden muss, sondern dass ein Abo dann für alle Spiele reicht. Macht's ja dann auch für die Bieter attraktiver wie Sky, wie DAZN, wenn die wissen, wir haben da alles in einer Hand. Und ja, ich weiß bis heute nicht, wer wann was überträgt an dem Wochenende. Das ist ja nicht nutzer- und userfreundlich. Ne? Und gerade in den Zeiten der Digitalisierung, wo alles sehr niederschwellig angebracht wird, ist das schon eine große Hürde für die Vermarktung. Und hausgemacht sind ja eben die Auslandsvermarktungsprobleme. Da hat ja die Bundesliga jahrelang gepennt, auch nichts investiert. Jetzt soll man da ein bisschen mehr generieren, aber das sind ja Steigerungsschritte, die jetzt nicht die, sag ich mal, die großen finanziellen Würfe sind am Ende. Also da muss man sich wohl auch in Geduld üben, dass man da Stückchen für Stückchen vorwärts kommt. Herbert Heiner hatte ja jetzt noch unter der Woche gesagt, es kann nicht nur sein, dass der BVB und Bayern nur ins Ausland fahren und dafür werben, dass die Bundesliga attraktiver wird. Ja, aber es ist gut, dass sie es machen, weil das sind die Aushängeschilder. Und ich finde ganz bemerkenswert, und das wird vielleicht auch Rollo freuen, dass ich glaube, auch die zweite Liga mittlerweile ein gutes Konkurrenzprodukt ist zur Bundesliga, eben weil man da ja nicht nur viele Mannschaften hat, die schon Meistertitel errungen haben, deutsche Meistertitel und die sogenannten Traditionsvereine, sondern weil man ja da eben auch volle Stadien hat und mit diesem Auftaktspiel HSV gegen Schalke ja auch spektakulären Fußball bekommen.
Stimme voll zu.
Ja, dann lass uns jetzt kurz eine Pause machen und dann schauen wir, ob wir weiter Zustimmung finden in der Big Show 621.
Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360.
In der Big Show 621 geht's weiter mit Rolf Fuhrmann, mit Thorsten Poppe und mit Janis Klimburg. Volle Zustimmung von Rollo haben wir erfahren und das, obwohl der HSV ein Spiel mit 5:3 gewonnen hat, das wirklich also extrem spektakulär war. Sowas mit zwei Mannschaften, volles Stadion, der HSV. Rollo, würdest du das sogar als St. Pauli-Mitglied bestätigen? Der HSV hat, ich habe Thomas Wagner dann eine SMS geschrieben, aus meiner Sicht sogar begeisternd gespielt. Vielleicht habe ich im letzten Jahr zu wenig HSV gesehen. Dieser Tim Walter-Fußball immer nach vorne. Mir hat das unheimlich gut gefallen, aber auch St. Pauli erfolgreich am Wochenende. Ich bin mir noch nicht sicher, was von Hertha BSC zu erwarten ist. Die haben jetzt ja von der Wiener Austria, ich bin gerade in Österreich, bekomme das mit, den besten Stürmer weggekauft. Aber Rollo, dieses erste Wochenende in der zweiten Bundesliga, hat dich das extrem froh gemacht?
Ja, das hat mich schon erfreut. Vor allen Dingen, es sind namhafte Mannschaften, ganz klar. Aber an Thomas Wagner und alle HSV-Fans gerichtet. Der HSV war zwar sehr gut, aber wenn Schalke nicht Cissé gehabt hätte, der unfassbar schlecht gewesen ist und dann noch die rote Karte da kassiert hat und den Elfmeter, glaube ich, auch noch verursacht hat. Also wenn das nicht passiert wäre, dann wäre das vielleicht unentschieden ausgegangen. Also daraus jetzt Rückschlüsse zu ziehen, jetzt steigt der HSV auf alle Fälle auf.
Nein,
das sagt ihr nicht, aber das hat Tim Walter ja immer gesagt. Jetzt sagt das im Augenblick nicht mehr. Also ja, es ist aber deshalb spannend, weil wir wissen, dass eigentlich fast jeder jeden schlagen kann. Und das ist in der ersten Liga weitestgehend verloren gegangen. Und wären da nicht, ehrlich gesagt, Freiburg oder Mainz oder Union, ich wüsste nicht, was man da noch will. Also ich muss mir nicht jede Woche irgendwelche Bayern-Sieger gucken oder so. Also ich bin auch mal gespannt, wie das jetzt wird. Denn wenn zum Beispiel Wolfsburg gegen Heidenheim spielt oder also solche Partien, die irgendwie keinen Hund hinterm Ofen hervorlocken. Ich kann mich daran erinnern, als wir mal die Rechte bei Sky nicht hatten. Und zwar war das an Arena. Da haben wir nur über T-Online, Magenta hieß das damals noch nicht, aber über Telekom gesendet. Und da war ich bei einem Spiel, Wolfsburg gegen Leverkusen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es waren 4 Abonnenten zugeschaltet. Aber ich war natürlich Profi wie immer. Ich habe das so erledigt, als wären da 1 Million gewesen. Nein, aber die zweite Liga lebt davon, dass tatsächlich das sehr, sehr spannend ist. Ne? Man weiß viele Ausgänge nicht. Düsseldorf-Hertha hätte man vielleicht so nicht getippt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass St. Pauli in Kaiserslautern so gewinnt. Also, oder Kiel auswärts gewinnt oder Fürth jetzt Tabellenführer ist. Also, es bleibt spannend. Bleiben Sie dran, meine Damen und Herren, würde ich sagen. Oder hätte Fritz vielleicht gesagt, von Ton und Taxis.
Ah, der große Fritz. Der große Fritz, der ja, und das wissen die wenigsten, aber ich glaube, er hat schon gesagt, eigentlich hauptverantwortlich dafür war, dass Deutschland Basketball Europameister 1993 geworden ist, weil er mit Svetislav Pesic die Taktik durchgegangen ist. Aber das nur nebenbei. So.
Ja. Ich war nicht für die 4,5 Minuten Meisterschaft von Schalke. Die werden es ja auch nicht mehr, weiß ich nicht. Also immerhin,
schwierig.
Ne?
Schwierig. Ja, so. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. Möchte der Kölner vielleicht was zu Düsseldorf sagen, Thorsten? Also und zur zweiten Liga im Allgemeinen, die ob jetzt wirklich jeder jeden schlagen kann, ja, warum auch nicht? Ich meine, von Paderborn ist viel erwartet worden, nicht gut gestartet. Düsseldorf, ich weiß nicht, was von Düsseldorf zu erwarten ist, aber du bist ja da zumindest räumlich relativ nah dran.
Ja, aber räumlich und geistig sind ja dann auch immer zwei riesige Unterschiede, ne? Und da sind ja Welten dazwischen. Wir wissen ja gar nicht, wie wir von Köln dorthin kommen, weil es ist ja nicht ausgeschildert. Ja, sage ich an dieser Stelle immer wieder. Lass mich allgemeiner antworten, damit auch keine Leserbriefe aus Düsseldorf nach Köln kommen. Ich glaube einfach, der erste Spieltag hat schon sehr gut gezeigt, wie ausgeglichen es ist und wie interessant die Spielzeit in der zweiten Liga werden kann. Das war ja teilweise wirklich spektakulär und das hat bei mir auch ein Stück weit die Leidenschaft wieder auf die neue Spielzeit geweckt. Ja, ich bin hängen geblieben bei dem Live-Spiel, bei dem Eröffnungsspiel und habe dann auch mit Interesse die anderen Spiele verfolgt. Also ich glaube, da haben wir eine spannende Spielzeit vor uns mit hoch und runter. Und da bin ich auch mal gespannt, wer denkt, er ist gut genug, um oben mitzuspielen, der dann am Ende um den Abstieg mitzittern muss. Da werden wir noch einige Überraschungen erleben. Und ich glaube, auch die Hertha wird sich unheimlich schwer tun, sich dort in der zweiten Liga in ihrer neuen Rolle zurechtzufinden. Also es wird für viele kein Selbstläufer. Ich bin gespannt, was dieser Wundertrainer macht, der da auf St. Pauli unterwegs ist, der ja eine unglaubliche Brillanz im Moment hat. Ja, das ist ja schon herausragend. Und ob das dann wie das heiße Messer durch die Butter so weitergeht. Ich habe da richtig Bock zu und ich muss auch sagen, ich war ja gestern bei der Regionalliga West, da ist der Spieltag auch gestartet, auch viele Traditionsvereine. Ich glaube, Aachen hatte gegen Wuppertal am Freitag die Saison vor 25.000 Leuten eröffnet und das ist einfach ein unheimlicher Run, der da im Moment dazukommt. Und da müssen wir einfach sagen, das macht natürlich Lust auf viel, viel Fußball und vielleicht dann auch bei Rollo, dass seine Leidenschaft von 0, vielleicht nicht direkt auf 100, aber vielleicht über die 50 wieder hochkommt.
Ja.
Also zweite Liga, ja, ich weiß nicht, ob Leidenschaft oder so, aber zumindest finde ich das gut, was da passiert. Und das, was ich gesagt habe, dass wirklich das spannend ist. Und gut, dann schenke ich mir eben die Bundesligameisterschaft, den Titel. Ist mir egal, letzten Endes, ob Leipzig, Dortmund oder Bayern. Aber Bayern wird es ja sowieso wieder Meister werden. Also gut, denn das Einzige, was mich an der ersten Liga noch interessiert, wie gesagt, sind die Vereine Freiburg, Mainz, Union und natürlich aus gegebenen Anlass und aus der Nähe Werder Bremen. Na, den FC finde ich eigentlich auch noch ganz gut. Und Gladbach eigentlich auch. Aber
da bist du schon bei 6 Vereinen, Rollo. Das ist schon langsam ein Drittel der Liga, findest du in Ordnung. Passt
kann doch. Die Leidenschaft nicht bei 0 sein, wenn du so viele Vereine nennst.
Nein, das ist aus alter Verbundenheit irgendwie auch. Das ist nicht mehr, mich interessiert das, aber ich leide nicht mehr. Ich habe mit St. Pauli genug gelitten. Ich brauche irgendwie auch nicht Zeit.
Ah, Rolf Fuhrmann, herrlich. Und wenn wir schon aber in Berlin waren, Janis und du, klar, natürlich mit Union beschäftigt, aber die Hertha, wenn man vor der Saison gesprochen hat, Schalke hat jeder an Position 1 gehabt als Aufstiegskandidat, die Hertha eher selten genannt. Und wenn ich da, ich beziehe meine Informationen hauptsächlich aus der SZ, wenn ich da lese, was mit diesen Investoren, ist es 777, bin mir nicht ganz sicher, gerade abgeht, dann frage ich mich, wo ist da die Perspektive? Gibt es eine positive Perspektive? Ist meine Frage für die Hertha.
Ich glaube, die positive Perspektive ist, dass man jetzt den Berliner Weg eben eingeschlagen hat, dass man jetzt endlich mal, ich glaube, das ist schon längst überfällig, mehr auch auf die eigenen Talente setzt, die in der jüngeren Vergangenheit dann doch eher verkauft worden sind oder nicht eingesetzt worden sind, sondern eher für teuer Geld eingekauft hat, weil man das Geld natürlich auch hatte. Aber ich glaube, so richtig wird man den Weg absehen, wenn dann der 1. September ist und der Transfermarkt nicht mehr geöffnet ist, weil einige Spieler vermutlich noch gehen werden. Vielleicht werden auch noch der ein oder andere kommen. Der Stürmer von Austria Wien hast du schon angesprochen. Wenn sich das alles findet, weil Padada ist meiner Meinung nach schon der richtige Mann dafür und ein guter Trainer, diesen Berliner Weg einzuschlagen, dann wird's man sehen. Ob es für ganz oben reicht, kann ich nicht sagen. Aber zumindest glaube ich schon, dass die Hertha sich im oberen Drittel da schon einpendeln wird. Da ist die Qualität im Kader dann jetzt auch schon einfach zu stark.
Heißen da eigentlich alle Dardai?
Ja, viermal Dardai haben wir jetzt. Eine schrecklich nette Familie, ja.
Ah, schön. Ja, aber auch El Bandi hat ein zweites, besseres Leben gefunden bei Modern Family dann. So, jetzt muss ich schon noch mal ein Wort, weil Rollo heute schon so oft den SC Freiburg erwähnt hat, vielleicht ganz kurz noch den Blick in den Breisgau richten, weil ich verbinde, Thorsten, ich verbinde große Sympathien mit dem SC Freiburg. Seit den Zeiten von Thorsten Finke, das hat Spaß gemacht zuzuschauen, immer dieses Underdog-Image, das sie ja auch gepflegt haben.
Und Volker.
Volker, habe ich gehabt? Habe ich Holger gesagt? Nein, ich hoffe nicht. Nee.
Oder Holger, hast du gesagt?
Habe ich Holger gesagt? Nein, ich hoffe nicht. Auf Volker Finke, Entschuldigung, Gottes Willen. Ja, aber mit diesem neuen Stadion, mit auch dem mittlerweile pragmatischen Fußball, den sie spielen, und das ist ja auch natürlich ein absoluter Profibetrieb, der wahrscheinlich vom Budget her in anderen Ligen doch relativ weit vorne wäre. Und da muss ich gar nicht die österreichische Liga nehmen. Aber gilt dieses, Achtung, ganz schlimmes neudeutsches Wort, gilt dieses, dieser Narrativ oder dieses Narrativ noch von Freiburg als Underdog-Club, der einem am Herzen liegen sollte, Thorsten?
Naja, man kann dem Verein ja nicht vorwerfen, dass er sich professionalisiert und dass er seinen Weg konsequent weitergeht, sondern ich finde es zum Beispiel einen guten Move von Leaky und Co., dass sie ja auch die Mitgliederzahlen stetig erhöht haben. Ja, das bedeutet ja auch wieder Einnahmen, die man regelmäßig hat. Die Investition ins neue Stadion ist ja nur folgerichtig im Einklang mit dem sportlichen Erfolg, ja. Dass man da mal auf der grünen Wiese sich ein bisschen expandieren musste. Wer das alte Freiburger Stadion kennt, weiß, dass das ein notwendiger Schritt gewesen ist. So schön es dort auch immer gewesen ist. Ja, ich erinnere mich noch, wo ich da im Hochsommer saß, direkt unterm Dach. Ich habe noch nie so viel geschwitzt in meinem Leben bei 38 Grad. Also Komfort in Anführungszeichen geht anders. Stimmung war da immer gut. Was ich an Freiburg halt wichtig auch immer finde, ist ja auch die kritische Auseinandersetzung der Fanszene mit dem eingetragenen Verein. Und da gibt es ja im Moment sehr viel Missstimmung, weil Leaky als Interims-DFL-Geschäftsführer ja den Investoreneinstieg der DFL sehr stark vorangetrieben hat. Aber ich sag mal, bei sich zu Hause im Verein eben nicht gewirkt hat, für wenig transparent gesorgt hat. Und das ist den, sag ich mal, immer sehr sozial engagierten Fans in Freiburg sauer aufgestoßen. Vielleicht noch als Hintergrund, auch von dort kamen ja diese Vorstöße zum Erhalt der 50+1-Regel 2018, als sie da, glaube ich, war es, nach Frankfurt zur DFL-Sitzung, Präsidiumssitzung gefahren sind und alles, eine Mitgliederversammlung war es sogar, und dann dieses 35 Meter lange Papier ausgerollt haben, wo sich irgendwie 3.500 Fanorganisationen aus Deutschland für den Erhalt von 50+1 ausgesprochen haben. Und dann eben damals der FC St. Pauli mit Oke Göttlich und mit dem pfiffigen Andreas Rettich direkt auf dieser Mitgliederversammlung eine Abstimmung abgehalten hat. Und dann wurde halt auch mehrheitlich dafür gestimmt. Die Bayern waren nicht anwesend und nachher sehr, sehr sauer. Also dass diese Dinge, die schleppt der SC Freiburg jetzt ein Stück weit mit sich rum. Und die Einheit zwischen Fans und Mannschaft beeinflusst das hoffentlich nicht. Aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Feuer unterm Kessel, was wir noch gar nicht so auf dem Schirm haben, was an Missstimmung dort unten herrscht, also das abseits der sportlichen Sache. Und dann ist es natürlich immer wieder faszinierend, wie in diesem beschauligen, ruhigen Städtchen so eine gute Arbeit geleistet werden kann. Und ich glaube, solange sich der SC Freiburg da selbst treu wird, treu bleibt und nicht in irgendeiner Form ja Utopien entwickelt, sondern in kleinen Schritten versucht voranzukommen, wird das auch weiterhin ein Erfolgsmodell bleiben. Sicherlich jetzt auf einem anderen Niveau als vor 10 Jahren und sicherlich dann auch auf einem ganz anderen als vor 20 Jahren.
Also man muss Seier und Streich da hervorheben, ne? Die beiden machen unfassbar gute Arbeit. Aber ein Wort noch zu dem anderen. Es ist oftmals so, dass irgendwann auf Menschen auftauchen in einem Verein, die das knistern möchten. Also Menschen auftauchen in einem Verein, die dann irgendwie denken, die müssten jetzt das größere Rad drehen, und ich hoffe, dass sie sich da nicht durchsetzen werden. Ne? Also
Ich weiß nicht, wer da von euch knistert, aber ich hoffe, dass im Podcast das nicht zu hören ist.
Ich hoffe also, aber nicht, ja.
Ja, also ich denke mal, dass Freiburg das nicht fruchtet, was da zwei Herrschaften vorhaben mit 50+1 und so weiter und so fort, auch wenn sie es bislang vorangetrieben haben. Also ich setze auf Seier und Streich und ich glaube auch Streich wird das nicht mitmachen. Aber Hut ab vor deren Arbeit und zwar über Jahre oder über Jahrzehnte.
Mittlerweile ja. So, jetzt hat, wir kommen zum Schluss, Jannis, Union, ich habe die Frage von wegen Vergleichbarkeit St. Pauli mit Union vorangestellt. Jetzt, Union hat ja Freiburg überflügelt in der vergangenen Saison. Inwieweit darf man diese beiden Vereine miteinander vergleichen, wenn überhaupt? Oder ist es wirklich auch durch Urs Fischer und der natürlich noch nicht so lange dabei ist wie Christian Streich, gibt es ja schon signifikante Ähnlichkeiten?
Ja, das würde ich so unterschreiben. Also die Parallelen gibt's, dass du vor allen Dingen eben diese zwei Macher hast. Bei Freiburg wurden sie ja schon genannt. Bei Union wäre es dann logischerweise Urs Fischer und Oliver Runert, obwohl er natürlich immer mehr dazu gehört. Aber ich glaube, beide haben eher ja bescheidene Mittel, wenn man das so sagen will, im Vergleich zu Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig. Auch wenn es schon natürlich mehr geworden ist als in den letzten Jahren. Das muss man natürlich auch sagen, aufgrund des Erfolgs. Aber deswegen ähneln sich die beiden Vereine schon, nur dass eben, wie Rollo auch schon gesagt hat, dass Freiburg über Jahre schon leistet. Und Union ist jetzt gerade da drin, die letzten 2-3 Jahre seit dem Bundesliga-Aufstieg, muss man schon sagen, geht es eben bergauf. Nur muss man auch sehen, dass es ja irgendwann auch mal vielleicht ein Ende hat, beziehungsweise die Saison wird natürlich extrem schwer für Union mit der Dreifachbelastung zum ersten Mal Champions League. In der letzten Saison haben sie es sehr gut hinbekommen, aber ich glaube, dass sie sich da diese Saison wieder eher im oberen Mittelfeld einpendeln werden.
So, I let you go on this one. Ich würde bitte gerne von euch dreien, die ihr, auch wenn die Begeisterung für die Bundesliga bei exakt 0% liegt bei Rolf Fuhrmann, ich würde dennoch gerne von euch noch herauskitzeln, ein Team in der Fußball-Bundesliga, von dem ihr denkt, dass es in der Spielzeit 2023, 2024 eine überraschend gute bis sehr gute Rolle spielen könnte. Thorsten, du darfst gerne den FC nehmen, du musst aber nicht.
Nee, der FC hat ja einen großen Aderlass zu verkraften mit Skiri, mit Hector. Das sind ja sehr, sehr gute Fußballer und Integrationsfiguren gewesen. Also die Saison wird für den FC nicht leicht werden. Ich persönlich freue mich auf Heidenheim, die ich letztes Jahr im April in Heidenheim gegen Bremen gesehen habe. Bremen ist bekanntlich danach in die Bundesliga aufgestiegen. Aber schon damals hat man gesehen, wie clever die agieren und wie abgezockt die Mannschaft ist. Und ich kann mir vorstellen, auch wenn nicht der große Name dahinter ist, dass die durchaus eine ganz gute Rolle spielen werden als Aufsteiger. Damit meine ich jetzt nicht, dass sie irgendwie Vorder- und Plätze mitspielen, aber dass sie schon, sage ich mal, regelmäßig punkten und vielleicht, sage ich mal, dann überraschenderweise doch nichts mit dem Abstieg ist. Tun haben. Das finde ich ganz, ganz spannend. Und ich freue mich natürlich als Kölner, dass die Darmstädter wieder in der Liga sind und drücke denen die Daumen, dass sie ein Stück weit besser abschneiden als in ihrer letzten Bundesliga.
Rollo, wer wird überraschend positiv? Bist du auch bei Heidenheim gespannt zum Beispiel?
Gespannt bin ich sowieso dann noch bei Heidenheim. Also das, so ist es, meine Leidenschaft ist gesungen, aber spannend, gespannt. Was die Underdogs machen, Freiburg, Union, Mainz und Augsburg und so weiter, auch die Aufsteiger. Aber ich glaube, wenn Füllkrug bleibt, wird Werder eine Überraschung sein und sich oben festsetzen, also unter den ersten 10.
Oh, würde ich sehr gerne sehen. Bin auch großer Sympathisant von Werder. Bin auch gespannt, was Naby Keita zu leisten imstande ist. Jannis, wen hast du auf deinem Zettel? Also ich gehe mal, weil ich schon zweimal den Namen gehört habe, ich glaube, dass Leverkusen in der kommenden Saison extrem gut sein wird.
Ja, das hätte ich tatsächlich auch gesagt. Tut mir leid, Thorsten, aber ich muss da Leverkusen nennen. Ich finde gerade die Neuzugänge Grimaldo, Xhaka und vor allen Dingen Victor Boniface, den ich in der letzten Saison eben viermal live sehen konnte, weil Saint-Gilloise gegen Union gespielt hat, habe ich die da auf dem Zettel. Und ich bin von Xabi Alonso sowieso ein großer Fan, noch von früher. Habe ich ihn immer sehr gern gesehen. Und jetzt als Trainer macht er auch eine gute Figur, wie ich finde. Und was ich so auch von meinem Kollegen höre jetzt im Trainingslager, glaube ich schon, dass Leverkusen auch mal ganz oben andocken kann. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Platz 1, aber ich glaube 2-3, das ist mit dem Kader und mit dem Coach auf jeden Fall möglich. Und da bin ich mal gespannt.
Excellent. Das war's mit dem Fußball noch nicht ganz in der Big Show 621. Aber ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Rolf Fuhrmann, bei Jannis Klimburg und bei Thorsten Poppe. Wir gehen in eine kurze Pause. Danke, meine Herren. Pause.
Hier ist Nils Giffey und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 621. Ja, und tatsächlich war es das eben noch nicht mit dem Fußball, weil man kann nicht nur, man muss Servus TV extrem kritisch gegenüberstehen, was diese, alles was mit Politik zu tun hat bei Servus TV, es ist ein, schlichtweg eine Katastrophe, man kann keine Nachrichten anschauen, die Themenauswahl in einer Art und Weise selektiv und auch tendenziös in Richtung all jener Richtungen, die mir nicht passen. Wissenschaftsfeindlich ist noch freundlich ausgedrückt, aber, und ich weiß, eigentlich darf kein Aber kommen. But anyway. Klingt besser als Aber. But anyway. Sie begrüßen dann doch, und das ist nicht nur auf Einladung, aber dieses Studio, wo Servus TV in Kitzbühel live die Spiele moderiert, mit Babsi Schett, mit dem Christian Bayer. Fast hätte ich seinen Nachnamen vergessen. Dort kommen halt immer wieder Gäste hin, und das ist so gut gelegen, dass man diese Gäste auch abfangen kann. Und so ist also am Mittwoch Oliver Glasner dort gestanden, extrem entspannt. Und als er dann fertig war mit Babsi Schett und mit Christian Bayer, habe ich mich dorthin platziert auf der Treppe und habe ihn freundlich angesprochen. Und Herr Glasner, und ich wusste, ich meine, wenn ich ihn jetzt dann frage, okay, Oliver, erstens, was ist bei der Eintracht, Oliver, Herr Glasner für mich natürlich, Herr Glasner, was ist bei der Eintracht schiefgelaufen? Wo werden Sie nächstes Jahr Trainer sein? Dann wird das nichts werden. Also wir haben uns dann schon darauf verständigt, und dass wir eher wenig über Fußball sprechen, allgemein gehalten. Wir sind da, und das kommt dann später nochmal, unter dem Eindruck gestanden eines Matches von Sebastian Ofner, wo Ofner 6-4, 5-0 führt, 15-40, zwei Matchspiele hat bei Aufschlag von Alex Molzahn. Und es dann tatsächlich fertig bringt, dieses Match noch zu verlieren. War nicht einfach, aber Ofi hat es geschafft. Und da nehmen wir ein kleines bisschen Bezug drauf jetzt. Es geht auch um Fußball. Ich habe Oliver Glasner an diesem Mittwoch als extrem entspannt, höflich, nett, also so wie ihn eh alle beschrieben haben, die immer mit ihm gearbeitet haben, wahrgenommen. Oliver Glasner, bitte. Oliver Glasner ist nach Kitzbühel gekommen, und ich weiß Folgendes. Werner Gregoritsch, mit dem kann man nicht Tennis spielen, weil er so wahnsinnig ehrgeizig ist. Angeblich auch Herbert Prohaska, Toni Polster war da. Wie schaut es mit Ihnen aus?
Ich spiele wahnsinnig gern Tennis, bin auch ehrgeizig, aber es ist nicht so, dass ich mich dann so reinsteigere. Ich ärgere mich zwar über mich selber, wenn ich zu viele einfache Fehler mache wie jeder, aber bei mir überwiegt der Spaß.
Wir haben jetzt gerade den Sebastian Ofner gesehen, der, ich sag, das hat ein Nerv, es hat mit den Nerven zu tun. Wie geht man, und der darf ja von seinem Coach gecoacht werden, wie gehen Sie als Coach mit Spielern um in Situationen, wo man weiß, das könnte nervlich haarig werden?
Ja, das ist natürlich, das ist ja ein Prozess, du kannst ja nicht, es gibt ja nirgends einen Knopf, wo du dann drauf drückst und dann ist Reset, sondern, ja, es ist, ich glaube, unerklärlich, und wenn man jetzt Sebastian Ofner fragt, dann wird er sagen, ich weiß es nicht, was da mit mir passiert ist. Auf der anderen Seite gehört vielleicht sowas auch dazu für eine Entwicklung, und um daraus zu lernen. Und da wird es ihm vielleicht beim, oder hoffentlich beim nächsten Mal nicht passieren. Aber ja, diese Challenge hast du immer in jedem Sport, und auch als Trainer. Wie gehe ich dann mit Rückschlägen um? lasse ich mich rausbringen, jetzt im Fußball verschieße ich einen Elfmeter, mache ich einen Fehler zu einem Gegentor. Du hast noch vielleicht so ein bisschen, dass du auch Mitspieler hast, die dir dann unterstützend helfen. Im Tennis bist du ganz alleine. Das ist schon schwierig, aber das ist, glaube ich, die große Challenge. Wie bleibe ich bei mir? Wie schaffe ich es dann immer, meine beste Leistung abzurufen?
Hat es irgendwas gegeben, was Sie Ihren Spielern oder was Sie sich selbst als Spieler im Sommer oder im Winter wirklich verboten haben, weil die Verletzungsgefahr zu groß war? Sind Sie selber Skifahren gegangen im Winter?
Ja. Naja, ich habe eigentlich alles gemacht und ich verbiete meinen Spielern auch nichts, weil es kann immer was passieren und hoffen wir, dass das nicht so ist, weil du kannst einen Autounfall haben und also von dem her haben sie da genug Eigenverantwortung und hoffe ich, weil das war auch immer so, dass sie eine gute Selbsteinschätzung haben, also die nicht gut Skifahren kennen haben, dann sind die nicht auf die Pisten, sondern die sind mehr eingekehrt und andere waren nicht viel auf der Pisten, aber wir als Österreicher, denke ich, gerade was Skifahren angeht, das gehört dazu, so wachsen wir auf aber eigentlich keine schlechten Erfahrungen damit gemacht.
Wenn Sie jetzt ein bisschen zurückdenken an irgendeinen Spieler, der in einer anderen Disziplin wirklich gut war. Gibt es irgendjemanden, was Sie sagen, na das wäre ein guter, was weiß ich, Tischtennisspieler, Schwimmer, irgendwas gewonnen? Hat es irgendjemanden gegeben, der nebenbei noch ein herausragendes Talent gehabt hat?
Na, ich weiß, wenn der einen Super Bowl gewonnen hat, den habe ich leider nicht selber kennt, der Toni Fritsch, aber...
Das stimmt, ja. Aber von Ihren Spielern irgendjemand
ja, im Trainingslager, wo man ja, so es gibt viele... Viele Fußballer können sehr gut Tennis spielen. Also ich glaube, so dieses Gefühl für den Ball, dieses Timing. Ich weiß auch, alle Fußballer spielen sehr, sehr gern Tennis. Und das ist auch immer wieder im Trainingslager, wenn mal ein halber Tag frei ist und sie nicht ganz zu müde sind, dann wird Tennis gespielt. Viele, die sehr, sehr gut Tischtennis spielen, natürlich ist es sehr gut im Amateurbereich natürlich. Ja. Aber jetzt, der irgendwo dann nach seiner Karriere nur mehr Zweite eingeschlagen hat, kenne ich nicht, aber... Eigentlich kenne ich ganz viele Fußballer, die in vielen Sportarten richtig gut sind.
Fehlt Ihnen diese ganze Trainingslagergeschichte jetzt gerade im Sommer ein bisschen oder ist man sogar froh, dass man ein bisschen Zeit mit der Familie hat?
Nein, mir fehlt es gar nicht momentan. Ich genieße es einfach auch jetzt einmal hier sein zu können. Zum Beispiel, ich habe es oft verfolgt am Medial oder eben im Fernsehen. War aber noch nie live dabei, weil das natürlich immer kurz vor Saisonstart ist. Und einfach hier mal andere Sachen zu machen. Ich bin jetzt das erste Mal seit über 30 Jahren in den Schulferien zu Hause. Ich habe drei Kinder und die kleine Tochter.
Wo wohnen Sie in Schulen, wenn ich fahre? In Salzburg?
Nein, ja, in Oberösterreich. Und einfach so ganz, ganz banale Sachen. Meine Tochter hat Geburtstag gefeiert und jetzt im Juli und ich war zu Hause. Meistens war ich nicht da. Also das sind so Sachen, die ich jetzt einfach sehr genieße. Und deswegen fehlt mir die Trainingslager oder der Fußball momentan noch gar nicht, sondern genieße eigentlich die Zeit, die ich mit anderen Dingen verbringen kann.
Einen habe ich noch, wir haben gesagt, keinen Fußball, aber es ist österreichischer Fußball. Großer Sturm Graz-Fan, muss ich sagen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber könnte sein, dass Sturm in diesem Jahr wirklich im letzten Jahr haben alle so getan, als ob sie eine Chance hätten. Dann hat Salzburg in Graz souverän gewonnen, war nie eine Chance für Sturm. Ich war dort beim Spiel. Hat Sturm in dem Jahr eine Chance?
Schwierig. In Salzburg hat man schon oft geglaubt, der große Umbruch und jetzt reißt es. Jetzt ist natürlich dieses Mal fast der größte, weil natürlich mit Christoph Freund und mit Matthias Jeißle sowohl Sportdirektor als auch Trainer gehen, dazu einige Spieler. Und ich sag, wenn, dann wahrscheinlich diese Saison. Sturm ist sehr gefestigt, spielt einen sehr, sehr guten, konstanten Fußball auf hohem Niveau. Christian Ilze macht einen tollen Job mit Andi Schicker zusammen. Also von dem her, ja, es ist durchaus möglich, dass Salzburg nach 10 Jahren einmal eine nette Meisterschale in die Höhe hält. Aber ich glaube, das eine oder andere Mal hat schon jemand dran geglaubt. Also von dem her würde ich noch nicht drauf wetten.
Sind Sie, Entschuldigung, dass ich doch noch nach, sind Sie mit Christian Ilze... Sind Sie mit Christian Ilzer so besser bekannt? Oder jetzt sagen wir mal so, wenn ein österreichischer Trainer im Gespräch ist, nach Deutschland zu gehen, so wie Sie das gemacht haben, direkt dann nach Wolfsburg, spricht man sich da untereinander ab? Weil für Sie war das ja ein riesengroßer Schritt im Grunde genommen, nach Wolfsburg zu gehen.
Nein, ich denke, die Entscheidung, wo es wie, wann, muss jeder für sich selber treffen. Und ja, wenn Christian Ilzer die Möglichkeit kommt, denke ich, dann wird er es auch beim Schopf packen, weil natürlich schon deutsche Bundesliga einfach von der ganzen Aufmerksamkeit des Spiels, also im Schnitt nicht vor 7.000, sondern fast vor 50.000 im Schnitt. Und das als Sportler, dann willst du halt in vollen Stadien spielen, du willst diese Stimmung aufsaugen, und da ist halt die deutsche Bundesliga eine andere Hausnummer wie Österreich. Und glaube ich, jeder, der diese Möglichkeit bekommt, wird sie dann nutzen. Und ich gönne es dem Christian.
Schauen wir mal, er darf wohl noch in Graz bleiben. Also von mir aus ist alles gut.
Sturm ja, er wird schon das Richtige machen.
Gegen Eindhoven ohne Chance wahrscheinlich, oder? Leider.
Ach, weiß nicht. Ich glaube, sie haben letztes Jahr dann, ich glaube, im Rückspiel gegen Feyenoord sehr gut dagegen gehalten. In Feyenoord waren es chancenlos. Holländischer Fußball, gerade mit Ajax, PSV und Feyenoord, Rotterdam ist schon auch sehr, sehr gut und wird schwierig. Aber wir haben mit Frankfurt die Europa League gewonnen, also es ist alles möglich.
And there you have it. Man weiß es nicht. Also mit Oliver Glasner, we have it. Keine Ahnung, wo er hingeht im nächsten Jahr. Vielleicht kann er sich's aussuchen. Vielleicht muss er auch schon wieder im September, Oktober ran. Was weiß man? Also hier der Daniel Kulowitz, die Ö3-Legende, glaubt ja, dass Oliver Glasner ein legitimer Nachfolger wäre für Thomas Tuchel. Und ich denke mir, wie Thomas Tuchel? Der ist doch bei den Bayern jetzt gerade erst eingelaufen, ist einer der starken Männer beim FC Bayern. Also warum? Why? Aber gut, schauen wir mal. Wir haben es an diesem Mittwoch nicht erfahren von Oliver Glasner. Selbst wenn er schon wüsste, was ich nicht glaube, wo er weiterarbeiten wird. Er hätte es mir ganz bestimmt nicht gesagt. Wir machen eine kleine Pause.
Hallo, hier ist Sven Hannawald und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 621. Weiter geht's jetzt mit zwei Teilen, die sich, Achtung, um den alpinen Skisport kümmern. Da müsst ihr jetzt aber keine Angst haben. Es ist hoffentlich trotzdem unterhaltsam. Vor allen Dingen auch der erste Teil, der nur mit Hans Knaus bestritten wird. Wir haben es gerade vorhin gehabt, also Servus TV, da ist auch der Knaus-Hansi oben. Und Hans Knaus kommt da runter von diesem Podest und ich stelle mich vor und sage, Herr Knaus, haben Sie vielleicht später ein bisschen Zeit, da waren wir noch nicht per Du, das ist innerhalb von 8 Sekunden gegangen. Da kommt der Producer Junior um die Ecke, tippt mich so an und ich stelle ihn vor, Robin gibt Hans Knaus die Hand und sagt, ja, beide habt ihr eh schon mal gesehen, das war wirklich nett. Also vor Jahren, Hans Knaus, ich war mit Robin beim Hahnenkammrennen und sind wir oben gestanden, wo die Gondel rauskam, haben Bilder mit den Skifahrern gemacht und die meisten Skifahrer sind stehen geblieben. Und Hans Knaus, damals schon nicht mehr aktiv, hat sich hingehockt und hat gesagt, na, komm her, du kleiner Rennfahrer. Wirklich sehr, sehr nett. Und ja, dann habe ich gesagt, ja, also im Moment, wann haben Sie denn Zeit? Ja, jetzt möchte ich noch ein bisschen Tennis schauen. Gut, treffen wir uns später. Aber der Hans hat ja meine Nummer. Hans Kaiser ist, ich habe ihn schon lang gesehen, jetzt weiß ich endlich, wie er heißt. Seit Jahren ist er Aufnahmeleiter bei Servus TV. Also man muss ganz vorsichtig sein mit der Verwendung des Wortes Legende. Bei Sportradar 360 dürfen das ohnehin, also darf dieser Begriff ohnehin nur mit zwei Teilnehmenden in Verbindung gebracht werden, natürlich mit der Legende selbst, Günther Zapf, und auch mit jemandem, den wir später noch hören werden, nämlich mit Stefan der Voice Heinrich. Aber Hans Kaiser hat wirklich das Zeug zur Legende. Weil wenn es komplett uneitel und wenn eben Regen droht, dann zieht er sich auch so einen Poncho über aus grauslichem Plastik. Niemand möchte wissen, wo der entsorgt wird. Und dann sagt aber Hans Knaus, ja, der Hans, der hat meine Nummer eben. Gut, ich kriege irgendwo anders die Nummer von Hans Knaus raus, weil er war dann nicht mehr im Stadion, sondern dachte, er ist im VIP-Bereich. Und das war es dann auch so. Und dann kommt der Hans eben zu mir, sagt Jens, er hat sich eben dann nicht bei mir gemeldet, der Hans Knaus, sondern beim Hans Kaiser von Servus TV. Und der Hans Kaiser kommt zu mir, sagt Jens, jetzt ist soweit im VIP-Bereich, du wirst abgeholt. Gut, dann hat mich also der Kaiser Hans dort im VIP-Bereich abgeliefert. Eine junge, sympathische Frau hat gesagt, nein, ich muss jetzt mit Ihnen damit reingehen. Ich muss mir das gemeinsam anschauen. Habe mich drinnen mit Hans Knaus getroffen, sind rausgegangen, noch nicht ganz aus dem VIP-Bereich, und haben uns dann auf eine Couch hingesetzt in der dann herrlichen Sonne. Und die junge Dame hat uns 5 Minuten beobachtet, bis sie dann davon überzeugt war, dass ich eben doch nicht das Buffet plündere und mich in den Pool dort schmeiße, der in diesem Jahr im VIP-Gelände aufgebaut ist. Hans Knaus, ein fantastischer Skifahrer, während seiner Zeit, leider, und da kommen wir eben, was heißt leider, er ist an einer glorreichen Zeit gefahren, aber halt gemeinsam mit Hermann Mayer, dazu kommen wir gleich, und da war es halt schwierig, auch Rennen zu gewinnen. Aber der Hans war extrem erfolgreich, dann gab es eine Geschichte mit Nahrungsergänzungsmitteln, wo er freigesprochen wurde und wo dann eine Firma 3,50 Euro, möglicherweise sogar 4,20 Euro als Schadenersatz zahlen musste. War heute nicht Thema, aber hört sich den Hans an, er ist ein unfassbar sympathischer Kerl. Ich sitze hier mit Hans Knaus. Hans, servus. Es hat plötzlich ist der Sommer gekommen nach Kitzbühel, nehmen wir gerne, aber du bist trotz allem ein Wintermensch wahrscheinlich, oder nicht? Was macht der Hans Knaus im Sommer, wenn er Zeit hat jetzt?
Servus, grüß dich. Ich mache momentan sehr viel Sport, weil jetzt geht's mir echt gut, wenig Termine, und ich genieße das einfach, Radlfahren, Mountainbiken, Bergsteigen, so das.
Du wohnst in der Steiermark noch?
Ich wohne in Schladming, ja. Und ja, weißt du, wenn man in einem Skigebiet lebt, dann bietet es sich einfach an, dass man die Berge auch nützt. Und ich bin mittlerweile nicht wirklich nur noch der Wintermensch. Ich genieße es sehr, wenn es einmal warm ist und einfach schön ist.
Jänner 1999, ich darf Jänner sagen, weil ich auch Österreicher bin, in Deutschland sagt man Januar. Ich weiß noch, ich war in einem Suitenhotel in New York City, weil damals habe ich in New York gewohnt. Und das war Hahnenkammrennen. So, und du hast das nicht live gesehen, sondern ich glaube, ESPN hat es irgendwann später gebracht. Liege ich richtig, dass du die Startnummer 10 gehabt hast? Wow. Und ich habe das dann in der Aufzeichnung gesehen und ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht mit dir, obwohl du natürlich immer in der Weltklasse drinnen warst. Yeah. Spürt man das in der Früh, dass heute was geht?
Im Nachhinein, immer erstens bin ich stolz drauf, dass du da in New York geschaut hast.
Nein, ich bin
und jetzt da die Nummer warst, Nummer 10, ist alles völlig richtig. Es ist ja so, im Nachhinein gesehen, kann ich mich erinnern, dass der Tag völlig konzentriert und eigentlich sehr entspannt abgelaufen ist für mich. Und ich habe mir nie Gedanken gemacht, was ich an dem Tag erreiche. Und das ist das Interessante, was die Psyche betrifft. Es war nicht so, dass ich aufgestanden bin und gesagt habe, geiler Tag, heute werde ich gewinnen. Ja. Eher war es so, dass ich ein super Gefühl gehabt habe, nach dem Einfahren. Aber wie ich am Start gestanden bin, ein paar Nummern vorher ist der Franz Werner gefahren und hat eine unglaubliche Bestzeit hingelegt. Ja. Und von dort weg habe ich mir gedacht, ja, verdammt noch einmal, ich soll noch zwei Sekunden schneller fahren wie gestern beim Training, und dann habe ich abgeschaltet. Ja, ja. Und habe aber nie an ein Endergebnis gedacht, sondern nur an das, was ich da aber jetzt noch schärfer fahren will, wie am Vortag beim Training, und das ist dann aufgegangen.
Du bist ja bis vor wenigen Jahren noch mit der Kamera unterwegs gewesen, jetzt machst du ja auch im Buchner für den ÖSV. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem Jahr 1999, ist lang zurück, aber war die Strecke damals auch schon so brutal oder vielleicht sogar brutaler präpariert, wie man es jetzt macht?
Ja, damals, 99, das war ein super schöner Winter, es war saukalt und die Pisten waren in einem Traumzustand. Die schwierigste Streife war damals beim ersten Mal fahren, 1996, nach einem Föhnsturm, brutal bucklig und so. Ja. Und von dem her muss ich sagen, ich habe alles erlebt darunter, aber eine Streife kann nie leicht sein, die kann nie schön sein. Die wird immer, wenn du schneller fahren willst wie der Rest der Welt, dann wird das immer am Limit sein. Und das macht es eben aus, die Streife. Und es war ja damals so, dass ich völlig am Limit war in der Steilung Einfahrt. Also da war kein Millimeter mehr gegangen.
Jetzt, wenn wir ein bisschen die Brücke zum Tennis bauen. Du bist olympischer Medaillengewinner. Es war die silberne, glaube ich,
ja,
oder? Im Nagano, im Super-G.
So ist es.
Du hast die Streife gewonnen, hast Weltcuprennen gewonnen und bist aber in einer Zeit unterwegs gewesen, wo es eben jemand gegeben hat, wie den Hermann Mayer, wo es jemand gegeben hat mit Stefan Eberharter, wo es die ganzen Norweger gegeben hat und sicherlich auch andere Nationen. Wenn man das jetzt ein bisschen so vergleicht mit Leuten wie Thomas Berdych, wie Guy Monfils, die halt leider in dieser Zeit waren, wo Federer, Nadal und Djokovic am Start waren und die ganz großen Idee gewonnen haben. Ist das vergleichbar?
Es ist, vielleicht bin ich der Monfils des Skisports, so ungefähr.
Ja, aber du bist ja trotzdem, auch du bist auch berühmt geworden und du hast eine super Folge gehabt. Aber
aber trotzdem, schau, wie oft war ich war einmal um ein Hundertstel nicht Weltmeister, sondern Dritter, weil Lasse Tschüss, Hermann Mayer damals in Beaverkrieg, Exequo die Goldmedaille gewonnen haben, und ich war eine lächerliche Hundertstel Sekunden dahinter, also da brauchst du nicht sagen, ich habe irgendwas falsch gemacht, das ist dann einfach, da hat alles passt eigentlich an den Tag, es ist halt um ein Hundertstel schief gegangen. Und von dem her ist schon brutal das, was ich heute wieder gesehen habe im Tennis, wie da die Dichte ist. Ja. Also man hat es heute gesehen bei Ofner, die ist jetzt der Nummer 61, dann spielt der 5-0 und verliert das Match noch einmal gegen einen, der Nummer 120 ist. Aber dann siehst du, wie eng das ganze Band, wie viele hunderte Menschen das gibt, die die Nummer 1 sein wollen dort. Tausende.
Und beim Ofi war es leider halt eine mentale Geschichte. Was ist für einen Skifahrer wirklich die größte mentale Herausforderung? Ich lege einmal vor, zweiter Durchgang Schladming. Wenn du führst nach dem ersten Durchgang, stelle ich mir ganz weit oben vor. Was wäre da deine Antwort?
Ist so, ich habe diese Situation einmal gehabt. Ich habe geführt mit 67 Hundertstel Vorsprung bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz nach dem ersten Durchgang. A Gmadi-Wiesen, wie man so schön sagt. Ja, ja. Ich bin oben gestanden und habe aber mitgekriegt, dass die keine Bestzeit mehr zusammenbringen darunter. Bodi Miller war nach dem ersten Durchgang nur irgendwo in der Mitte um einen 15. Platz, ist dann Weltmeister geworden. Ja. Es ist nachher die Pisten dann völlig gebrochen und ich habe mitgekriegt, den holt keiner mehr ein. Und jetzt bin ich da oben gestanden, mit leicht weichen Knie, weil ich halt doch nervös und angespannt war. Und dann haben wir gedacht, wurscht, Handbremsen habe ich und gehen wir Vollgas. Das hat funktioniert bis 3 Tage oder 5 Tage vor dem Ziel und dann habe ich ein Loch erwischt. Wieder 300stel hinter dem Miller Silbermedaille. Und das sind so die Sachen, diese nervliche Anspannung, diesen Druck, den willst du nicht mehr ausgesetzt sein. Ich bin heute brutal froh, dass ich das nicht mehr habe, das Gefühl. Das ist enorm. Und darum, wie der Ofner heute zum Beispiel gespielt hat, weil mich ab und zu in diese Lage versetzt. Er will es unbedingt, das ganze Publikum will es unbedingt, dass der weiterkommt. Weil er genau weiß, das Turnier, der Verlauf, das wäre so wichtig für uns alle in Österreich. Ja, ja, und dann geht es nicht auf. Und dieser Druck zusätzlich, das ist das, was du handeln musst.
Was fehlt dir aus deiner Zeit, wenn überhaupt? Gibt es irgendwas?
Mittlerweile nicht mehr. Die ersten paar Jahre hat mir der Kick gefehlt, wo du am Anfang froh bist, dass du dich nicht mehr im Kopf auf so etwas Großes vorbereiten musst. Und irgendwann merkst du, jetzt schleift sich dein Leben auf ein halbwegs normales Niveau ein. Ich habe damals Autorennfahren angefangen, dort habe ich diesen Kick dann wieder gekriegt und habe irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich nur brutal froh bin, wenn ich es hinter mir habe. Und dann habe ich gewusst, so, das Intervall, wo ich so einen Kick gesucht habe, ist immer weniger geworden. Und eigentlich kann ich sagen, jetzt bin ich da völlig entspannter, ausgeglichene Mensch im Vergleich.
Welche Klasse bist du da gefahren?
Ich bin schon international GT-Sport gefahren, 4 GT3 Europameisterschaft, sogar in der Weltmeisterschaft, 2 WM-Live gefahren und so. Und schon probiert, das auf hohem Niveau zu betreiben. Leider ist das Finanzielle dahinter alles ein Albtraum. Aber ich habe noch einmal eine zweite
Ortschaft. Wenn Hans Knaus daherkommt, ja, dann stehen die Sponsoren nicht Schlange und sagen, Hans, probier bitte.
International sagen sie auch nicht, der Skifahrer, das wissen wir, dass die schnell Auto fahren können, aber ich kann da nur sagen, sobald du in einem Rennauto dann drin sitzt, da gibt's keine Gnade, da gibt's gar was nichts. Und das war für mich schon eine Riesenumstellung. Aber im Nachhinein gesehen extrem wichtig, dass ich 3 Saisonen nach dem Skifahren probiert habe, Autorennfahren. Weil man dann erst einmal ein Gefühl dafür kriegt, wie schwierig es in einem anderen Sportart überhaupt ist. Und darum bin ich Tennis-Zuschauer.
Wenn du heute auf dem Alpinen Skiweltcup schaust, Männer oder Frauen, wer taugt dir?
Hey, ich meine, einen Odermatt magst du nicht vorbei.
Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Der fährt so perfekt, dass es für mich schon fast langweilig ist.
Nein, es ist, wenn man selber Rennfahrer war und ihm zuschaut, dann hat der einfach das gewisse Etwas mit dem Ski gehen lassen, das Gefühl für Speed. Du spürst bei ihm was, das einfach für das geboren ist. Und das Schöne aus österreichischer Sicht im Herrenteam ist, dass man mit dem Marco Schwarz einen haben, der schon sehr ähnlich ist. Der ist nicht maskulin, der ist jetzt nicht so der aggressive Typ, aber hat genauso auch dieses Gefühl für Ski gehen lassen, weißt? Diese Technik dahinter und so. Und darum sage ich, das ist das Spannende, wie weit schaffen wir es, dass wir den in Odermatt vielleicht wieder ein bisschen kitzeln können.
War das für den Marco und auch für Manu Feller einfacher, wie der Hirscher noch da war, oder war es schwieriger?
Ich glaube, es war schwieriger, weil einfach der alles vereinnahmt, was das Ganze rundherum betrifft. Es ist genau gleich wie bei uns damals der Hermann Mayer gewesen. Der hat die ganze Energie, das Gefühl gehabt, die ist zu ihm hingegangen und das war ähnlich beim Hirscher. Und wenn du im Schatten von so einem Großen unterwegs bist, das ist nicht nur lustig. Und von dem her, glaube ich, können sie jetzt Fehler und Konsorten viel befreiter in der Arbeit machen und sagen, hey, jetzt sage ich, was ich drauf habe. Und aber es war nicht für jeden so. Ein paar sind durch diesen Reiz von Hirscher, der halt beim Training schon 1,5 Sekunden vorn war, ab und zu, das ist gleich wie bei uns der Hermann früher, der hat die schon nach vorn gerissen. Der hat das Label schon gehoben.
Ist es für dich überraschend, dass der Hermann komplett abgetaucht ist? Dass man eigentlich nirgendwo mehr sieht, außer Raiffeisen macht irgendeine Veranstaltung, aber dass er komplett weg ist?
Nein, für mich völlig normal. Ich habe den vorher nie wo getroffen und nachher auch nicht. Und ich kenne ihn eigentlich nur aus dieser Zeit vom Skirennfahren. Aber der wird das ganz entspannt angehen. Und ich glaube, der war schon, der hat Massen bewegt, aber er selber, glaube ich, ist kein Typ, der jetzt die Massen sucht und somit denke ich mir, den ist lieber, wenn er mit die Tourenski aufhören will. Für gut, alles Gute.
So, jetzt habe ich noch ein, zwei Fragen, wenn ich darf. Hast du die Rennen in, ich glaube, du warst da derzeit in Bormio, aber hast du die Rennen am Semmering gesehen in diesem Jahr, zufällig?
Oh ja, ich hab von Bormio aus in unseren Übertragungswagen ein paar Damen vorhin gesehen. Ja.
Ich will da Folgendes hinaus. Ja. Die erste Zwischenzeit war, glaube ich, nach 12, 13, 14 Sekunden. Und die Schifflin hat in allen vier Läufen eine halbe Sekunde Vorsprung gehabt.
Ja.
Also für my money, ich liebe die Schifflin in jeder Hinsicht. Ich kann es mir nicht erklären, wie man so Skifahren kann. Hast du eine Erklärung?
Schifflin, die ist nirgendwo extrem, aber in allem, was sie macht, perfekt. Die hat keine extreme Schräglock, das ist alles perfekt. Das ist eigentlich wie wenn du zeichnen müsstest, wie Skifahren geht, dann ist es von der Optik her Schifflin. Und bei den Herren vielleicht sogar nicht einmal der Odermatt, sondern eher Pentiro, die einfach von der Körpergröße, von allen Herz so perfekt sind für das. Und bei Schifflin ist es einfach so genial, wie die das kontrolliert und macht. Aber Semmering, das war für mich selbst dort auch, dass ich gestaunt habe, ja, warum leicht es bei der jetzt grün, das hat ja oft gar nicht so ausgeschaut.
Ja, also es schaut spielerisch leicht aus. Und Hans, du bist Steirer, gehört dein Herz auch, und das ist, dein Herz kann nur dem glorreichen SK Buntigammer Sturm Graz gehören, oder nicht? Oder gibt es da andere Präferenzen, wenn es um Fußball geht?
Es ist ja so, dass der Schladminger halt deine Hauptstadt fast eher Salzburg ist, was zum Beispiel Einkaufen betrifft. Und durch das zieht es da viel Richtung Salzburg, auch was den Fußball betrifft. Aber natürlich, irgendwo freue ich mich schon wahnsinnig mit, wenn Sturm Graz international und in der Bundesliga erfolgreich ist. Und jetzt, wo sie dann wieder so gut gespielt haben, das hat mir total gedacht. Obwohl ich zugeben muss, ich kenne mich im Fußball nicht wirklich aus. Ich habe es wenig gelebt, weil ich auf dem Berg oben aufgewachsen bin, auf der Planei.
Es wird auch heuer wieder Nachtslalom geben. Bist du in irgendeiner Art und Weise, du bist natürlich also beim ORF als Co-Kommentator bei den Speed-Disziplinen hauptsächlich dabei, aber haben dich die Schladminger irgendwie involviert in das ganze Spektakel?
Also drumherum, ab und zu so Kleinigkeiten, es kommen viel Leute hin, die mich anrufen und die einfach, wo man sagt, man trifft sie kurz und so, aber ansonsten bin ich wirklich froh, dass ich das Night Race daheim einfach nur als Zuschauer genießen kann. Weil es einfach von der Atmosphäre her eins der besten Weltcuprennen ist, die es überhaupt gibt. Und das ist schön, dass wir das geschafft haben.
Hans Knaus also in der Big Show 621. Jetzt eine kurze Pause und wir bleiben dann noch bei den Skifahrern.
Hallo, hier ist Marcel Gotsch und ihr hört Sportradio 360.
Ja, Big Show 621, wie angedroht. Wintersport, Skisport nämlich. Denn am Montag hier in Kitzbühel war ein Gaudedoppel angesetzt. Österreich gegen Deutschland. Jannik Hanfmann mit Linus Strasser. Jannik Tennisspieler, Linus Skifahrer, klarerweise. Gegen Dominic Thiem und Marco Schwarz. Und aber Marco Schwarz ist nicht alleine gekommen, sondern der Blackie hat auch noch Adrian Pertl mitgenommen. Ich konnte mit allen drei sprechen unter verschiedenen Umständen. Wir fahren mal mit dem Adrian an. Direkt nach dem Match auf dem Weg in die, ich weiß gar nicht, wo er hingegangen ist, in die Tennishalle, in die Umkleide, warum auch immer, oder wohin auch immer. Und der Adrian hat 2021, ist ein Slalomfahrer, hat 2021 bei der WM in, wo war die nochmal? In Cortina, glaube ich. Doch, ganz sicher, in Cortina eine Medaille gewonnen im Slalom, hat sich dann leider verletzt und ist zurückgekommen im letzten Jahr, ist gut zurückgekommen, noch nicht ganz so stark wie davor. Und ja, es werden sich ein paar Fragen wiederholen, nicht böse sein, aber meine Kapazitäten sind begrenzt und deshalb bisschen Rücksicht bitte mit dem alten Producer. Es geht los mit Adrian Pertl aus Kärnten. Adrian Pertl und Tennis. Wir wissen, der Mottl Meier ist ein unglaublicher Tennisspieler. Wie Blackie und du, wie schneidet ihr da ab gleich?
Wow, da sind wir schon noch um einiges hinten nach. Wir haben erst vor 3-4 Jahren ein bisschen zum Spielen angefangen. Der Mottl spielt doch, glaube ich, schon seit seiner Kindheit und spielt auch sehr gut. Ja, für uns ist es ein Hobby und es macht uns Spaß und vielleicht werden wir noch ein bisschen besser, aber das ist, glaube ich, das große Ziel.
Früher mal hat es immer geheißen, im Sommer die ÖSV-Sportler dürfen nicht Volleyball spielen, dürfen nicht kicken, weil sie sich vielleicht verletzen. Gibt es irgendwas, was du gern machen tätest, aber nicht machst, weil wegen Verletzungsgefahr?
Grundsätzlich mit dem Tennis spielen, das taugt mir brutal und von dem her muss ich aufs Holz klopfen, bis jetzt noch nichts passiert. Natürlich kann immer was passieren, aber sonst glaube ich, muss ich auf nicht viel verzichten im Sommer. Ich kann sehr viele Ausgleichssportarten machen und von dem her passt es sehr gut.
Bist du einer von denen wie Hirscher auf dem Motorrad durch den Wald oder bist du mehr der Schwimmertyp?
Weder noch, ich tue nicht gern schwimmen und Motocross fahren tue ich auch nicht. Von dem her, ja, tue gern wandern, tue gern Tennis spielen, habe früher sehr gern Fußball gespielt. Das, sage ich mal, geht sich heutzutage leider nicht mehr aus, weil da das Verletzungsrisiko vielleicht ein bisschen zu hoch ist. Aber ja, sonst bin ich gern am Berg unterwegs.
Du warst schwer verletzt. Ich habe mir auch mal das Kreuzband gerissen beim Skifahren und ich sag dir, wie es ist. Ich jetzt immer noch, wenn ich auf die Piste gehe, ich bin einfach unsicher, aber ein bisschen Angst. Wie macht man das? Und du fährst ja ganz anders als ein Hobbyfahrer wie ich. Wie macht man das, dass man die Angst wegkriegt?
Ma, das geht gleich einmal. Wir haben sehr gute Therapiezentren, sehr gute Physiotherapeuten, Ärzte. Von denen kriegt man das Vertrauen. Und sobald ich am ersten Tag wieder auf den Schnee zurück war, habe ich da eigentlich keine Bedenken gehabt. Und ja, von dem her bin ich sehr zufrieden. Ich habe jetzt doch schon auch zweimal das Kreuzbandel gehabt und dass ich zweimal eigentlich wieder gesunder zurückgekommen bin und ich hoffe, dass das auch so bleiben wird.
Vom Kopf her ist kein Problem. Habt ihr einen Mentalbetreuer auch, der euch da ein bisschen hilft oder hat das damit gar nichts zu tun?
In meinem Fall jetzt nicht. Es bestehen sicher die Möglichkeiten, aber ich muss sagen, ich habe das auch so mit mir sehr gut selber in den Griff gekriegt und bin froh, dass ich die letzte Saison am verletzungsfrei überstanden habe und hoffe auch, dass die kommenden so weiterlaufen werden.
Jetzt noch ganz eine spezifische Frage. Du bist Techniker und bei den Abfahrern hört man immer die ganz viel und bei den Speedfahrern generell Material testen. Was macht der Techniker, während seid ihr auch ständig am Berg immer noch und testet das Material?
Ja, schon auch sehr viel. Bei den Speedfahrern, sage ich mal, ist es eher mit dem Wachs, dass du einen schnellen Ski hast. Bei uns ist es mehr Kantentuning, da gibt's sehr viele Möglichkeiten und da muss man eher aufpassen, dass man sich nicht verläuft und auch natürlich jetzt in der Vorbereitung ist dann wieder am Anfang sehr viel Testen angesagt und wo man dann nochmal ein Paket zusammen hat, dass man auf dem bleibt und dass man da das durchzieht.
Du bleibst auch auf dem Paket, weil der Felix Neureuther hat mir einmal gesagt, er hat seine 5-6 Paar Ski gehabt und das war's dann auch, die haben ihm taugt, mit denen ist er gefahren und der Hirscher hat 100 Paar Ski gehabt. Wie ist es bei dir?
Ja, ich muss sagen, ich habe die Möglichkeit, dass ich natürlich auch bei der Firma Vöckl sehr viel zur Verfügung gestellt kriege. Aber natürlich habe ich meinen Favoriten von den Ski her. Das ist das gleiche Modell und mit dem bin ich sehr gerne unterwegs. Und von dem her bleibt man dann schon natürlich auf dem Gewohnten, was gut funktioniert. Und dann probiert man einfach Kleinigkeiten dann zu schrauben.
Wenn man hauptsächlich und fast nur Slalom fährt wie du, würde man sich da wünschen? Ich weiß, der Weltcup-Kalender ist voll, aber am Ende des Tages sind es für dich 11 Rennen vielleicht sind es sogar nur 10. Würde man sich wünschen, dass es jede Woche einen Slalom gibt oder bist du gut ausgelastet?
Ich muss sagen, ich möchte es heuer schon nochmal im Riesentallauf auch probieren, dass ich vor allem im Herbst das 50-50 umgehe und dann wird sich entscheiden, wohin der Weg führt, ob es mit Riesen oder ohne. Und natürlich im Slalom hat man nicht viel Rennen, aber bei uns geht es dafür dann ab Jänner, sage ich mal, sind es 3 Monate, geht es Schlag auf Schlag und da hat man eh schon zum Tun durch fast jede Woche ein Slalom und von dem her, sage ich mal, auch wenn man nur Slalom fährt, hat man trotzdem Glück zu tun.
Jetzt hat der Stefan Steiner hat da den 4. Platz vom Linus mehr gefeiert als der hier in Kitzbühel als den Sieg in Schladming. Wie ist es für dich? Was ist für dich das Rennen, wo du vielleicht auch am meisten Druck hast vom Publikum her?
Ja, Österreich-Rennen, sage ich mal, sind immer sehr speziell für uns, Kitzbühel und Schladming. Für mich persönlich ist es vielleicht eher Schladming, weil ich doch 7 Jahre dort in die Schule gegangen bin, verbinde da sehr viel.
Bist du ins Skigymnasium gegangen?
Bin oder? In die Skihack gegangen, in Schladming, genau. Ja. Und von dem her, ja.
Schau, da kommt der Turnierdirektor, kommt mit einer Kärntner Schnauze, absoluter Skandal, ich bin Steirer, also das kann ich so nicht durchgehen lassen, vom Antonitsch. Aber gut, du warst 7 Jahre in der Steiermark, in Schladming dann. Ja.
Genau, und von dem her ist vielleicht Schladming nochmal, weil ich doch sehr viel Leute kenne dort, und aber auch Kitzbühel sind zwar sehr coole Rennen für uns, wo der Druck natürlich ein bisschen größer ist, aber mit dem müssen wir umgehen können und hoffen wir, dass wir kommende Saison wieder viel Erfolg bei den Heimrennen feiern werden.
Ist es für dich einfacher fast, bei so einem guten Flutlicht wie in Schladming zu fahren, bei der Piste am Abend, der nicht so schnell bricht, als irgendein Tagrennen? Also Zagreb war die letzten Jahre eine Katastrophe, Kitzbühel auch immer schwierig. Wie ist das mit Nachtrennen, Tagrennen für dich?
Auch für mich persönlich jetzt kein Problem. So wie du gesagt hast, es ist oft bei Flutlicht sogar sehr gute Sicht, wenn das Wetter passt. Besser wie untertags, wo es jetzt bedeckt ist und ist ein ganz anderer Flair, ein spezieller Flair und es sind immer coole Rennen und ich glaube, das ist ja hoffen wir in Zukunft auch so, dass wir einige Nachtrennen haben, weil es einfach eine spezielle Atmosphäre ist.
Adrian, ich danke dir herzlich.
Dankeschön. Danke.
Ja, nächster an der Reihe ist eben jener Marco Schwarz, Blacky, wie wir seine engsten Freunde zu ihm sagen dürfen. Das war jetzt ein bisschen anders, denn Blacky habe ich nicht allein für mich gehabt, sondern das war ein kleiner Pool an Journalisten. Da war zum Beispiel Daniel Kulowitz von Ö3, Legende, möchte ich meinen. Und aber ich habe meine Fragen nacheinander untergebracht. Kulo war zuerst und ich war danach dran und habe dem Blacky auch ein paar Fragen gestellt. Marco, wenn wir bei Kärntner Tennisspielern sind, dann ist Matthias Mayer, glaube ich, ganz vorne dabei. Wenn du gegen einen Model spielen würdest, wie würde es ausschauen?
Ich würde 0 verlieren. Ich war vor einigen Wochen bei seinem Charity-Tennisturnier dabei. Und Model spielt schon seit einigen Jahren. Ich habe erst vor ein paar Jahren angefangen, aber wie gesagt, das macht mir irrsinnig viel Spaß.
Was hat sich bei dir geändert jetzt in den Sommern wie diesen, wo du mehr auf Speed vielleicht schaust? Musst du mehr Material testen? Musst du ein bisschen Gewicht zulegen? Was hat sich da am meisten geändert?
Ja, ich sage, ein bisschen Gewicht ist schon dazugekommen. Aber natürlich darf die Spritzigkeit noch in die technischen Disziplinen nicht fallen. Sommervorbereitung schaut im Großen und Ganzen eigentlich gleich aus. Gleich viel in der Kraft gekommen wie die letzten Jahre. Und jetzt dann in Chile, wo ich 2 Wochen wieder mit den Opfer unterwegs bin und 2,5 Wochen mit dem Technikteam.
Wo hast du dich im letzten Jahr am meisten überrascht eigentlich? Oder hast du damit gerechnet, dass du dann im Riesenslalom und im Speed so gut wirst?
Eigentlich muss ich sagen, im Riesentaler war dann die größte Überraschung, sage ich mal. Natürlich auch im Speed, dann zum Schluss mit dem ersten Podium, was richtig cool war. Also die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Und wie gesagt, jetzt an jetzt den nächsten Schritt zu gehen, auch im Speed-Bereich, aber natürlich will ich da in den technischen Disziplinen nicht zurückstecken.
Eine habe ich noch, kein Saisonhöhepunkt in dem Jahr. Schwierig oder nicht schwierig?
Nicht schwierig, also es sind genug Highlights, die was wir so immer auf der Tour haben. Von dem her, ist die Vorbereitung und der Fokus immer gleich.
Danke dir. So, und während ich mit Marco Schwarz gesprochen, aber hat hinten schon die Dani Meier gewachelt. Die Dani Meier ist die Pressechefin in Kitzbühel und hat mir signalisiert, dass der Linus jetzt da ist. Und den Linus habe ich für 7,5 Minuten allein für mich gehabt. Linus ist fantastischer Skifahrer. Wie ihr wisst, sind alle fantastische Skifahrer, aber Linus hat auch noch diese Lockerheit, die man früher von Felix auch gekannt hat. Und ja, also pass auf, gegen Ende hin wird es ein kleines bisschen weird, wie ich finde. Dazu ein paar Worte, wenn wir fertig sind. Linus Strasser, stimmt es, dass du in Kitzbühel der Hausherr bist? Man weiß so viel über dich, TSV 1860 München, ja, aber ich glaube, du hast ja wirklich am Ganzlernhang, ist das richtig, dass du da am Ganzlernhang Skifahren gelernt hast?
Ja, ist natürlich als Münchner nicht ganz einfach Skifahren lernen in München. Also haben sich meine Eltern schon vor über 30 Jahren entschieden, nach Kitzbühel zu fahren, zum Skifahren. Haben seitdem da Unterkunft und habe da am Ganzlernhang das Skifahren gelernt. Wurde damals dort im Kitzbüheler Skiclub aufgenommen und so hat alles begonnen, muss man sagen.
Der Berg war noch nicht lieb zu dir, muss man klarerweise sagen. Es gibt, glaube ich, auch einen legendären Fluch von dir, den ich schon wieder vergessen habe. Aber was hat noch gefehlt jetzt da in Kitzbühel für dich?
Ich habe eigentlich, seit ich im Weltcup unterwegs bin, also seit vielen Jahren, habe ich zu kämpfen am Ganzlern. Und letztes Jahr, ich habe dann schon gemerkt, das Jahr davor war, der Trend ging, sage ich mal, in die richtige Richtung, war schon sehr versöhnlich. Und letztes Jahr war es dann richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ich bin leider extrem knapp Vierter geworden, also da war ich ein Hundertstel hinterm Dritten und 200stel hinterm Vierten und ich glaube keine 2/10 hinterm Sieger. Also ja, aber mal ist es Glück auf deiner Seite, mal nicht. Es gleicht sich alles aus, aber das war natürlich dann schon obwohl ich Vierter geworden bin und es eigentlich grundsätzlich eine persönliche Erfahrung war, war es natürlich zugleich auch eine unglaublich bittere Erfahrung. Aber stimmt mich positiv für die nächsten oder fürs nächste Jahr.
Den Stefan Steinacher, den du ja gut kennst wahrscheinlich, der hat deinen vierten Platz in Kitzbühel höher bewertet als den Sieg in Schladming. Geht dir wahrscheinlich ein kleines bisschen anders.
Ja, klar, geht mir schon anders. Aber wie schon gesagt, das ist sich da jetzt das zu bewerten anhand von 300 hin oder her, weil wenn ich 300 zu schnell bin, bin ich Zweiter und dann reden wir gar nicht drüber. Dann sagen wir nur, wie toll es ist. Also von daher war es eine sehr gute Leistung. Es hat einfach die Platzierung am Schluss war das, was ein bisschen bitter war. Aber ja, wie schon gesagt, stimmt mich positiv fürs nächste Jahr.
Du bist jetzt hierher gekommen und ich habe davor gehört, der Linus hat angeblich nur dreimal den Tennisschläger in der Hand gehabt, bevor er auf den Platz gegangen ist bisher. A, stimmt das? Und B, du hast dich, glaube ich, hervorragend geschlagen in dem Doppel.
In meinem Leben meinst du jetzt?
Oder? Ja, also es wurde nicht so schlimm.
Ich habe schon als kleines Kind Tennis spielen gelernt, aber das ist so ein hochkomplexer Sport, auch so schwierig. Und wenn du das nicht ständig spielst, dann fehlt das Timing und alles und dann hast du nicht die Sicherheit am Ball. Und dann ist es wie in jeder Sportart, wenn du dann zögerlich wirst und so ein bisschen fehlervermeidend spielst, dann macht das Ganze auch nicht einfacher. Also von daher war ich da ganz zufrieden. Da vorne am Netz, das hat sehr gut funktioniert. Und abgesehen davon war es einfach für mich eine wahnsinnig coole Erfahrung. Selber als Leistungssportler, der auch in der Weltspitze in seiner Sportart unterwegs ist, einfach die andere Seite zu sehen, der Tennisspieler, wie was die für einen Touch am Ball haben und wie locker die spielen, das ist schon faszinierend.
Was machst du im Sommer? Ich bin ja auch gerne in Kitzbühel der Woche, die fahren mal mit dem Radler auf den Berg rauf. Du hast jetzt ein kleines Kind dabei gesehen, Gratulation. Also ist ja nicht so lange her, 8 Monate?
7 Monate, ja, fast 8 Monate, ja, genau.
Aber was machst du dann im Sommer? Gehst du radeln oder was ist deine Sommersportart?
Ja, Skifahren ist auch eine sehr komplexe Sportart, ja. Und vor allem wir brauchen so viel, also wir brauchen wahnsinnig viel Kraft, aber auch Ausdauer, koordinativ müssen wir fit sein. Also von daher ist unser Training sehr breit gefächert. Ich gehe gern Radfahren, gehe aber viel laufen, dann natürlich Krafttraining ist ein Muss, also und aber unser Zeitraum ist natürlich sehr begrenzt, indem wir das intensiv durchführen können und das läuft meist nach 4 Monate. Und es neigt sich jetzt eh schon wieder an den Ende. Jetzt, 2 Wochen geht's nach Übersee, nach Argentinien für 4 Wochen und dann, wenn ich zurückkomme, geht's hier weiter auf den Gletschern und dann steht eh schon die Saison vor der Tür eigentlich wieder.
Wir stehen jetzt da gar nicht weit vom Bleck hier entfernt und die Österreicher haben die noch immer andere Voraussetzungen als ihr beim DSV, weil es einfach ein viel größeres Team ist? Oder kriegst du eh alles, was du brauchst?
Nein, also ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Das ist natürlich nicht ganz einfach bei uns in Deutschland, weil wir eben nicht so ein großer Verband sind und einfach auch nicht so die Dichte haben. Das heißt, wenn jetzt mal der Marco, also der Schwarz-Marco, eben irgendwo mal einen Tag hat, wo es nicht so läuft, dann steht halt der Manu da oder sonst jemand. Und bei uns ist er einfach dünner und am Schluss ist natürlich da, wo der Verband sein Geld verdient, ist natürlich, wenn wir gut fahren und auf die Podeste fahren und ja, ist einfach die Dichte höher, aber deswegen sind meine Ziele genau dieselben und ich glaube, die Voraussetzungen dafür sind ja ziemlich gleich.
Du bist, glaube ich, der Guido Heuber kennt dich, glaube ich, relativ gut von Eurosport. Erzählt er mir immer und gerne. Jetzt ist meine Frage ganz einfach. Der Guido sagt ja, für euch Slalomfahrer gibt es zu wenige Rennen. Er sagt, die könnten doch eigentlich, wer nur Slalom fährt. Ich glaube, du bist im Riesenslalom letztes Jahr auch ab und zu gefahren. Aber wer nur Slalom fährt, ich meine, würdest du es vertragen, wenn es auch 20 Rennen gäbe? Also immer wieder Clément Noël, der ja eigentlich auch nur Slalom fährt. Würdet ihr das aushalten?
Ja, man würde es aushalten, aber dann gibt es ja welche, die Slalom und Riesenslalom fahren. Dann ist ja die Frage, was machen die? Ich glaube nicht, dass das dass es sein muss. Also wir haben jetzt, glaube ich, nächste Saison 12 Rennen. Und wir sind genug unterwegs und müssen eh schauen, dass wir alles unterkriegen. Von daher, nein, glaube ich nicht. Und auch die Veranstalter dafür zu finden, ist alles viel zu schwierig.
Eine habe ich noch. Du bist ein komplett entspannter Kerl auf der Piste. Wenn du jetzt jemanden siehst wie den Braten. Ich folge ihm neuerdings auf Instagram. Komplett extrovertierter Typ, komplett anders als alle anderen Skifahrer. Ist das gut? Gefällt dir der? Ist es wurscht?
Ich pflege eine sehr liberale Lebenseinstellung. Also mir ist das völlig egal, was.
Ja, aber ich finde es lässig, ja.
Es ist jetzt nicht mein Stil, es ist nicht mein Lebensstil, aber deswegen will ich sein nicht bewerten. Also für mich wäre es nichts, weil für ihn ist anscheinend was und er scheint damit glücklich zu sein und gut zu leben.
Der Skifahrer ist er spannend, oder? Weil er auch ein bisschen so wie du ja auch jetzt nicht nach der Norm fährt, wie ich finde.
Ja, also ich bin das genaue Gegenteil vom Typ her. Er ist ein sehr extrovertierter Typ. Ich bin eher introvertierter Typ. Aber so rein vom Skifahrerischen ist natürlich ist er richtig gut und macht Spaß und ist sehr spannend, gegen ihn zu fahren.
Ich danke dir herzlich.
Danke.
Ja, natürlich kolossal mein Fehler. Ja, muss man ganz klar sagen. Weil ich irgendwie nicht rübergebracht habe, dass ich Lukas Braten einfach feiere. Ich finde den Typen großartig. Ich finde den Typen als Skifahrer überragend, weil er sich nicht scheißt und weil er halt eine ganz besondere Art hat. Und ich erinnere mich, dass Felix Neureuther, als der in Sölden gewonnen hat vor, keine Ahnung, ein paar Jahren, gesagt hat, also das ist eine ganz neue, hat er Dimension gesagt, ich weiß nicht, aber dem Felix hat das total getaugt, wie der Braten fährt. Und ich finde es auch überragend, wie Braten eben auch so abseits des Courts ist quasi. Also der ist halt ein bisschen anders. Hat brasilianische Wurzeln und zieht sich gern extravagant an, lackiert sich die Fingernägel, so fucking what, ja. Großartig, fantastischer Typ. Und das habe ich aber jetzt beim Linus nicht richtig rübergebracht. Ich freue mich jetzt schon wieder ein bisschen auf die Skisaison. Bin ganz gespannt, was die Jungs machen werden. Jetzt aber zurück zum Sommersport, wahrscheinlich. Kurze Pause in der Big Show 621.
Hallo, hier ist Marc Girardelli und ihr hört Sportradio 360.
Super.
Big Show 621. Weiter geht's mit dem Motorsport im trockenen Tübingen. Da erreichen wir Stefan de Voice Heinrich. Grüß dich, de Voice.
Ja, es sind Momentaufnahmen möglicherweise, aber wir haben tatsächlich gerade Sonne und 23 Grad.
Aber die Frage geht bang an Eddie Mielke, der schon möglicherweise schon am Nürburgring ist. Und Eddie, wie ich gerade von der Voice erfahren habe, man unterschätzt die Höhenlage, die Meereshöhenlage des Nürburgrings. Das ist ja nicht auf Meereshöhe, sondern das ist ja fast mittelgebirgisch. Wie geht's dir? Wie ist die Wetterlage?
Ja, die Wetterlage ist bescheiden. Ich bin tatsächlich gerade am Nürburgring angekommen und es sind ja so typischer Eifelaner Nieselregen und Achtung, 12,5 Grad.
Ah.
jetzt kommt ihr.
Ja, okay, ich sitze in Kitzbühel. Ich hoffe, dass heute gespielt werden kann. In der Früh hat es wie irre geschüttet. Jetzt ist es eindeutig besser. Aber man darf sich nicht drauf verlassen. Eddie, man wird auf dem Nürburgring höchstwahrscheinlich keine Halle aufstellen, so wie am vergangenen Wochenende in London, wo Jake Dennis Formel E Champion geworden ist. Du warst dort, wir hatten davor darüber gesprochen. Wie ist das Resümee dieses Wochenendes von dir?
Ja, also das ist natürlich immer Spektakel pur da in London. Und erstaunlicherweise hatten wir jetzt zum allerersten Mal die Variante, dass wir eben in der Halle perfekte Bedingungen hatten, mit dem Spezialasphalt, mit gutem Grip. Ja, und dann hat es am Sonntag zum Saisonfinale mal richtig geschüttet draußen. Startdelay, 2 Stunden Verzögerung, bis dann doch noch hintereinander hergefahren wurde. Das war deshalb nicht mehr ganz so schlimm, weil Jake Dennis hat sich mit seinem 11. Podium in dieser Saison verdient schon am Samstag zum Weltmeister gekürt. Aber auch, weil entweder, wie beim Porsche-Werksteam, die Konkurrenz nicht performt hat oder aber auch ein bisschen dämlich war aus meiner Sicht, wie bei Envision geschehen. Denn Sebastian Buemi, das war für mich der Aufreger des Wochenendes, hat tatsächlich richtig gegengehalten gegen seinen Teamkollegen Nick Cassidy, der zu dem Zeitpunkt, als Buemi ihm den Flügel abgefahren hat, auf 11 Punkte dran gewesen wäre an Jake Dennis. Mhm. So ist dann Nick Cassidy ausgefahren und damit war dann Jake Dennis am Samstag schon Champion. Ein bisschen Aufreger gab es auch noch, weil Antonio Felix da Costa ist tatsächlich von 17 auf 2 vorgefahren, hatte aber einen schleichenden Plattfuß durch die vielen Trümmerteile, die da rumlagen. Ja, und dafür ist er dann bestraft worden mit einer 3 Minuten Zeitstrafe. Das fand man im Lager rund um Florian Motlinger im Porsche-Werksteam jetzt nicht ganz so prickelnd. Man hat lange überlegt, ob man da einen Protest einlegt, aber nachdem man dann am Sonntag auch nicht performt hat, Pascal Wehrlein ist gerade mal 10. geworden in diesem Regenrennen dann am Sonntag, weil das ist ja die Besonderheit in London, dass eine Hälfte der Strecke in der Messehalle ist und die andere Hälfte outdoor, draußen um die Messehalle rum ist. Ja, und da hatten sie keine Chance. Es gab nur eine Fahrspur, man konnte nicht überholen. Das war bis auf ein Überholmanöver von Jake Dennis gegen Norman Nato. War das wirklich eine Prozessionsfahrt, wo schön alle brav hintereinander hergefahren sind. Ja, und Nick Cassidy war sicherlich der Unglücklichste an diesem Wochenende. Der war auch sehr, sehr traurig. und hat das, glaube ich, bis heute noch nicht verstanden, was sein Teamkollege Sebastian Buemi da gemacht hat. Ich habe ehrlich gesagt in 35 Jahren Motorsport sowas noch nicht gesehen, dass zwei Teamkollegen im Kampf um die Weltmeisterschaft so hart gegeneinander fahren, wie das da passiert ist. Fehlen mir auch immer noch so ein bisschen die Worte, aber nichtsdestotrotz, der Fahrertitel ist verdientermaßen an Jake Dennis gegangen. Der hat wirklich das Optimum aus dem Porsche angetriebenen Avalanche Andretti Renner rausgeholt. Der hat alles richtig gemacht und ist ein würdiger Formel E Champion.
The Voice, erinnert uns das ein bisschen an Ayrton Senna und Alain Prost, wenn man sagt, Teamkollegen, die gegeneinander gefahren sind. Bei denen ging es ja bei beiden um die Weltmeisterschaft. Sebastian Buemi hat da nichts mehr gewinnen können, außer vielleicht einen Londoner Blumentopf.
Londoner Blumentopf, es ging ja aber auch für die beiden natürlich noch für ihr Team um den Herstellertitel. Das darf man auch nicht vergessen. Sie haben am Ende, weil Nick Cassidy die quasi Prozession des Sonntages, Eddie hat ja die Bedingungen gerade beschrieben, warum man nicht überholen konnte. Nick Cassidy hat sich dann da ein bisschen zurückgemeldet. Das war mental für ihn, glaube ich, wichtig zu zeigen, dass er es doch kann. Hat das Rennen gewonnen. Am Ende ist also Envision Jaguar dann doch Champion geworden, trotz dieser Kollision. Aber an Dämlichkeit war das, was Eddie gerade beschrieben hat, zwischen Buemi und Cassidy, nicht zu überbieten. Und ich glaube tatsächlich, es hat mit Prost und Senna nichts zu tun, weil tatsächlich beide damals ja, sowohl der Brasilianer wie auch der Professor aus Frankreich, jeweils um den WM-Titel gefahren sind. Also es war wohl auch sicherlich eine Misskommunikation mit Team, aber der Buemi, wenn man bedenkt, der ist 24-Stunden-Sieger, Le Mans-Sieger und, war lange auch in der Formel 1. Da hätte er wirklich deutlich mehr das Hirn einschalten müssen, denn das war klar auch im Rückspiegel, die zwar nur eingeschränkte Sicht nach hinten geben, aber es war für ihn klar zu sehen, was passiert. Es war auch klar, was er machen musste. Wusste jeder Zuschauer, ob am Fernseher oder in der Messehalle selbst in London. Und dass das so schiefgegangen ist, eine Katastrophe. Was aber im Grunde schön ist, tatsächlich, dass da tatsächlich bei der Formel E jetzt in der ersten Saison mit dem neuen Auto, dem Gen 3 Auto, das war toll, das hat deutlich mehr Leistung, es war deutlich mehr Action, dass tatsächlich die Kunden König sind, wie man so schön sagt, denn ist Jake Dennis im Andretti Porsche, im Kundenteam von Porsche, Fahrerweltmeister geworden. Und nicht Jaguar als Werksteam, sondern Envision Jaguar. Auch da ein Kundenteam hat das Beste aus dem Jaguar-Antriebsstrang gemacht und ist Teamweltmeister geworden. Das ist natürlich gut als Signal für die Zukunft, für die Formel E, dass man nicht im Werksteam fahren muss, um Champion zu werden. Man kann auch in einem gut sortierten, gut vorbereiteten Kundenteam sehr erfolgreich sein.
Ja, ich glaube auch, das ist ein Fingerzeig, weil ich glaube nicht, dass es das aus politischen Gründen in der Formel 1 gäbe, dass zwei Kundenteams da die Lorbeeren abräumen und die offiziellen Werksteams schlagen. Also finde ich genauso wie Stefan als Signal für die Formel E Zukunft mal richtig gut. Und nochmal unbestritten, Jake Dennis, der Bursche, der kommt ja aus dem Kartsport, ist ein Jahr für R Motorsport Aston Martin DTM gefahren, ist ein Spätberufener, ein Spätentdeckter. Das war sein erster internationaler Titel mit einem Auto. Vorher war er mal Junioren-Kart-Weltmeister, U18-Kart-Weltmeister. Ich glaube, der Bursche, André Lotterer hat es am Wochenende gesagt, dass das der mit Abstand talentierteste Teamkollege ist, den André Lotterer in seiner langen Karriere je gehabt hat. Den kann ich nur zustimmen. Ich glaube, dass Jake Dennis auch Formel-1-Potenzial hätte, und zwar für ganz vorne.
Eddie, gerade wollte ich es ansprechen, weil das Interview habe ich gesehen mit André Lotterer und habe mir auch gedacht, wow, der ist schon so lange dabei, der Lotterer, und dass er das jetzt über Jake Dennis sagt, das ist erstaunlich. Ja, vielleicht eh gleich da im Anschluss der Voice. Ich meine, Pascal Wehrlein macht in Italien insgesamt 8 Punkte, wenn ich es richtig gesehen habe, macht jetzt in London insgesamt 3 Punkte, war schon in der Formel 1. Ich habe für mich selbst die Formel E auch ein kleines bisschen möglicherweise falsch so abgespeichert, schon auch Sprungbrett in die Formel 1. Sie, Nick de Vries. Siehst du ein Potenzial für Jake Dennis, was jetzt auch Eddie gemeint hat? Britische Fahrer gibt's ja leider genug mittlerweile in der Formel 1.
Ja, wobei, glaube ich, Nationalität nicht mehr ganz so eine große Rolle spielt, sondern tatsächlich jetzt mehr die Qualität. Er ist interessanterweise, es geht auch oft unter, der Cassidy. Der Nick Cassidy ist auch mit dem halben Ding schon drin, hat getestet, aber vor allem ist unser Mitch, der ist ja Red Bull Simulatorfahrer, das heißt, er hat da schon Verbindungen zur Formel 1 und die halten da auch bei Red Bull große Stücke auf ihn. Ob daraus sich eine Chance ergibt bei dieser Vielzahl an Talenten, die natürlich in diese Formel 1, in die Königsklasse streben, es sind da ja nur 20 Autos und 20 Cockpits, ich weiß es nicht. Dazu ist er natürlich jetzt Eddie hat es gesagt, als Spätberufener auch schon relativ alt. Ich würde mir wünschen, aber ich würde mir auch wünschen, dass zum Beispiel ein Patricio Ward, dass ein Colton Herter aus Amerika, dass die eine Chance in der Formel 1 kriegen würden. Das würde, glaube ich, in der Formel 1 für die Amerikaner nur klappen, wenn Michael Andretti, der ja siegreicher Teamchef jetzt ist von Jake Dennis, denn der hat da den Formel E-Titel gewonnen, war auch der Sohn von Motorsportlegende Mario tatsächlich in London dabei. Ich kenne die beiden ja sehr gut, war sehr oft bei denen auch in Pennsylvania in der Victory Lane zu Hause, habe viel Privatzeit mit denen verbracht. Ein Riesenerfolg eben auch fürs Andretti-Team und der klopft ja nach wie vor an die Tür Richtung Formel 1. Wenn, dann würde er sicherlich einem Jungtalent, einem Talent, das bisher noch nicht in der Formel 1 war, sicherlich eines seiner Cockpits geben.
Ja, ich glaube auch, dass das die einzige Chance für Jake Dennis wäre, über die Karte Andretti. Mhm. Denn Jake Dennis war schon mal im Red Bull Fahrerkader, hat da getestet, ist da aktuell nicht mehr drin. Der ist nebenbei ja noch BMW-Werksfahrer, unter anderem auch hier in der Eifel beim 24-Stunden-Rennen auf einem BMW gefahren für das Hause Walkenhorst. Also der ist BMW-Werksfahrer und eben Avalanche Andretti-Fahrer. Und wenn da die Tür, und Michael Andretti war sehr, sehr begeistert von ihm, kann er auch sein, also weil die Bilanz spricht da eindeutig für Jake Dennis, muss man ja nur mal André Lotterer fragen, wie er den eingetütet hat, das war ja phänomenal. Aber ich glaube auch, er ist mit 28 zu alt und dann kommt noch ein entscheidender Faktor dazu. Jake Dennis, kein Jockey. Das ist ein 1,85 Meter großer gestandener Mitteleuropäer, der vielleicht sogar einen Tick zu groß ist für ein Formel-1-Auto. Ist zwar topfit und super duschtrainiert, aber ist eben auch eine ganz schöne Kante. Das sind so die beiden Sachen, das Alter und die Körpergröße, die da so ein bisschen gegensprechen.
Tja, wir erinnern uns an Alex Wurz, der auch eigentlich zu groß war für ein Formel-1-Auto. Thomas Preining, The Voice, führt die DTM-Wertung an, aber ich fürchte, also aus österreichischer Sicht, nichts gegen Sheldon van der Linde. Der hat jetzt so aufgedreht, die letzten beiden Rennen van der Linde, dass jetzt am Nürburgring möglicherweise eine Wachablöse stattfinden könnte. 10 Punkte trennen Preining als führenden DTM von Sheldon van der Linde. Was antizipierst du fürs Wochenende, The Voice?
Hängt natürlich von den üblichen Wetter-Eifel-Kapriolen ab, die Eddie da vor Ort dann auch miterleben wird und darf. Es ist aber völlig klar, dass wenn es tatsächlich nass werden sollte, der Traktionsvorteil der Porsche nicht unterschätzt werden sollte. Das ist, glaube ich, durchaus ein Thema, auch wenn wir wissen, dass die M4 BMW inzwischen auf allen Strecken wirklich gut sind, die GT3 M4. Die Speerspitze ja aktuell in der Entwicklung bei BMW für den GT-Sport weltweit. Und keine Frage, Sheldon hat den Rhythmus jetzt auch gefunden. Du hast das gesagt, die Punkte und die Ergebnisse der letzten DTM-Wochenenden haben es gezeigt. Aber ich würde sagen, sollte es tatsächlich feucht werden, dann glaube ich, dass Porsche und vor allem die Mantai-Truppe sehr gut aussehen sollte in der Eifel. Oder, Eddie?
Dem gebe ich hier absolut recht. Ich glaube mittlerweile, dass das Porsche-Paket ist. Es ist ja ein neues Auto, was in dieser Saison erstmalig weltweit eingesetzt wird. Die sind so gut aussortiert und insbesondere die Mantai-Truppe ist wirklich auch fahrerisch eben halt exzellent besetzt mit Thomas Preining und Dennis Olsen. Die beiden verstehen sich auch noch perfekt und harmonieren auch privat sehr gut miteinander. Das sind alles so Mosaiksteinchen. Also ich glaube auch, dass die hier gut performen werden. Wer es allerdings am Ende dann wird, müssen wir mal abwarten. Ich habe gerade mal einen Wetterbericht geguckt und habe gesehen, dass es Sonntag noch mal deutlich kälter als die jetzt gerade angegebene 13 Grad werden wird. Ja, und da müssen wir einfach mal gucken. Die Eifel-Lotterie, ich erinnere mich ans letzte Jahr DTM, da hatten wir an einem Tag kein Qualifying, weil es neblig war und dann erst mit den Trainingszeiten aus dem freien Training erst mittags rum so ein bisschen aufklarte und dann Rennsport betrieben werden konnte. Das hoffe ich jetzt nicht für das Wochenende, aber Wetter wird mit Sicherheit ein Faktor werden. Und ich hoffe, dass wir zum Fahren kommen und ich hoffe, dass es nicht zu kalt und zu nass wird.
Ja, das erste Qualifying gibt's auf RAN.de Samstag 9.30 Uhr, dann das Rennen 12.55 Uhr, Sonntag ein kleines bisschen anders. 9.10 Uhr geht schon los mit dem Qualifying, 13 Uhr dann das zweite Rennen. Die größte Chance, The Voice, auf einen Heimsieg, aus deutscher Sicht, würdest du wem zutrauen? In Hocken, am Nürburgring am Wochenende.
Also auf jeden Fall nicht Sandro Holzem, denn wir haben tatsächlich, das sollten wir vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen, zwei neue Fahrer im Starterfeld, jetzt nach der DTM-Sommerpause, also am Ring, wobei bei Sandro das gerade schon angekündigt worden war, dass da eine Talentsförderung stattfinden soll. Er hat offenbar beim GT Masters jetzt zuletzt auch tatsächlich wirklich gezeigt, dass er es drauf hat. Das ist ein ganz junger Mann, 19 Jahre, der für das Project One BMW-Team fährt, also für Hans-Bert Kamps. Und der hat ja, nachdem er auch den Markenpokal BMW im Rahmen der DTM schon letztes Jahr und dieses Jahr organisiert, immer wieder gesagt, er möchte gerne junge Talente auch Richtung DTM ziehen. Man hat ihn jetzt unglaublich gut vorbereitet mit vielen Testfahrten auf unterschiedlichsten Rennstrecken. Man hat ihn in der GT4 eingesetzt, man hat ihn im Masters eingesetzt mit einem GT3-Auto. Ich bin mal gespannt, wie der sich jetzt in diesem beinharten DTM-Feld zurechtfinden wird, der Sandro Holzmann. Und wir haben mit Maximilian Paul einen Bekannten, wenn man so will, der hat schon mal auf einem Lamborghini tatsächlich DTM-Rennen bestritten. Sein Papa hatte ein eigenes Team, da gab es aber große Probleme mit dem Co-Partner finanzieller Natur. Das Team musste dann quasi aufgelöst werden und sich zurückziehen. Jetzt fährt Maximilian Paul aus Dresden beim Grasser Racing Team und nach dem DTM-Debüt 2021 ist er jetzt 23 Jahre, auch durch viele weitere GT-Rennen tatsächlich schon auf deutlich verbessert und professioneller. Und ich bin auch mal gespannt, was der zeigt. Also da haben wir zwei junge deutsche Fahrer, die ihr Debüt geben an diesem Wochenende. Und vorne beim Frage um den Sieg, schwer zu sagen, ob tatsächlich zum Beispiel ein René Rast bei Mischbedingungen, sollte man immer sagen, der mit dem ist zu rechnen. Er hat ja jetzt am Norrisring auch eine Menge Punkte aufgeholt. Durch das Doppelcommitment mit Formel E hat er ja ein DTM-Rennwochenende verpassen müssen, hat aber diese Punkte eigentlich am Norrisring ordentlich wieder aufgeholt. Und gerade die große Erfahrung, diese Akribie bei der Vorbereitung. Deswegen würde ich bei Mischbedingungen den René Rast nie außer unter Wert schlagen. Mit dem könnte man da, glaube ich, auch rechnen, oder Eddie?
Absolut, aber kein Witz. Ich habe jetzt gerade eben Lugi Auer bei mir am Hotel getroffen. Der kommt gerade vom Joggen. Ich würde die Mercedes-Armada nicht außer Acht lassen. Letztes Wochenende bei der GT World Challenge waren sie sehr dominant. Hängt natürlich dann auch wieder ein bisschen von der Balance of Performance ab. Aber Lugi Auer zum Beispiel oder Maro Engel, der ja auch schon überragend performt hat in dieser Saison, die spielen auch sicherlich mit. Am besten wäre es für meinen Geschmack, wenn wir wieder alle 28 Autos im Qualifying innerhalb einer Sekunde haben.
Das wäre ganz stark. So ein Blick ganz kurz noch, Eddie, nach Silverstone, wo es auch mit der MotoGP weitergeht. Was hat sich in den letzten 3 Wochen, gab es glaube ich kein Rennen, hat sich irgendwas Signifikantes verändert oder Business as usual, die Ducati werden alles in Grund und Boden fahren?
Nee, also erstmal, was sich verändert hat, ist auf dem Transfermarkt passiert. Yamaha trennt sich von Franco Morbidelli und hat Alex Rins bereits verpflichtet. Okay, das pfiffen die Spatzen schon von den Dächern. Aber das ist jetzt ein sehr, sehr frühes Signal von Yamaha, sich mit Alex Rins zu verstärken. Das ist ihr Plan. Der ist da sogar auch noch verletzt. Hat zwischendurch auch geheiratet, Alex Rins. Ja, und dann hat er die Sommerpause und die Verletzungspause genutzt, um beim Yamaha-Werksteam anzudocken. Wird Lucio Cecchinello von LCR Honda nicht so sehr freuen. Aber gucken wir mal. Also das ist für mich die Headline Nummer 1. Und ansonsten gebe ich dir natürlich recht. Die ultraschnelle Rennstrecke in Silverstone könnte wieder Ducati-Land sein. Also, aber auch da müssen wir einen Blick nach oben werfen. Silverstone, ich war ja letztes Wochenende in London, habe den Platzregen am Sonntag erlebt. Silverstone ist ja nicht ganz so weit weg. Ich bin mal gespannt, was das Wetter da am Wochenende für die MotoGP parat hält.
Der Voice, besteht denn überhaupt die Gefahr, ich glaube, wir haben sie schon mal angesprochen, wenn Honda die Leute davonlaufen und wenn auch Marc Marquez irgendwann mal sagt, so Freunde, mit dem Motorrad gewinne ich nichts, dass Honda auch rausgeht, der größte Motorradhersteller?
Das ist, glaube ich, eine Befürchtung, die hinter vorgehaltener Hand durchaus bei Dorna, dem spanischen Promoter, längst angekommen ist und die machen sich da Sorgen. Es ist so ein bisschen ähnlich wie mit Kawasaki, die ja jahrelang in der Superbike-WM tatsächlich dominiert haben mit Johnny Ray, einen Titel nach dem anderen eingefahren haben und jetzt so ein bisschen auch die technische Entwicklung verpasst haben. Ähnlich wie Honda in der MotoGP und auch in der Superbike-WM gibt es da Bemühungen, Kawasaki auf die ein oder andere Weise ein bisschen zu helfen, etwas konkurrenzfähiger zu werden. Also man muss sagen, nachdem man Rossi ja schon verloren hat, das hat auch tatsächlich nach dem Rücktritt von Valentino weltweit schon eine Delle gegeben, was die Popularität der MotoGP angeht. Sollte man tatsächlich Honda nicht unbedingt verlieren. Schon der Suzuki-Rücktritt kam zwar tatsächlich überraschend, hat aber gezeigt, dass Japaner prinzipiell nicht immer wahnsinnig logisch, aus europäischer Sicht logisch agieren und entscheiden. Und die Lücke bei Honda zur Spitze ist sehr groß. Also wie man das tatsächlich machen will, die da näher ranzuführen, ist schwierig. Man wird tatsächlich da hinter den Kulissen weiter diskutiert, auch jetzt in Silverstone. Was vielleicht noch ganz interessant ist, dass tatsächlich relativ viele verletzte Fahrer, die wir ja in der ersten Saisonhälfte hatten, aufgrund des Sprintformats, Samstagsprint, Sonntag Rennen, und zwar in der MotoGP anders als in der Formel 1 immer, haben wir dann doch relativ viel Verletzte, bis den gerade erwähnten Alex Rins, die tatsächlich jetzt zurückgekommen sind und wieder fit sind. Auch eben Marc Marquez fühlt sich jetzt deutlich besser nach der Sommerpause. Aber ob bei Honda wirklich jetzt schon was geht, ich glaube es nicht. Ich habe den Eindruck, da gab es ein paar Interviews mit spanischen Journalistenkollegen von Marc, der gesagt hat, also meine Herangehensweise, und dafür habe ich die Sommerpause genutzt, war sicherlich eine falsche, es dauernd mit der Brechstange zu versuchen. Das haben wir allerdings, Eddie, von ihm auch schon öfter früher gehört. Er ist halt ein extrem einsatzfreudiger Typ, aber tatsächlich jetzt es etwas anders umsetzt und tatsächlich jetzt nur das versucht, was tatsächlich die Maschine hergibt, zu leisten. Ich weiß nicht, ob er so tickt, aber die Angst, und man nennt es tatsächlich jetzt in der Silly Season der MotoGP, in der Sommerpause Hexit, also der Exit von Honda, die Flucht von Honda aus der MotoGP der Königsklasse, die Angst ist tatsächlich da.
Tja.
Absolut, denn die sehen sich natürlich auch als Weltmarke, haben ja jahrelang auch die MotoGP dominiert. Und das, was die da im Moment erleben, das ist ein absolutes Desaster. Und bei der Fahrweise von Marc Marquez, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, der kennt nur Hop oder Top. Platz 2 ist für ihn schon eine Niederlage. Deswegen glaube ich nicht, dass sich an der Herangehensweise von Marc Marquez persönlich was ändern wird. Und ich glaube auch nicht, dass man in der Sommerpause jetzt irgendwelche Klimmzüge machen konnte, technischer Natur, dass die Honda auf einmal funktioniert. Da wird ein völlig neues Motorrad ran müssen. Und das kann man dann aber eben in der Sommerpause nicht mal ebenso bewerkstelligen. Also ich glaube, es bleibt weiter kritisch bei Honda und hoffe natürlich als jahrzehntelanger MotoGP-Fan nicht, dass das in einem Rückzug von Honda endet, weil das wäre ein Desaster.
Tja, aber am Wochenende, da freuen wir uns drauf. Zum einen auf die MotoGP in Silverstone, aber natürlich in erster Linie DTM auf dem Nürburgring. Eddie wird kommentieren. Wir machen eine kurze Pause. Danke, Eddie. Gleich geht's weiter mit der Formel 1.
Hallo zusammen, hier ist Alfred Gislason, Bundestrainer Handball, und ihr hört Sport Radio 360.
Weiter geht's in der Big Show 621 mit der Formel 1. Der Voice ist dabei geblieben und frisch dazugehören ist Stefan Ehlen. Grüß dich, Stefan.
Hallo, servus.
Was die wenigsten wissen, Stefan Ehlen und Stefan der Voice Heinrich bekommen mehrere tausend Euro hier pro Auftritt. Und warum kann ich mir das leisten? Weil ich, wenn ich einen Tipp bekomme, wie Formel 1 Rennen ausgehen, immer bei Stefan Ehlen nachfrage und ich das gesamte Hab und Gut meiner gesamten erweiterten Familie an diesem Wochenende auf einen achten Platz von Nico Hülkenberg in Spa-Francorchamps gesetzt habe, weil ja Stefan Ehlen letzte Woche gemeint hat, passt mir auf den Hülkenberg auf. Was ist mit dem Hülkenberg passiert, Stefan Ehlen? Außer, dass das Wetter natürlich einfach Banane war.
Also, dass das Wetter Banane war und du jetzt blank bist?
Ja, das sind zwei Dinge leider. Die vielen tausend Euro, die ich wöchentlich an euch überweise, bleiben in dieser Woche leider aus.
Es ist ein Ärger. Aber genau das trifft eigentlich auch zu, was bei Nico Hülkenberg passiert ist. Also da hat eigentlich nichts funktioniert am Wochenende. Die Ausgangslage war eigentlich gut, ja, weil das Wetter hätte ihm entgegenkommen müssen, weil er ja einer ist, der tatsächlich mit Mischwetter sehr gut klarkommt. Aber Timing ist natürlich auch eine Frage, gerade beim Mischwetter im Qualifying. Du musst zur richtigen Zeit auf der Strecke sein und deine Runde dann halt auch fahren. Hat nicht funktioniert. Und dann sind halt auch andere Umstände dazugekommen, dass die Technik nicht mitgespielt hat bei ihm. Und dann war das Resultat, dass er in beiden Qualifyings, war ja ein Sprintwochenende, das heißt, es gab ein Qualifying für den Grand Prix und es gab ein Qualifying für den Sprint, war er auf Platz 20. Ja. Und naja, der Haas ist jetzt kein Topspeed-Wunder, der Haas ist jetzt auch kein Auto, das sehr leicht mit den Reifen umgeht, und beides sind sehr schlechte Faktoren, wenn du ins paar Plätze gut machen willst. Und dementsprechend war sein Wochenende im Prinzip gelaufen, nachdem die Qualifyings durch waren. Und schade. Ja, weil ich glaube, die Bedingungen hätten mehr hergegeben mit einem halbwegs normalen Qualifying. Und ein normales Qualifying ist für Nico Hülkenberg, dass er so in die Top-10-Regionen vordringt, also zumindest so Platz 8 bis 10 bis 12, sowas in der Art, dann hätte es durchaus anders ausgehen können. Aber so muss ich leider sagen, ja, da habe ich ein bisschen ins Klo gegriffen. Und du natürlich auch.
Ja, selbstverständlich. Also ich sitze jetzt hier ganz blank und muss jetzt gleich ein paar selbstgemachte Postkarten verkaufen vor dem Tennisstadion. Mal schauen, ob da was reinkommt. Jetzt hatten wir The Voice gerade im Teil mit Eddie ja schon das BOP-Thema kurz angeschnitten. Und ich meine, ein Zitat von Toto Wolff am vergangenen Wochenende mitbekommen zu haben aus Spa, wo er meinte, sollte auch in der Formel 1 angedacht werden, so eine Balance of Performance, wäre das der Tod der Königsklasse? Stimmst du damit überein oder ist Toto, den wir alle sehr, sehr lieben, wieder mal eine kleine Drama Queen?
Ich glaube, dass da ein Fass aufgemacht wird, das wir dringend überhaupt nicht brauchen. Ich glaube tatsächlich, Balance of Performance würde die DNA der Formel 1 konterkarikieren. Das würde nichts bringen. Ich meine, der Toto hat ja auch gesagt, dass er die Formel 1 deutlich reizvoller und transparenter findet als MotoGP. Wer beides beobachtet, würde da auch sagen, Toto, du warst in den letzten, ich glaube, 5 Jahren nur einmal bei einem MotoGP-Rennen. Man sollte vielleicht bei einigen Dingen sich ein bisschen mehr einfühlen und ein bisschen besser informieren, bevor man einfach solche Sprüche raushaut. BOP, glaube ich, und ich bin ziemlich sicher, dass Stefan als Traditionalist das ähnlich sieht, BOP in der Formel 1 wär wirklich das Ende.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Die Formel 1 ist ja im Prinzip eine Ingenieursmeisterschaft. Und wenn du allzu viel Gleichmacherei betreibst, dann ist der Witz weg. Dann kannst du auch gleich Einheitsautos hinstellen, so wie es die IndyCar Series zum Beispiel macht. Und das entspricht halt überhaupt gar nicht dem, was die Formel 1 eigentlich ist und wofür die Formel 1 eigentlich stehen will. Und wenn du Einheitsautos hast, dann, ja, also das ist im Prinzip der nächste logische Schritt, ne, als Kosteneinsparungsmöglichkeit. Und dann brauchst du auch keine Hersteller mehr. Und wenn du keine Hersteller mehr hast, naja, die Privatteams alleine werden es nicht tragen. Da ist das große Geld dann auf einmal nimmer so da. Und ich glaube, auf diesen Weg sollte sich die Formel 1 wirklich nicht begeben. Es gibt sicherlich andere Stellschrauben, die man da drehen kann, um ähnliche Sachen zu erzielen. Und auch da muss man ja sagen, es wird ja seit Jahren auch gemacht. Es werden ja gewisse Teile vereinheitlicht. Manche Teile kann man einkaufen, die muss man nicht selber bauen als Team. Die Motoren sind ja tatsächlich auch schon angeglichen, worüber man auch ein bisschen streiten kann, ob das noch sinnvoll ist, ob das noch richtiger Wettbewerb ist. Aber sei es drum, der Kosteneinsparung ist das alles geschuldet, dass man die Sachen gemacht hat. Und wir sehen ja auf der Rennstrecke, es gibt Autos, die schneller sind und es gibt Autos, die langsamer sind. Also grundsätzlich gibt es ja noch einen Wettbewerb, ohne dass jeder das gleiche Auto einsetzt.
Noch einer, ein Mann, den du wie die Andrettis wahrscheinlich noch besser kennst als die Andrettis, The Voice, ist Hans-Joachim Stuck, von dem ich auch das Zitat gelesen habe nach diesem Sprint am Samstag, der dann nur noch, ich glaube, war knapp 70 Kilometer lang, weil das Safety Car so lange, also viel zu lange draußen war. Also ich habe es bei Servus TV angeschaut, die haben auch gemeint, warum fährt er denn nicht rein? Die Strecke geht doch einigermaßen. Und Stritzel meinte, A, da kann man es doch gleich ganz lassen und B, dann müssen die Leute halt langsamer fahren, wenn es ein bisschen regnet. Wo stehst du denn da? Also gerade dieser Sprint hat mich auch ein bisschen irritiert, weil die Spannung, gut, so wie Verstappen vorne ist, ist die Spannung sowieso gestorben, aber dieser Sprint hat mich nicht abgeholt.
Nee, aber das ist Spa und das ist Regen. Und wir dürfen nicht vergessen, das haben wir ja in der letzten Woche bei dir, ja, lieber Jens, ja, der Stefan Ehlen und ich schon gesagt, dass natürlich in Spa auf der Ardennen-Achterbahn gerade aufgrund der Gischtentwicklung bei Regen, und das ist ja auch dann eben, dass die Bäume links und rechts, das heißt, sobald eine Wasserfontäne von vorausfahrenden Fahrzeugen in die Luft gewirbelt wird, legt sich das Wasser nicht so schnell, sondern bleibt erstmal ein bisschen stehen. Das heißt, die Sicht bei Regenbedingungen mit Formelautos ist wirklich kritisch. Und da hatte man sich vor dem Grand Prix-Wochenende in Spa eigentlich auch mit der Rennleitung geeinigt, dass man da besonders vorsichtig ist, um einen weiteren schweren oder sogar tödlichen Unfall an diesem Formel-1-Wochenende zu vermeiden. Das braucht die Formel 1 wie Bauchweh, nämlich überhaupt nicht. Ich glaube, dass das auch die Entscheidung mit beeinflusst hat, der Rennleitung das Safety Car so lange draußen zu lassen. Der Stritzel ist immer schon einer gewesen, aus Rot und Korn, mit beiden Füßen tatsächlich immer im Wettbewerb und im Kampf. Es war eine völlig andere Zeit, als er wirklich aktiv war. Und auch wenn er eine Weile ja für den Deutschen Motorsportbund als Präsident unterwegs war, ist er eher so ein hemdsärmeliger Typ und sieht Dinge oft nicht mehr so ganz, wie heute auf dem aktuellen Niveau vielleicht gesehen werden sollten. Ich glaube tatsächlich, dass das der Hinweis auf, man kann ja auch langsam fahren, aktuell Rennprofis nicht davon abhält, wieder voll aufs Gas zu gehen, wenn sie im Wettbewerbmodus sind. Ich glaube, das bringt uns nicht weiter. Man muss tatsächlich auf Dauer, und das ist eine Mittelfristigkeit, diskutieren. Spa, Regen, gibt es da Möglichkeiten? Und erste Tests sind ja gefahren worden mit Kotflügeln an Formel-1-Autos. Man hat ja das auch unter anderem bei den Indycars, Stefan hat es gerade erwähnt, diese Spec-Autos, diese Einheitsautos von Dallara, die der den Formelsport in Amerika ja tragen mit dem Indy 500. Da hat man schon Wege gefunden, die Gischtentwicklung hinter vorausfahrenden Autos ein bisschen zu dämmen, ein bisschen kleiner werden zu lassen. Die Formel 1 ist da auch dran, aber aktuell, glaube ich, war tatsächlich die Entscheidung in Spa eher vorsichtig zu sein, eine richtige, oder Stefan?
Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, die Formel 1 hatte da keine andere Wahl, wie du es gerade gesagt hast. Wenn was Großes passiert wäre, das wäre das Ende gewesen, mindestens für Spa. Und dementsprechend war man sehr, sehr vorsichtig. Und ich glaube, man muss eigentlich uns allen Beobachtern auch ein bisschen den Zahn ziehen. Solche Regenschlachten wie Spa 98 oder auch Silverstone 2008, dass es einfach geschüttet hat ohne Ende und die Bedingungen praktisch unfahrbar waren und die trotzdem gefahren sind, das gibt's halt heute einfach nicht mehr. Das machen die nicht mehr. Das Sicherheitsdenken ist tatsächlich in den letzten Jahren auch nochmal ein ganz anderes geworden, spätestens seit dem tödlichen oder in der Folge tödlichen Unfall von Jules Bianchi mit Halo und dem Ganzen, was man da inzwischen gemacht hat. Also diese so wilden Regenrennen, die wir alle in der Vergangenheit lieben gelernt haben auch, ne, die finden nicht mehr statt. Spa war jetzt sicherlich am Wochenende extrem in der Hinsicht, dass man brutal lange gewartet hat. Und das ist jetzt natürlich auch ein Präzedenzfall, den die Rennleitung damit geschaffen hat, ne? Weil das ist jetzt ein sehr niedriges Level, was sie da erreicht haben. Das wird in Zukunft und bei anderen Strecken anders ausfallen, davon bin ich überzeugt. Aber das Problem an sich besteht natürlich weiterhin, dass sie halt einfach den Grat hinkriegen müssen, diese Gratwanderung zwischen, auf der einen Seite muss es halt sicherheitstechnisch vertretbar sein, auf der anderen Seite muss es noch irgendwie Action bieten, also dass die Formel 1 bald nicht mehr im Regen fahren wird, das halte ich für ausgeschlossen, aber dass man zumindest wartet, dass es einigermaßen passabel ist, das glaube ich ist der neue Standard. Und insofern diejenigen, die die Formel 1 schon seit Jahrzehnten verfolgen, ich glaube, davon muss man sich einfach verabschieden, dass es solche Rennen in Zukunft nochmal gibt.
Wir müssen uns gleich von The Voice verabschieden, aber eine Frage habe ich schon noch für dich, The Voice. Wir feiern ja quasi alle zwei Rennen immer ein neues zweitbestes Team. Best of the rest. Dieses Mal war es plötzlich wieder Ferrari mit Charles Leclerc. Das hat sich im Training ja schon ein kleines bisschen angekündigt. Ist das ein Ausreißer nach oben? Bei Carlos Sainz wussten wir es beim Rennen ja nicht, weil er sehr, sehr früh durch eine Kollision rausgegangen ist. Ist das ein gutes Anzeichen? Ist es ein Ausreißer? Wen siehst du denn hinter den beiden Red Bull jetzt gerade am stärksten? Bevor es eben jetzt, also am 25. August geht es erst wieder weiter mit dem freien Training in Sandford. Ich habe jetzt schon Entzugserscheinungen.
Das kann ich nachvollziehen, die Entzugserscheinung. Es geht mir ähnlich. Also seit Österreich hat Ferrari tatsächlich ja ordentlich verloren den Anschluss und ist da wieder ins Mittelfeld abgeglitten. Aber man muss sagen, in Spa waren sie wieder da. Es war ein klares Statement. Sie waren besser als Mercedes. Und Charles Leclerc, okay, wie gesagt, Verstappen als überirdischer, als Marsmensch, der unaufhaltsam ist wie Lava, die italienische Zeitung gerade schreiben, der rausgerechnet. Aber am Ende war Charles Leclerc nur 10 Sekunden hinter Sergio Perez, im Qualifying sogar schneller. Der Ferrari scheint nicht auf jeder Rennstrecke zu funktionieren, aber im Kampf der Verfolger ist auf gewissen Rennstrecken offenbar, die dem Auto entgegenkommen, durchaus zu rechnen. So die Scuderia nicht taktisch wieder sich selber Fehler erleistet und einen eigenen Fuß schießt und die beiden Kutscher keine Fahrfehler machen. Ein bisschen Pech war tatsächlich Carlos Sainz. Der hätte wahrscheinlich auch vorne in die Top 5 oder 4 fahren können, weil der Speed, wie gesagt, war da. Aber da gab es die Kollision mit Piastri gleich am Start des Rennens in der ersten Ecke in La Source. Also ich glaube, dass tatsächlich Ferrari in Spa gut ausgesehen hat. Ob das jetzt dann nach der Sommerpause in Sandford wieder so sein wird, ich glaube, das kann keiner vorhersagen. Denn das ist momentan wirklich eine Kuriosität, die ganz klar Red Bull auch noch neben der Klasse des Teams und der fahrerischen Klasse von Max entgegenkommt. Denn die Verfolger nehmen sich gegenseitig dauernd Punkte weg. Aber da müsste man, glaube ich, Stefan, in eine Glaskugel gucken können, um zu sagen, wer ist zweite Kraft dann nach der Sommerpause in Sandford. Das ist nicht vorherzusagen.
The Voice. Stefan, gleich gerne die Antwort, aber The Voice, du musst weg, wir danken dir herzlich. Stefan Ehlen, bitte antworte. Wer wird die zweite Kraft sein? Was sagt die Glaskugel? Wie milchig ist sie?
Ich habe keine Glaskugel gesehen, kann ich leider nicht sagen. Aber ich glaube, das ist schon der Punkt aktuell. Man weiß es nicht. Und je nachdem, welches Team wann welche Updates einsetzt, kann es natürlich wieder eine kleine Verschiebung geben. Also ich glaube, wir können festhalten ganz grundsätzlich, dass McLaren nicht so schlecht ausschaut. McLaren hat in den letzten paar Rennen sehr konstant, sehr weit vorne mitgemischt seit dem Update, das es in Österreich gab, und zwar auf unterschiedlichen Strecken. Also stellvertretend Silverstone und Budapest, dann jetzt auch wieder Spa, die waren gut und vorne dabei. Oscar Piastri zum Beispiel mit seinem ersten Top-3-Ergebnis, das kommt auch nicht von ungefähr. Und insofern denke ich mir, dass wenn es jemand gibt, der jetzt gerade am Drücker ist, dann ist es sicherlich McLaren, die für mich als erste in Frage kommen als zweite Kraft. Aber eben auch der Mercedes hat sein Potenzial, der Ferrari ebenso und der Aston Martin auch. Und das ist das große Fragezeichen halt. Wem gelingt da vielleicht jetzt über die Sommerpause so ein kleiner Fortschritt? Weil es reichen ja mitunter schon irgendwie ein, zwei Zehntel und die Sache sieht schon wieder ganz anders aus. Und die Sommerpause, ja, da sind natürlich die Läden zu für zwei Wochen komplett, aber man kann den Menschen ja das Denken nicht verbieten. Und da bin ich mir sehr sicher, dass sich ein paar schlaue Leute im Team Gedanken machen, wie man da vielleicht mehr aus der Abstimmung rausholen kann oder aus etwaigen neuen Teilen.
Gut. Wie gesagt, am 25.08. ist das erste freie Training. Es ist wirklich Wahnsinn eigentlich. So lange ohne Formel 1, aber wir alle brauchen Pause. Also nicht die Big Show, aber möglicherweise auch Stefan Ehlen. Mit The Voice und mit Eddie werden wir kommende Woche selbstverständlich drüber sprechen, was in der MotoGP und was auf dem Nürburgring stattgefunden hat. Bei The Voice und bei Stefan Ehlen bedanke ich mich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 621.
Hoi, ik ben Robin Haase en jullie luisteren naar Sport 360.
Ulnrammer sind die Leute, die den Bordstein, also praktisch das, den Knick unten, ne, in der Straße zum Gehsteig sauber gemacht haben früher mit Besen. Heute hat man ja Kehrmaschinen für sowas.
Wieder was gelernt von Tom Heberlein in der Big Show 621, das war mein Einstieg. Auch mit dabei ist von Just Baseball 93 Axel Goldmann. Servus Axel.
Hallo zusammen.
Gestern ich meine, es war kurz nach 16 Uhr, bekam ich auf mein Handy eine Mitteilung. Axel Goldmann und Just Baseball sind live bei Instagram. Da dachte ich mir, da gibt's was zu besprechen und ich ahnte schon, worum es ging. Axel, bevor wir vielleicht in die Details reingehen, für die Leute, die jetzt nicht so das auf dem Zettel haben, warum ist dieses Datum, diese Trade Deadline, mir kommt's vor, hauptsächlich in der MLB so extrem wichtig?
Weil es halt für die Teams die letzte Möglichkeit ist, Additionen für die zweite Saisonhälfte beziehungsweise für die Playoffs zu schaffen, weil es halt mitten in der Saison ist und nicht wie, sagen wir jetzt mal, beim Fußball am Anfang oder in der Pause, sondern es geht ja nahtlos weiter. Gestern waren ja auch Spiele, das heißt, sie haben eigentlich keine Pause zwischen den Trades.
Sehr spannend. Nein, es ist ja tatsächlich so. Und jetzt merkt man mal, wie alt ich bin. Aber die Trades, Tom, wo ich mir denke, die haben wirklich was bewegt, gehen zurück für mich. CeCe Sabathia, damals zu den Milwaukee Brewers. Kevin Brown, wer sich noch erinnern kann, nach San Diego. Und natürlich auch Randy Johnson. Ich glaube, er ist nach Houston gegangen und die haben alle irgendwas bewegt, jetzt aus der jüngeren Vergangenheit. Was war denn der letzte Trade, wo wir wirklich gesagt haben, der hat ein bisschen das Ruder herumgerissen?
Da muss ich lange überlegen. Mir ist heute eingefallen, dass die Dodgers vor nicht allzu langer Zeit Max Scherzer und Trey Turner geholt haben. Im letzten Jahr haben die Padres ja zugeschlagen, indem sie Juan Soto geholt haben. Mir ist jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, also es sind zwar ein paar große Namen diesmal dabei gewesen, unter anderem Max Scherzer und Justin Verlander, aber so finde ich, der ganz große Game Changer war jetzt irgendwie nicht dabei. Also du kannst natürlich schon sagen, die Texas Rangers, die haben sich nochmal echt ganz gut verstärkt. Die Astros mussten wahrscheinlich was machen, die spielen ja auch noch beide in der gleichen Division. die mussten wahrscheinlich was machen, weil zwei ihrer Starting-Pitcher ausfallen und dann ist ihnen halt Herr Verlander eingefallen, der vielleicht auch sein Haus in Houston noch hat. Aber so dieser ganz große Brüller-Trade ist irgendwie nicht dabei. Sie haben sich alle irgendwie, alle, die noch eine Chance auf die Playoffs haben oder schon relativ gut aufgestellt sind für die Playoffs, haben halt, so in der Bundesliga würde man wahrscheinlich sagen, sie haben so Ergänzungsspieler geholt oder halt haben halt versucht, Löcher zu stopfen, um sich da für die Playoffs oder für den Kampf um die Playoffs noch gut zu positionieren. Und die anderen Mannschaften, die planen halt schon für 2024 oder darüber hinaus.
Ja, weiß nicht. Also die Yankees sind ja auch noch in Contention. Und da würde ich halt mal sagen, die haben gar nichts gemacht.
Die Yankees scheinen aber zu glauben, als ob sie nicht in Contention
sind, oder? Das ist aber, glaube ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Dass New York noch nicht brennt heute Morgen, wundert mich ein bisschen. Aber was Jens eben gefragt hat, so der letzte Trade, der mir einfällt, der wirklich was bewegt hat, das war letztes Jahr, das war Juan Soto und Josh Bell zu den Padres. Das hat halt nur in die falsche Richtung was bewegt. Das war halt schon ein Monster-Trade, den die Padres da gemacht haben. Aber hat halt nichts gebracht. Aber ansonsten, ja, ich bin auch so ein bisschen underwhelmed von der Trade-Deadline. Ich finde, es gab viele Teams, die wirklich Dinge richtig gemacht haben, die eine ganze Menge richtig gemacht haben sogar, ohne dass man irgendwie von spektakulären Trades spricht, die halt diese Spot-Editions geholt haben. Da fällt mir als erstes fallen mir die Arizona Diamondbacks ein, die meines Erachtens eine sehr, sehr hervorragende Trade-Deadline hingelegt haben.
Ja, ich, sehr gut.
Tatsächlich für kleinstes Geld sehr, sehr gute Editions geholt haben. Ich finde, die Cubs haben einen guten Job gemacht. Und ich lobe die Cubs ja tatsächlich äußerst ungern, aber das haben sie wirklich gut gemacht. Und wenn man es ganz verquert sieht und wenn man sich vielleicht in das Mind von Billy Epler ein bisschen reinsetzen kann, haben die Mets wahrscheinlich auch alles richtig gemacht, obwohl ich es überhaupt nicht verstehe. Ich raff halt nicht, was bei den Mets passiert, nach einem halben Jahr den kompletten Plan einmal auf links zu drehen und zu sagen, wir machen jetzt hier ein Fire Sale, alles was rausgehen kann, geht raus und wir stellen uns jetzt auf so ein Rebuild ein, rechnet damit, dass 2-3 Jahre nichts passiert und ich habe es bei Just Baseball gesagt, ich sag's hier jetzt nochmal, ich glaube Billy Epler kein Wort. Ich glaube ihm kein Wort. Wir werden im Winter die gleichen Idioten Additions, Trades der Mets sehen, wie wir es von Billy Epler von 2015 bis 2020 oder 21 bei den Angels gesehen haben. Es wird sich gar nichts ändern. Die holen sich wahrscheinlich im Winter drei Pitcher, die zusammen 105 Jahre alt sind.
Und die wahrscheinlich zusammen 300 Millionen Dollar
selbstverständlich
kosten. Und dann musst du noch dazu rechnen, dass er jetzt zu großen Teilen noch das Gehalt für Scherzer und Verlander übernehmen.
Bezahlt er weiter.
Ja, schön, ganz toll. Wobei, ich muss eins ja dazu sagen, wenn wir bei den Mets sind, ich finde, sie haben dafür, was sie rausgehauen haben, wirklich gute, junge Leute gekriegt. Also Das sind Leute, mit denen kannst du vielleicht noch nicht nächstes Jahr, aber spätestens 2025 echt gut dastehen.
Richtig, und, aber dann musst du es auch machen.
Ja, dann musst du es auch
machen. Und das glaube ich ihm halt nicht.
Nö, Steve Cohen wird schon sagen, du, pass mal auf, ich habe hier ein paar Milliarden, die würde ich gerne unters Volk bringen.
Ich brauche Namen.
Ja.
So, und das ist genau das Falsche. Ich verstehe halt wirklich nicht, was da bei Billy Epler vorgeht. Ich weiß es nicht. Und bei den Yankees ist es halt so, wir hatten gestern die Statistik. Wisst ihr, in welcher Kategorie die Yankees MLB-weit mit riesem Abstand das beste Team haben? Also Offensive, Defensive, Starting Pitching, Relief Pitching. Wo sind die Yankees das unangefochten beste Team? MLB-weit, nicht American League-weit. Was glaubt ihr?
Ich gehe mal ganz deep und sag, Ich weiß es nicht. Ist Gerrit Cole so gut, dass es Starting Pitching? Glaube ich nicht, weil danach ist er nicht mehr viel. Kaum ich tippe auf Relief Pitching.
Es ist das Relief Pitching. Ja. Die Yankees haben ein Combined ERA von 3,0. Das zweitbeste Team hat 3,5. Und was machen die Yankees? Sie holen sich einen Relief Pitcher. Ja. Was ist denn? Und sie brauchen Bats. Sie brauchen offensive Produktion. Sie brauchen einen Outfielder, der halt Aaron Judge ein bisschen entlastet. Und was machen die? Also bitte. Was ist denn da los? Und ich habe nicht, wirklich, ich habe nichts mit den Yankees zu tun und es macht mich aggressiv.
vielleicht folgen die einem höheren Plan, von dem wir noch gar nichts wissen. Aber ja, ich gebe dir recht, ja. Vor allem, du musst ja auch mal so, sie haben ja mindestens drei Spieler, die du eigentlich abgeben kannst. Ne? Du hast Harrison Bader, du hast Gleyber Torres, du hast Anthony Rizzo, die du alle weggeben hättest können. Ne? Also Rizzi ist überbezahlt, Torres ist zu inkonstant und ja, Harrison Bader, okay, da kann man noch drüber reden. Das ist auch jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss. Also die hättest du schon wegbringen können. Und wenn du alle drei weghaust und kriegst dafür einen gescheiten Outfielder. Aber nachdem, ich glaube, die haben darauf gehofft, dass die Cubs weiter so durchschnittlich spielen wie bislang. Aber dann haben die ja irgendwann beschlossen, sie fangen jetzt mal das Gewinnen an und gehen doch noch in Contention rein in dieser lustigen NL Central. Und dann haben sie beschlossen, Cody Bellinger ist nicht zu haben. Und dann haben die Yankees wahrscheinlich, oh, schade, Pech gehabt.
Ja.
Als Contention, also, wenn ich die kurz unterbrechen darf, Contention. Ja. Ich für mich, also die Mets waren für mich nicht out of Contention. 50-55 oder doch? Doch?
Ja, doch.
Okay. Na gut, dann ziehe ich alles zurück.
Also für die Mets habe ich dieses Jahr wirklich gar keine Hoffnung mehr. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Padres. Die Padres haben auch eine furchtbare erste Saisonhälfte gespielt und waren halt mit den Mets so die große Enttäuschung der MLB, wo man halt gesagt hat, ah, das ist dieses exciting Team und jeder freut sich auf die Padres, dass sie halt endlich den Dodgers Paroli bieten können und sie haben bisher enttäuscht, aber die Padres sind nur 5,5 Spiele aus der Wildcard raus und die haben jetzt nochmal gesagt, nee, wir sind kein Seller, wir sind weiterhin Buyer und wir werden versuchen, dieses Fenster weiter offen zu halten für die Postseason. Und ja, das ist halt eine andere Herangehensweise. Es ist eine etwas selbstbewusstere Herangehensweise und ich glaube, das musst du genauso machen. Wie gesagt, ich finde auch das von den Diamondbacks gut, dass sie sagen, so, wir sind im Moment halt wirklich in einer Position, die uns wahrscheinlich niemand wirklich zugetraut hat. Wir sind deutlich positiv und sind nur zwei Spiele raus aus allem. Also lass es uns doch probieren und dann machen sie es. Und das finde ich den deutlich angenehmeren Ansatz als von den Mets zu sagen, ja, das hat halt nicht funktioniert, tut uns leid, aber jetzt probieren wir halt mal was anderes. Weil, wie gesagt, ich glaube Ihnen nicht. Das müssen Sie mir erstmal zeigen.
Also die Mets, dieses Debakel bei den Mets, Axel, ich bin ja bei Tennisnet und wir haben den SED-Feed und dort lese ich nie was über Baseball. Aber heute hat ein gewisser TH, manche sagen, er ist bei Sportradar 63 bekannt, tatsächlich mehrere Absätze über die Mets dort abgelassen. Zu den Padres, ich weiß ja noch vor ein paar Wochen, wo wir hier gesprochen haben, ging es eben darum, dass die Padres die größte Enttäuschung sind, aber damals galt ja auch schon, dieses Run Differential ist ja in der Tabelle für nichts gut. Aber wenn du ein positives Run Differential hast von plus 65 und die Cubs haben übrigens eins von plus 67, aber das sagt ja hauptsächlich, dass du in engen Spielen noch nicht gewonnen hast. Aber irgendwann dreht sich das um. Also ich glaube irgendwie noch an die Padres, Tom.
Ich würde sie jetzt auch mal noch nicht völlig rauslassen. Es ist natürlich so, die spielen natürlich da in einer Division mit den Giants und den Diamondbacks, die natürlich auch direkte Konkurrenten, zumindest um den Wildcard-Platz sind. Also da geht's halt wirklich in den direkten Duellen dann auch drum, kommt da einer noch rein oder kommt er nicht rein? Also das ist, die Chance ist auf alle Fälle da, dass sie da was reißen. Also ich würde jetzt auch mal nicht ausschließen, dass sie vielleicht noch ja, dass sie da noch relativ weit nach vorne kommen. Und wie gesagt, du kannst es als Vorteil oder Nachteil sehen, aber du hast halt den Vorteil, dass du gegen direkte Konkurrenz punkten kannst. Das ist, glaube ich, vielleicht auch, ohne dass ich es jetzt weiß, aber das ist vielleicht auch ein bisschen so der Hintergedanke, warum die gesagt haben, okay, das mag jetzt nicht so gut ausschauen, aber wir sind überzeugt von der Mannschaft, die wir haben, und wir machen jetzt noch so ein paar Ergänzungen dazu. Und wie gesagt, wir haben die direkten Duelle gegen direkte Konkurrenten um diesen Wildcard-Platz, und jetzt probieren wir es einfach. Und das, ich kann da dem Axel nur recht geben. Also das musst du einfach machen. Wobei, wenn ich mal eins noch einflächen darf, das Bemerkenswerte finde ich an dieser Trade-Deadline ist, dass der bemerkenswerte Trade war ja der im Prinzip nicht stattgefunden hat, nämlich dass die Angels Shohei Ohtani behalten haben. Wenn die den getradet hätten, dann wäre es, glaube ich, nochmal richtig rund gegangen. Aber jetzt haben sie sich halt dazu entschieden, auch nochmal so ein bisschen so all in zu gehen, um ihre kleine Chance da vielleicht auf die Wildcard oder auf die Playoffs irgendwie zu nutzen. Es wird ihnen wahrscheinlich nichts nutzen im Sinne von, wir können Herrn Ohtani im nächsten Jahr auch noch im Big A begrüßen, aber ja, es ist zumindest löblich, dass sie es versuchen und da halt, ja, den Leuten noch was bieten, sagen wir es
ja,
mal so.
Und im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die Farm war ja komplett runtergerockt, ne?
Ja.
Viele Grüße an Billy Appler, der das natürlich auch so verantwortet hat.
Der ist heute ein großer Freund.
Ja, aber ich raff das nicht, wirklich nicht. Aber ja. Die war ja komplett runtergerockt, oder ist sie immer noch? Und sie versuchen halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten, Shohei Ohtani zu zeigen, wir haben einen Philosophiewechsel, wir versuchen etwas aufzubauen, und ich finde Lucas Giolito eine sehr gute Ergänzung. Reynaldo Lopez, CJ Cron, Randall Grichuk, auch Dominic Leone, das sind halt keine Trades, wo du dir jetzt in Los Angeles wahrscheinlich Screentime mitkaufen kannst, aber es sind okay Additionen, und es ist nicht so, dass man sagt, wir machen gar nichts. Und wir haben es gestern bei Just Baseball gemacht. Ich frage euch das Gleiche. Was passiert denn im Winter mit Shohei Ohtani? Welcher Vertrag? Wohin? Wie viel Geld?
Naja, mehr als 400 Millionen, 10 Jahre, ein paar Kilometer weiter. Ich glaube nicht, dass er an die Ostküste kommt. Kann ich mir nicht vorstellen.
Was sagst du, Tom?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ziehe da den Joker, weil es ist relativ schwierig. Klar, die Dodgers sind vorne. Ich weiß nicht, ob die Yankees reingehen. Es hängt halt davon ab, was er will erstmal, weil er hat ja sich damals ja schon für die Westküste entschieden und dann auch für die Angels entschieden, wo alle nur den Kopf geschüttelt haben. Ich wage jetzt mal eine ganz, ganz verrückte Prognose.
Sag Seattle, Tom.
Nee, ich sag Chicago Cubs. Die haben,
das war unser Baseball-Teil. Danke, Tom. Was hast du getrunken?
Wird wahrscheinlich nicht passieren, ist schon klar. Aber die Cubs haben die Kohle. Da spielt schon ein Japaner, mit dem er sich vielleicht ganz gut versteht. Diese 500 Millionen sind super angelegt, weil du darfst ja einzig vergessen, du kriegst ja zwei Spieler in einem. Na, und ob du jetzt, 50 Millionen im Jahr zahlst für Ohtani, oder ob du 25 für einen, Pitcher zahlst und 25 Millionen für einen, Everyday Player, ich weiß es nicht, warum nicht? Also wenn ich die Cubs wäre, ich würde es zumindest versuchen.
Also pass auf, Jens, hol einen Stift raus, schreib auf, 3.8.2023.
Ja, ist notiert, gern.
Shohei Ohtani wird bei den Angels bleiben.
Oh.
11 Jahre, 700 Millionen Dollar.
Oh, ja, okay. Habe ich eins, ja.
Und 150 Millionen Dollar Rente. Also nach Ablauf der 11 Jahre. Oder Anteile am Club.
Das wollte ich gerade sagen. So wie Messi irgendwie, oder? Dem muss man doch einen Deal anbieten wie Messi in Florida, in Miami. Angels,
Du weißt schon, wer der Eigentümer von den Los Angeles Angels ist, oder?
Ja, dann verkaufen sie halt Star Wars. Ist mir doch egal.
Ja.
Das ist mein Tipp. 11 Jahre, 700 Millionen. Und er bleibt in Los Angeles und Mike Trout wird ihm, keine Ahnung, noch ein Haus kaufen oder so.
Also ich sehe ihn ehrlich gesagt nicht bei den Dodgers. Das sehe ich ihn nicht, auch wenn alle glauben, er geht dahin. Ich habe Sympathien für das, was, also ich habe es mir jetzt nicht sagen trauen, ganz ehrlich. Aber ich finde die, also klar, warum sollte er nicht da bleiben? Sie haben ihm jetzt signalisiert, pass mal auf.
Genau.
Wir sind bereit, na, zu investieren, wir sind bereit, alles zu tun. Und wie du schon gesagt hast, sie haben jetzt 5 Leute geholt, mit denen du allen was anfangen kannst. Das sind alles jetzt keine Leute, die dir irgendwie Karten verkaufen, aber das sind Leute, die passen wunderbar in eine Mannschaft rein, die fill the needs, wie der Amerikaner sagt. Also genau. Und das ist super. Und sie signalisieren ihm, ey, pass mal auf, Joey, wir sind bereit, alles zu tun. Ne? Und es wäre schön, wenn du uns dann im Winter zumindest die Chance gibst, mit dir mal zu verhandeln. Ist ein riskantes Spiel, aber ja, warum nicht? Ich glaube übrigens, dass es nicht mal 700 Millionen für 11 Jahre braucht.
Es wird so spannend im Winter.
Ja, glaube ich auch. Also wie lange die da mit Judge herumgetan haben, die Yankees, und Otani muss einfach mehr Kohle kriegen, weil er auch international eine Marke ist. Ja, und
das, weil er halt einfach
besser ist, auch. Ist. Ja, genau. Ja.
Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das wird relativ schnell gehen. So wie man den ja bei seinen ersten Dingen so eingeschätzt hat, weiß der, glaube ich, schon relativ gut, was er will. Und dass er die Kohle kriegt, das ist ja wohl völlig klar.
Ja.
Na gut,
ein Wort. Also die Kohle kriegt, ist völlig klar, und klar will er irgendwo hin, wo er einen Winner hat, und natürlich will er das Ding auch mal gewinnen, das ist völlig klar. Aber ja, wenn er sich da wohlfühlt, wie gesagt, es war ja seine erste Entscheidung für die LA Angels, war ja schon, wo alle gesagt haben, was will er denn jetzt da? Aber es scheint offensichtlich für ihn wichtig zu sein, dass das Umfeld passt, dass er sich in der Stadt wohlfühlt und ja, überhaupt. Also,
hey. So, Herrschaften, für den Deep Dive, wie wir Franzosen sagen, hört euch Just Baseball an oder abonniert Just Baseball auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Aber die Frage, ich stelle es einfach mal Axel, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gab es mal wieder einen No-Hitter und Framber Valdez war so frei. Aber das Besondere, Axel, finde ich, 93 Würfe hat er nur gebraucht dafür. Put that in perspective for us, please.
Die wenigsten Würfe in diesem Jahrtausend, habe ich gelesen, für einen No-Hitter. Die wenigsten Würfe insgesamt 1988, 83 Pitches.
Oral Hershiser.
Was Hershiser? Und dann seitdem nur noch einmal weniger als 93, ja.
Wisst ihr, wie viel die meisten Pitches waren?
Na doch, das muss Livan Hernandez gewesen sein. Oder nein, es war irgendein Marlins-Pitcher, glaube ich. Nicht?
Es war Edwin Jackson.
Edwin Jackson, oh, ich hatte gedacht, ein Marlins-Pitcher.
2010.
Der Super Journeyman.
Ich hätte 149 Pitches gebraucht für einen No-Hitter und ist nicht vom Mount gegangen. Hat danach einen neuen Arm bekommen, aber mein Gott. Okay. Das ist natürlich eine fantastische Leistung, und wenn du überlegst, es war nur ein Walk, das heißt, er ist im Zweifel einen Pitch vom Perfect Game entfernt gewesen. Das ist schon sehr, sehr stark.
So, Hausaufgabe für euch zu Hause. Mir ist wieder eingefallen, wen ich meinte, nämlich AJ Burnett für die Miami Marlins. Haben sie damals schon Miami Marlins geheißen? Ich meine nicht.
Florida, damals
war es die Florida Marlins. Ja. Und ich meine, der hätte auch 6 oder 7 Walks gehabt und unfassbar viele Würfe geworfen. Das ist eure Hausaufgabe. Nicht für dich, Axel, nicht für dich, Tom, aber für unsere 12 Hörer. Bei Tom und bei Axel bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Hoffentlich schon bald wieder. Kurze Pause in der Big Show 621.
Hallo, hier ist Hagen Stamm und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 621. Es geht weiter mit einem Thema, wo mich Hörer Lars drauf gebracht hat, weil ich hatte das wirklich nicht auf dem Schirm, dass in Wien Gebietsvolleyball wird, und zwar bei der EM, und ich freue mich. Er ist zwar nicht in Wien, aber er ist natürlich komplett wie immer voll im Thema. Und das ist der Björn Jensen vom Hamburger Abendblatt. Guten Morgen, lieber Björn.
Guten Morgen.
Aber, Björn, bevor wir nach Wien gehen, du warst ja auch zu Gast beim Hamburger Tennisturnier und meine schlichte Frage ist, dieses Dach, das sie über dem Center Court beim Hamburger Roten Baum gebaut haben vor ein paar Jahren, das auch gutes Geld gekostet hat, wie man hört. Aber das ist doch eigentlich die beste Erfindung, ja, seit Beginn der bemannten Raumfahrt, oder? Weil ohne dieses Dach hätten sie das Turnier nicht durchführen können.
Ja, also ob das jetzt die beste Erfindung seit der bemannten Raumfahrt ist, aber wahrscheinlich hast du recht. Und ja, das war gar keine Frage, wenn man sieht, was gerade bei anderen Tennisturnieren jetzt in diesem, was man Sommer nennt, los war. Dann können wir sehr froh darüber sein, dass wir das Dach hatten, denn sonst wäre das Hamburger Turnier leider auch im Regen untergegangen, ja.
Wie war dein Turnier, dein Eindruck insgesamt vom Turnier? Ich meine, hätte nicht besser kommen können, dass Zverev gewinnt und dass auch mit Nomanoa Akugue eine Deutsche im Finale steht, aber insgesamt so dein Eindruck, den du mitgenommen hast?
Ja, Sandra Reichel hatte ja vor dem Turnier das perfekte Turnier versprochen. Ich bin da immer etwas vorsichtig mit, weil ich schon fand, dass das Damenfeld nach den Absagen der beiden Russinnen, Kasatkina und Potapova, doch ein bisschen besser hätte sein können. Und trotz allem war es nahe an dem Perfekten, was man rausholen kann aus dem Hamburger Turnier. Natürlich mit zwei Hamburger Endspielteilnehmern, ja, mehr ging eigentlich nicht. Und das hat man auch gemerkt, Freitag bis Sonntag war der Center Court ausverkauft. Das hatten wir wirklich lange nicht. Und es war eine tolle Stimmung. Die Leute haben sich, glaube ich, sehr, sehr gut abgeholt gefühlt, auch von dem Gesamtprogramm. Und ja, ich muss auch sagen, es ist sehr, sehr schade, dass der Deutsche Tennisbund sich entschieden hat, das Produkt Combined Event jetzt auseinanderzureißen. Aber ja, es ist, wie es ist. Der Verband hat andere Ideen und schauen wir mal, was kommt.
So, also in Wien, Beachvolleyball-Europameisterschaft. Am heutigen 2. August geht's los und irgendwie sprechen wir beim Beachvolleyball lieber und vielleicht auch aus besseren Gründen über die Frauen. Laura Ludwig, die du ja sehr gut kennst, ist mit Luisa Lippmann unterwegs. Wie und möchte sich, ich habe es gelesen im SED, möchte sich an die Weltspitze heranarbeiten, weiter an die Weltspitze heranarbeiten. Du kennst Laura, wie gesagt, sehr gut. Wie weit ist sie denn im Moment mit ihrer Partnerin von der Weltspitze entfernt aus deiner Sicht?
Ja, leider schon ein gutes Stück, weil die beiden ja praktisch ohne Punkte angefangen haben. Luisa kam aus der Halle neu zum Beachvolleyball und Laura aus ihrer Babypause. Und insofern sind die beiden wirklich noch ein ziemliches Stück weg von der Weltspitze. Es geht ja jetzt auch hart auf die Olympia-Qualifikation Richtung Paris zu, wo die Punkte gesammelt werden müssen. Und im Moment, muss man einfach sagen, sind die beiden auch noch nicht in der Lage, die Ergebnisse zu liefern, die man dafür braucht. Aber die Schritte, die sie machen, die scheinen tatsächlich doch vielversprechend. Gerade Luisa, die sich immer besser an Beachvolleyball auch gewöhnt, an das, was Anforderungen sind, die sie aus der Halle nicht kannte. Und deswegen denke ich, Elite 16 Turnier, das dann in Hamburg Mitte August stattfindet, wo die beiden in der Quali antreten per Wildcard, dass das wichtige Schritte auch sein können, auf dem Weg dahin wenigstens den Anschluss herzustellen, ja.
Wer ist denn aus deutscher Sicht bei den Frauen jetzt im Moment das führende Paar?
Ja, ganz klar, Svenja Müller, Sinja Tillmann, die bei der WM im vergangenen Jahr ja den dritten Platz geholt haben. Das war so ein bisschen der Durchbruch. Und die haben auch in diesem Jahr durchaus stabile Ergebnisse auf Top-Weltniveau auf der Elite 16 Tour geliefert. Sind zwar vergangene Woche in Kanada in der Qualifikation beim Elite 16 gescheitert, aber sind trotzdem schon klar, dass deutsche Damenteam, was im Moment eigentlich die besten Aussichten hat, es auch nach Paris zu schaffen. Und ja, und auch bei dieser Europameisterschaft, denke ich, ist mit denen zu rechnen.
Warum, also ich habe eine Ahnung, aber warum gehen Leute aus der Halle zum Beachvolleyball? Macht's mehr Spaß? Gibt's mehr Kohle? Was ist der Grund?
Naja, bei Luisa war sicherlich ein Antrieb, dass sie auch gerne mal Olympische Spiele erleben wollte. Mhm. Und das ist natürlich in der Halle auch schwierig, erstmal sich dafür zu qualifizieren. Und dazu kommt sicherlich auch, dass man einen anderen Antrieb sucht, vielleicht einfach auch nochmal eine neue Herausforderung. Denn für Luisa zum Beispiel, die ja in der Halle im Angriff gespielt hat, waren so Dinge wie Annahme, Zuspiel letztendlich ja völlig neue Herausforderungen, dazu natürlich auch die ganz anderen Bewegungsabläufe und was man nicht vergessen darf im Beachvolleyball natürlich auch dadurch, dass man viel mehr im Fokus steht, viel mehr ins Spiel eingebunden ist, weil man eben nur zu zweit da steht auf dem Feld, ist das eigentlich ein ganz anderer Sport. Und das hat sie und haben andere, die in Sand gewechselt waren. Wir hatten ja, Laura Ludwig hatte ja vor Luisa Lippmann auch eine ehemalige Top-Hallenspielerin mit Margareta Kursuch an ihrer Seite, die auch lang gebraucht hat für die Umstellung und eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch nie so gut geworden ist, wie man es erhofft hatte. Also man merkt, dass da sicherlich für viele der Antrieb dahinter steckt, nochmal was ganz anderes, Neues auszuprobieren, sich selber auch herauszufordern.
Wir haben uns ja im letzten Jahr gesehen in München, wo am Königsplatz, das war natürlich wunderbares Ambiente im Hintergrund. Jetzt findet dieses Turnier, das sind die 31. die 30. bei den Frauen und die 31. bei den Männern, Beachvolleyball-Europameisterschaften finden auf der Donauinsel in Wien statt. Es gab, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, in Klagenfurt in Österreich am Wörthersee dieses ganz, ganz große Event. Hat sich dieser Boom, den es da vielleicht auch nach den Olympischen Spielen 2016 in Rio nochmal zusätzlich gegeben hat, ist der ein kleines bisschen abgeebbt oder funktioniert Beachvolleyball aus deiner Sicht?
Ja, das würde ich zweigeteilt sehen. Also Beachvolleyball funktioniert auf jeden Fall. Also wir sehen es hier in Hamburg immer wieder. Wir haben in Hamburg ja nicht nur das Elite 16 Turnier, das dann am Roten Baum in dem großen Center Court gespielt wird, sondern auch kleinere Turniere. German Beach Tour war hier, King of the Court, ein ehemaliges Spaßformat, was tatsächlich sich jetzt anschickt, auch Richtung Olympia Ambitionen zu hegen. Und die Zuschauer kommen da, die Party ist da. Also das, man merkt schon, dass Beachvolleyball auf jeden Fall etabliert und eben auch sehr, 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 sehr wohl gelitten ist. Leider muss man sagen, dass sportlich das Level doch ein bisschen gelitten hat in Deutschland. Das hat verschiedene Gründe. Einer ist sicherlich auch in der strukturellen Ausrichtung des Deutschen Volleyballverbandes zu suchen, die leider mit ihrer Politik an der Verbandsspitze, die ja nun abgelöst wird, doch dazu für gesorgt hat, dass da strukturell einiges im Argen liegt und deswegen auch die Ergebnisse leider etwas schlechter geworden sind, was sehr, sehr schade ist, denn 2012 mit dem Olympiasieg von Brink Reckermann und dann 2016 mit Ludwig Walkenhorst, die dann im Jahr darauf in Wien auch Weltmeisterin wurden, also da gab es ja wirklich tolle Anknüpfungspunkte und jetzt müssen wir leider befürchten, dass wir nach Paris möglicherweise nur pro Geschlecht ein Team bekommen, wo zwei auf jeden Fall möglich wären. Und das wäre natürlich ein echter Rückschlag. Also das wäre sehr, sehr schade.
War das immer schon so, dass die Beachvolleyballer auch beim Deutschen Volleyballverband, ich habe ehrlicherweise nur die Überschrift gelesen in der SZ, von wegen, dass die Verbandsspitze verabschiedet wurde. Und ich glaube, genau. es ging nicht ganz klaglos, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Aber war das immer schon so, dass die Beachvolleyballer da eingegliedert waren oder musste man sich auch erst finden? Ah, schon. Okay.
Ja, die hatten ja jetzt tatsächlich im Zuge dieser Streitereien im Verband ja leider seit Jahren auch überlegt, einen eigenen Verband zu gründen, aber das ist im Moment jetzt auch, soweit ich das mitbekommen habe, kein Thema, sondern es ist jetzt der Versuch, mit einer neuen Führung da wieder ein bisschen Grund reinzubekommen. Aber wenn man weiß, dass die alte Führung eben tatsächlich es geschafft hat, das Alleinstellungsmerkmal, das der Volleyballverband hatte, mit zwei Sportdirektoren vom Deutschen Olympischen Sportbund genehmigt, bezahlt, für beide, also für Halle und Beach einen eigenen, das hat kein anderer Verband. Und die beiden Sportdirektoren sind mittlerweile nicht mehr da, weil die Verbandsspitze sie vergrault hat. Die sind jetzt also ein Jahr vor Paris sportlich mehr oder weniger führungslos. Das ist schon einfach bitter. Ja.
Wenn wir noch ganz kurz bei den Frauen bleiben wollen, wer geht da als Favoritinnen in den Wettbewerb? Ich bin ja in Österreich, ich kann mir das, es wird wahrscheinlich im ORF auf ORF Sport Plus vermute ich mal mindestens kommen. Wenn ich mir das anschaue, auf wen darf ich mich bei den Frauen, denkst du, freuen?
Ja, ich sehe schon Schweiz-Teams relativ stark. Hüberli Bronner, die im vergangenen Jahr in München die Silbermedaille geholt haben. Auch Esme Zoe sind stark. Starm Schoon aus den Niederlanden halte ich auch für Anwärter. Die letztjährige Europameisterin Gaudina spielt jetzt mit einer neuen Partnerin, Samoilova, die allerdings auch, glaube ich, durchaus ein ambitioniertes Team sind. Naja, und ich hoffe, dass eins der vier deutschen Teams da vielleicht auch noch auf jeden Fall Richtung Halbfinale ein Wörtchen mitredet. Also am ehesten Müller-Tillmann, aber Laura Ludwig darf man niemals unterschätzen.
32 Teams bei Männern und bei Frauen am Start übrigens, das nur nebenbei. Wäre es übrigens, bevor wir zu den Männern noch ganz kurz kommen, wäre es übrigens nicht mal eine Idee wert, dass eben nicht länderweise, gibt's das auf der normalen Tour, dass eben da eine, was weiß ich, eine Französin mit einer Niederländerin spielt?
Das gibt es bei King of the Court. Ansonsten gibt es das international nicht, weil da natürlich die Nationalteams versuchen, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, weil sie sich ja qualifizieren wollen für die großen Events. Und insofern spielen die Nationalteams da zusammen. Und aber bei King of the Court wird gemischt tatsächlich. Also da spielt man nationenübergreifend, kann man, wenn man das möchte. Und das ist auch immer ganz interessant zu sehen, wie die sich dann aufeinander einstellen. Und auf der Tour ist das wenig sinnvoll, weil du brauchst ja dein festes Team, um Punkte zu sammeln. Und ja, das ist nicht wie beim Tennis-Doppel, wo du
ja aussuchen kannst. Schön. Ja, apropos Tennis, ich bin gerade in Kitzbühel und wir hatten am Dienstagabend dieses den Erfolg von Dominic Thiem gegen Facundo Bagnis, wo natürlich auch das Publikum eine Rolle gespielt hat, das den Dominic gepusht hat. Jetzt ist die Frage natürlich, meine Frage übertragen auf den Beachvolleyball, auf die Europameisterschaft in Wien. Gibt's denn Aspiranten aus meinem Heimatland, zu dem ich mich manchmal mehr hingezogen fühle, oft weniger hingezogen fühle, aber gibt's irgendwelche Österreicher, die ja bei den Männern eine relativ ordentliche Tradition haben, die vielleicht auch in diesem Jahr eine Rolle spielen könnten?
Tja. Natürlich gibt es ein paar österreichische Teams, die da antreten, aber ich muss ehrlich sagen, jetzt auf eine Medaille würde ich jetzt keins von denen tippen. Also ich sehe ich nicht. Muss ich dich enttäuschen.
Ja, wen siehst du denn als Medaillenfavorit?
Bei den Männern jetzt, ne?
Ja, bei den Männern.
Genau, bei den Männern muss man natürlich die Olympiasieger aus Norwegen, Mol Sørum, nennen, die es nun letztes Jahr überraschend nicht geschafft haben, in München Europameister zu werden. Die muss man immer auf dem Zettel haben, die sind einfach eigentlich eine Klasse für sich. Aber auch die beiden Schweden, Arman Hellwig, die im vergangenen Jahr in München gewonnen haben, die sind sicherlich zu nennen. Aus deutscher Sicht darf man, glaube ich, schon hoffen, dass das einzige deutsche Männerteam, was auch bitter ist, dass wir nur eins bei einer Europameisterschaft haben, Elas Wickler, rechne ich schon damit, dass sie eine Chance auf jeden Fall aufs Halbfinale haben. Brouwer Mevesen aus den Niederlanden sind nicht zu unterschätzen. Und auch die Italiener, Carambula Ranieri, die könnte ich mir auch vorstellen, dass da ein bisschen was geht.
Also ich bin sehr froh, dass du die Italiener noch genannt hast, aber ich frage mich, warum die Skandinavier? Es fasziniert mich wirklich, dass Norwegen scheint mir sowieso, ich war noch nie dort, aber scheint ein sportlich absolut geiles Land. Die können alles. Die können sogar Frauenfußball. Das sind Skifahrer, über nordischen Skisport müssen wir nicht sprechen. Also gerade über die Langläufer und Biathleten, das ist Wahnsinn. Auch Beachvolleyball, also es ist schon erstaunlich irgendwie dieses Land, oder?
Ich bin da absolut bei dir. Ich hatte das Glück, dass ich jetzt vor kurzem beim King of the Court in Hamburg mit Mol Sørum etwas länger sprechen konnte und auch jetzt beim Tennisturnier mit Kaspar Ruud ein bisschen sprechen konnte. Und es ist wirklich faszinierend, aber die Norweger machen es eben tatsächlich sehr, sehr gut in der Förderung. Sie konzentrieren sich auf die Stärken, die sie haben, lassen aber auch Sachen aus, wo sie merken, dass es eben nichts bringt. Mol Sørum sind einfach in ihrer Eingespieltheit. Das macht einfach unheimlich Freude, denen zuzugucken. Das ist, wenn die wirklich in Fahrt sind, ist das Beachvolleyball aus einem Guss. Das ist einfach ich habe mich das auch gefragt, warum man in Norwegen jetzt Beachvolleyballer wird, aber die beiden sagten, ja, sie sind sie mögen eben einfach gerne warmes Wetter und haben dann überlegt, wie kriegen wir das hin, möglichst häufig in warmem Wetter zu sein. Dann fällt natürlich ein langer Aufenthalt in Norwegen eher aus und insofern ergab das wohl für die Sinn auch, dann auf die Beachtour zu gehen.
Ja, wie war dein Eindruck von Casper Ruud? Ich habe auch einmal mit ihm länger gesprochen, ich kenne ihn aus den Pressekonferenzen, aber mich würde mal interessieren, wie du den Casper empfunden hast.
Ich habe ihn tatsächlich als wirklich, das Prädikat, das ihm ja angeheftet wird, ist einer der nicest guys on tour zu sein. Und so habe ich ihn empfunden. Ich fand ihn sowohl im Gespräch als auch in den Presserunden sehr zugewandt, sehr, sehr freundlich und offen. Sportlich hat er leider ein bisschen enttäuscht hier am Roten Baum, das muss man schon sagen, weil eben, und das ist vielleicht auch dann die Krux, wenn man zu nett ist, ist man vielleicht auf dem Platz auch nicht immer in der Lage, dann auch umzuschalten und dann auch mal Schwein zu sein, was man ja sein muss. Und insofern hat er, also spielerisch hat er mich hier jetzt tatsächlich nicht überzeugt, aber menschlich fand ich den sehr, sehr angenehm. Also fast schon Federer-esk.
Kann ich nur unterstreichen, auch wenn mit dem großen Meister niemand zu vergleichen ist, Björn, wie du natürlich absolut selbst auch weißt, aber also Kasper ist...
Deswegen sage ich ja fast.
Fast, ja, aber Kasper ist wirklich also einer der wirklich nettesten Typen und er ist auch... Und das verbindet ihn wahrscheinlich auch mit den norwegischen Skifahrern und mit den norwegischen Athleten, die scheinen jetzt nicht diesen... Es ist immer von Fall zu Fall zu unterscheiden und Tennis ist ein ganz besonderer Fall, weil da wahnsinnige Ressourcen reingesteckt werden müssen. Sein Vater war Profi früher, das spielt ja natürlich auch eine Rolle, das hilft ihm. Aber es ist auch, diese Entspanntheit rührt aus meiner Sicht ein kleines bisschen daher, dass die vielleicht nicht diesen enormen Druck haben, den vielleicht ein Alexander Zverev in Deutschland gehabt hat, nachdem er gut geworden ist, oder? Also irgendwas muss da besser laufen oder anders laufen als in Deutschland und Österreich. Also in Österreich bei den Skifahrern ist es auch enorm, bei den Tennisspielern gewissermaßen auch, bei den Fußballern weniger, weil wir nichts können. Aber dieser fehlende Druck bei den Norwegern, das könnte ein kleiner Schlüssel zum Erfolg sein, Björn.
Ich finde auch eine ganz wichtige Sache, also das sind jetzt Ausschnitte natürlich, ne? Also es sind jetzt ein paar Menschen aus diesem Land, die ich jetzt kennenlernen durfte in meiner beruflichen Zeit, aber ich finde, sie haben eine Entspanntheit und vor allem auch sind sie nicht missgünstig, das ist so mein Gefühl, sondern die sind auch, also zum Beispiel Mol Sørum spielen auf der norwegischen Tour, also wenn sie um den norwegischen Meister spielen sie auch mit anderen Partnern, weil sie einfach auch sagen, wir haben da Spaß dran, wir wollen die alle weiterentwickeln und das fand ich sehr, sehr schön zu sehen. So einfach, dass man das Gefühl hat, die sind nicht so verkniffen, sondern die haben Spaß und wollen die was erreichen, tun sie ja auch. Aber sie sind entspannter ein Stück weit. Das habe ich auch das Gefühl, ja.
Großartig. Wir freuen uns mit Carsten Warholm, den ich fast vergessen hätte. 400 Meter.
Carsten Warholm, absolut.
Ja, also es ist wirklich eine grandiose, leider der Alkohol so teuer und ich als notorischer Trinker, ich kann nicht nach Norwegen auswandern. Björn, nee, wie immer fantastisch. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 621 und sind dann mit Wintersport erstaunlicherweise zurück. Wie ging das denn?
Servus Leute, das ist der Grubi, ich höre Sportradio 360.
So, und jetzt sind wir dann doch noch einmal zurück in Kitzbühel und ich wollte mit Daniel Altmaier, deutscher Davis Cup Spieler, spielt eine sehr gute Saison, ist ATP-Charts habe ich jetzt nicht geschaut, aber ungefähr Platz 60, hat sehr gut gespielt in Roland Garros, hat Sinner geschlagen, hat jetzt in Hamburg Rublev geschlagen. Okay, Rublev war ein bisschen müde, aber ist wurscht, muss man trotzdem erst schlagen. Ich wollte mit Daniel Altmaier alleine sprechen, aber immer schwierig, mit jemandem alleine zu sprechen. Selbst in Kitzbühel ist es schwierig, mit jemandem alleine zu sprechen. Aber wie dann der Teufel so spielt, ich war der Einzige, der Fragen an Daniel hatte in der Pressekonferenz und außer mir war noch Lieblingsfotograf Jürgen Hasenkopf bei dieser Pressekonferenz dabei und hinter mir ist der Max gesessen, der für das Turnierbüro arbeitet. Also ich habe aus der Ferne dann, und deshalb ist meine Stimme ein kleines bisschen weiter entfernt als die von Daniel, diese Pressekonferenz bis auf eine Frage, die habe ich rausgeschnitten, komplett alleine geführt. Und es ist, wie ich finde, hörenswert. Der Daniel hat eine ganz eigene Art, die man sonst bei Tennisspielern eher weniger findet. Ja, ist sehr, sehr ernst, ernsthaft, aber trotzdem gibt Auskunft. Und ich finde schon interessant, was er sagt. Hören wir uns mal an, was er sagt. Und das ist gewesen nach seinem Erstrundensieg gegen Marc-Andrea Hüsler am Dienstag. Es ist trotzdem, weil es halt allgemein gehalten ist, immer noch aktuell. Daniel, bist du vom Regen in die Traufe oder in Hamburg? Kein optimales Wetter jetzt hier. Wie hast du dich akklimatisiert? Hast du überhaupt Zeit gehabt zu trainieren ein bisschen?
Ich habe die letzten zwei Tage gut genutzt, um mich vor allem zu erholen von doch relativ vielen Matches in den letzten drei Wochen. Das hat zu meinem Glück ganz gut funktioniert. Heute eine Partie, die definitiv die nicht einfach ist gegen Hüsler, der sehr, sehr gut serviert, der ein gefährlicher Spieler ist mit seiner Weise, Tennis zu spielen, und ich glaube, es war ein wichtiger und guter Start.
Jetzt haben der Hüsler und du irgendwie komplett unterschiedliche Richtungen genommen. Seit du lebst gerade, er schlägt den Zverev, du verlierst gegen Wawrinka, er spielt nicht mehr gut, du spielst plötzlich immer besser. Siehst du da irgendeinen Zusammenhang?
Nee, um ehrlich zu sein, jeder ist in seinem Prozess. So Wochen vom Davis Cup sind dann nochmal speziell. Ich glaube, dass er vielleicht dann Sachen umstellen lässt, so ein bisschen an sich finden in seinem Spiel, glaube ich, mit Sicherheit, mit seinem Team an Sachen arbeitet. Vielleicht zahlt sich das jetzt nicht aus, aber ich bin mir sicher, dass der auch sehr hart arbeitet. Bei mir, in meinem Fall, auch nach dem Davis Cup ging dann für mich die Arbeit auch weiter, gewisse Sachen zu finden. Und ich glaube, das ist auch nicht direkt nach dem Davis Cup, habe ich dann angefangen, auch gut zu spielen. Ja, das hat auch die Wochen gekostet, bis dann zurückkam auf die Asche. In Sarasota hat es dann angefangen, aber im Allgemeinen, glaube ich, wir beide sind in verschiedenen Prozessen.
Ich glaube, du warst in Hamburg auch schon ohne deinen Coach unterwegs. Wer ist mit dir hier mit?
Ich bin alleine hier mit meinen Eltern und meiner Freundin.
Okay, und kommt Alberto dann?
Alberto kommt nach Amerika dann zu den Turnieren, zu Hardcore-Turnieren.
Hat er dir irgendwas über Kitzbühel gesagt? War er legendär 1992? Also ich bin schon so alt, ich kann mich erinnern. Hat er hier im Finale gegen Sampras gespielt? Wie hat er dich eingestimmt auf Kitzbühel?
Ich kenne ja Kitzbühel, glaube ich, jetzt im heutigen Kitzbühel ein bisschen besser wie Alberto, sagen wir mal so. Er hat sehr geliebt, hier zu spielen, auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Höhe in unserem Spiel bei beiden uns liegt, dadurch, dass wir geduldige Spieler sind und auch auf unsere Chancen warten. Und ich glaube, dass ich mit meinem Coach einfach jetzt eine sehr, sehr gute Identity gefunden habe, was ich auf dem Platz machen will. Ich glaube, Alberto war auch, hätte er sich nicht verletzt, wäre er auf jeden Fall ein Contender gewesen, auch Nummer 1 der Welt zu werden. Ich meine, ein Wieländer auf Asche fast 0-0 zu schlagen in 40 Minuten, das muss erstmal jemand machen. Von daher bin ich sehr froh, so einen Coach in meinem Corner zu haben.
Hilft dir das in irgendeiner Art und Weise, wer sich erinnern kann? Er hat ja sehr ähnlich gespielt wie du. Er hat eine einhändige wunderbar, eine einhändige Rückhand gespielt. Ist das wichtig für dich oder wäre auch ein Wieländer eine gute Lösung?
Unglaublich wichtig, weil er mir sozusagen auch das Tennisspielen beibringt, muss man ja auch sagen, auf eine neue Art und Weise, dass am Anfang für mich viel Information war, weil ich weiß noch die ersten Einheiten, wo wir auf dem Platz standen, dann das umstellen, das und das und das und das, und dann habe ich auch so gesagt, okay, so Tennis mit anderen Augen dann nochmal gesehen, und ich glaube, das war das sehr Interessante, dass ich darauf eingegangen bin und davon auch überzeugt war. Und ich habe ja mit dem angefangen zusammenzuspielen, wo ich dann auch wieder aus den Top 100 rausgefallen bin, wo man dann auch, ja, nicht der Spieler ist mit der meisten Confidence, das darf man. Ich glaube, das war auch sehr wichtig, dass ich in der Zeit gesagt habe, okay, ich fühle mich gerade nicht gut und muss noch on top Sachen umstellen. Das ist auch nochmal so eine Sache, die bei anderen Spielern vielleicht auch sehr in die Hose gehen kann. Und bei meinem Fall hat sich das sehr, sehr viel gebracht, viele Gespräche gehabt, und vor allem jetzt verstehen wir uns so ein bisschen auch blind, diese Absprache, die wir haben, aber es hört nie auf. Und ich weiß noch jetzt, wo wir dann nach Madrid in Rom zusammen waren, hat er dann sofort, was machst du da beim Return? Und ich kam gerade von einer Woche, wo ich Viertelfinale bei einem 1000er gespielt habe. Aber das ist genau das, was ich von einem Trainer auch immer erwartet habe. Und ich freue mich da einfach super, dass erstmal jetzt dieses Turnier sich fokussieren, vor allem das Match morgen. Und dann, glaube ich, haben wir eine interessante Hardcore-Saison.
Fühlst du dich jetzt in dieser Phase? Du hast auf den Challenger die letzten Jahre immer sehr gut gespielt, und dann dieser Übergang auf die ATP-Tour war teilweise schwierig. Jetzt scheint es mir zumindest so, als ob du komplett angekommen bist auf der Tour.
wenn man sich ja viele Karrieren anguckt, dauert das auch seine Zeit, diese Abläufe erstmal zu verstehen. ATP-Tour, Presse, volle Stadien, Respekt vor allem die Spieler. Wenn jemand von den Challenger kommt und gegen Top-10-Spieler spielt, sagen die, ja, dich mache ich fertig. Da sagt keiner, oh, ein Challenger-Spieler, von dem muss ich jetzt Angst haben. Natürlich respektieren wir, aber das ist ähnlich. Wenn ich jetzt auf ein Future-Level zum Beispiel gehe, würde ich ja nicht nervös sein und sagen, oh, hoffentlich verliere ich jetzt nicht gegen jemanden. Und ich glaube, dass das eben diese Top-Jungs auch haben. Ja? Wenn ich einen Djokovic sehe, der macht sich keinen Kopf die ersten drei Runden. Natürlich, aber der weiß ganz genau, dass der ja schon woanders hinarbeitet. Und ich glaube, für mich ist das so, dass ich verstehe jetzt, gegen wen ich jede Woche spielen muss, die Leute verstehe, die Art und Weise, wie die auch vor allem Tennis spielen und das mir unglaublich viel Spaß macht, weil an dem Level will ich jetzt auch jede Woche spielen und mir macht das einfach unglaublich viel Spaß, dass ich da eine gewisse Routine gefunden habe, aber ich habe vielleicht von den 100%, wie das iPhone geladen werden, gerade vielleicht 5% verstanden, von daher fehlt da noch sehr viel.
Du warst ja sehr, wir haben in Stuttgart, da werde ich ja auch gefragt, wegen Wimbledon 2016 Junioren. Und wenn ich das so sagen darf, damals warst du ein bisschen kräftiger und jetzt bist du sehr austrainiert. Wann hast du für dich gemerkt, dass beim Punkt gegeben, dass du einfach deutlich fitter bist?
Ich habe ja vor genau 4 Jahren, jetzt August, habe ich ja den Wechsel nach Argentinien gewagt, wo ich mich praktisch komplett in die Hände der Leute da auch gesagt habe, okay, ich glaube, das ist der Weg, den ich einschlagen muss mit einem Fitnesstrainer, mit Ernährung, mit allem. Und am Anfang warst du dann auch wie so ein wildes Huhn, ja, hast nichts verstanden. Okay, was machen die jetzt gerade eigentlich mit mir? Mein Körper hat überall wehgetan und so und parallel muss noch Tennis spielen, ja. Und das war, glaube ich, jetzt, dass ich wirklich sehr respektiert habe, wie die mit einem und auch vertraut habe und deshalb auch jetzt mich dann wohlfühle. Ja, das sind Routinen, die man auch erstmal verstehen muss, die einem beibebracht werden, aber ich glaube, dass ich da ziemlich offen war, was da geschehen ist und deshalb fühle ich mich jetzt auch besser. Auf den Tisch gehauen bin ich jetzt auch weniger verletzt, darf man ja auch nicht vergessen und freue mich, dass ich da auf jeden Fall jeden Tag Prozess mache.
Hilft dir Alberto auch beim Einordnen von solchen Siegen wie gegen Rublev, der ja also nicht ganz frisch wahrscheinlich nach Hamburg gekommen ist, aber trotzdem, du musst ihn erstmal 2-2 schlagen. Gibt es da noch ein Gespräch mit Alberto, oder verarbeitest du das selbst, dass du das einordnen kannst?
Also wir sind ja auch jetzt, man darf ja eine Sache nicht vergessen als Coach, dass man seinen Spieler auch erstmal kennenlernen muss. Wie viele Ergebnisse habe ich, Top-10-Spieler, wie viele habe ich geschlagen? 2. Beim ersten Mal war 5,5 Stunden, das war klar, dass ich da erstmal mich mental und körperlich erstmal erholen muss, um danach erstmal gut zu spielen. Und gegen Rublev 1-6-2, 6-2 zu schlagen, ist auch nicht was Natürliches. Von daher ist das auch, dann zu sagen, Daniel, du musst das machen, ist nicht. Man muss erstmal wissen, okay, Daniel, du hast jetzt 2, 3, 4, 5, 6 Leute so geschlagen. Wie hat dein Körper reagiert? Wie hast du danach gespielt? Der ist auch sehr intelligent mit seinen Anweisungen, weil der das auch erstmal so ein bisschen, er sich auch anschauen will. Weil, warum ein Fitnesstrainer, der weiß, ich weiß nicht, beim Aufschlag springst du nicht gut ab, der sagt ja auch nicht, Daniel, fang an, Kängurusprünge zu machen, sondern der sagt, okay, wir fangen jetzt mal mit den Übungen an, wie springst du darauf ein? Von daher sind wir da auch in so ein bisschen der Kennenlernphase, wie reagiere ich auf gewisse Sachen, was brauche ich eigentlich? Und ich glaube, das ist dieses Verständnis, was für mich am wichtigsten ist, kommt jetzt so langsam.
Das Match gegen Scham, ich hatte den Eindruck, du konntest ihm irgendwie nicht wehtun. Ist das auch so ein Prozess, wo man dann vielleicht sich überlegt, neue Waffen zu entwickeln?
Um ehrlich zu sein, nicht. Mich hat gegen Chang hat einfach die Explosivität gefehlt. Das muss man sagen. In den Data, wenn man sich das anschaut, meine Schläge kamen mit 20 km/h langsamer an. Das ist dann auch eine Frage. Viele sagen, eine Stunde 15 gegen Rublev, wie kann das sein, dass man sich körperlich nicht gut fühlt? Das hat alles eine Connection. Ich hab nicht gut geschlafen vorher, das sind Sachen, die Leute von außen nicht sehen, aus welchem Grund auch immer. Und das merkt man dann auf dem Platz, ja. Wenn man statt seiner 8 Stunden schläft, auf einmal nur noch 5 und schlecht einschläft, hast am anderen Tag auf einmal keine Energie. Und das sind halt so Sachen, Tennis hat so viele verschiedene Aspekte, die einfach sehr, sehr interessant sind.
Ja, aber wie der Teufel so spielt, Tennis ist grausam, denn nur einen Tag später hat der Daniel wieder ran müssen in Kitzbühel, hinten auf dem Küchenmeisterplatz, gedrängtes Programm am Mittwoch, weil alle Angst hatten, dass der Regen kommt. Ja, und das hat er dann verloren, ein Match, das er nicht verlieren darf gegen Daniel Elahi-Galan, weil Daniel im dritten Satz schon mit Break geführt hat, dann ist Tiebreaker der 10-8 verloren, ich konnte Flashscore nicht aufrufen, ich weiß nicht, ob er auch vielleicht sogar Matchbälle oder einen Matchball gehabt hat, jedenfalls doch sehr ärgerlich, weil es hätte ihm gewunken, ein Duell mit der Nummer 1 in Kitzbühel, Thomas Martin Echeverry, am heutigen Donnerstag. Gut, ist nicht zustande gekommen, Daniel wird es verschmerzen können, aber ein bisschen ärgerlich war schon. Das war es noch nicht ganz mit der Big Show 621, wir machen noch eine Pause und dann sprechen wir mit one of our very favorites, nämlich mit Babsi Schett.
Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 621. Ich stehe hier mit Babsi Schett. Wir schauen auf den Center Court in Kitzbühel. Babsi, gestern Ladies Day in Kitzbühel. Ich beobachte dich seit Jahren, manche sagen Jahrzehnte. War das der erste Ladies Day, wo du nicht im Dirndl gekommen bist?
Nein, ich war noch nie im Dirndl am Ladies Day. Ich bin immer nur Finalwochenende, packe ich dann das Dirndl aus, einmal im Jahr sozusagen. Und beim Ladies Day bin ich immer ganz normal gekleidet. Aber es hat gestern aus Kübeln geschüttet. Das war ein bisschen Enttäuschung. Ich habe eigentlich beim Abendessen am Tag vorher alles aufgegessen, auch beim Frühstück gestern. Und es hat trotzdem geregnet. Also das war short. Aber es sind trotzdem viele Frauen gekommen, viele Damen, die dann ausgeharrt sind bis am Ende des Tages. Und ich glaube, sie haben es dann doch genossen. Aber das Wetter hätte besser sein können.
Schwieriger Tag. Heute hat man uns versprochen, es bleibt trocken. Natürlich regnet es gerade, aber okay, wir spielen auf Sand. Es gibt ja außer mir, es gibt höchstens einen Mann, der das Frauentennis noch mehr liebt als ich, und das ist Mats Wilander. Und Frauentennis ist in Deep Shit, oder? Auch wenn in Hamburg das Stadion am Samstag voll war beim Finale, aber grundsätzlich geht's dem Frauentennis nicht gut, Babsi, sag ich jetzt einmal. Was sagst du?
Dann muss ich eine Frage zurückstellen. Wieso sagst du das? Warum findest du das?
Die Weltranglisten Nummer 1 und die Weltranglisten Nummer 3 ein Charisma haben wie ein Löschblatt. Und weil mit Sabalenka auch nichts zu verkaufen ist. Das ist meine These. Und weil es halt niemanden gibt, der die Leute wirklich, wo man sagt, okay, das interessiert mich jetzt anzuschauen.
Ja, also von der Charismatik her, da muss ich da recht geben. Also da ist, das ist sicher, könnte sicher besser sein, vor allem bei der Iga Świątek. Vom Tennis her finde ich es jetzt nicht unattraktiv. Also das Tennis ist schon, hat einiges zu bieten. Also wir haben ja doch einige tolle Finals gesehen bei den Damen, zum Beispiel bei den Australian Open. Das war wirklich super. Ich finde da jetzt bei den French Open, das hat richtig Spaß gemacht. Das war eine enge Geschichte. Also so schlimm ist es jetzt nicht. Von den Persönlichkeiten her und von der Charismatik, das stimme ich zu, da könnte es besser sein. Das sind halt, gibt es auf der Männertour genauso weiter hinten natürlich, die wenig Charisma haben. Oder ich habe einige Interviews in den letzten eineinhalb Wochen geführt, weil man dachte, warum mache ich das eigentlich? Gib mir doch irgendetwas.
Nenne
keine Namen, das kannst du vorstellen, wer alle halt am Center Court in Hamburg gespielt hat und hier. Und von dem her, finde ich es jetzt gar nicht so schlimm vom Tennis her. Ich finde es sogar ganz gut, dass Rybakina, Sabalenka und Ons Jabeur vielleicht nur einen Mix mit der Iga Świątek, dass es sogar ein bisschen spannender ist als in den vergangenen Jahren. Wir haben Caroline Wozniacki, die jetzt wieder beginnt. Da bin ich auch mal gespannt, wie das geht. Angie Kerber wird wieder zurückkehren auf die Tour im nächsten Jahr. Also da tut sich einiges. Ich finde es halt immer sehr spannend, wenn man Damen- und Herren-Tennis gemeinsam sieht. Das ist für mich das Schönste, wenn nicht nur bei den Grand Slams das der Fall ist, sondern auch bei normalen ATP- und WTA-Turnieren, dass da Combined Events gibt. Da ist für jeden was dabei. Natürlich profitieren teilweise die Frauen von den Männern, von der Zuschaueranzahl, wie wir jetzt in Hamburg auch gesehen haben, aber ja, so ist es. Es ist Sport und wenn der gemeinsam verkauft werden kann, umso besser.
Hold that thought. Wir kommen gleich zurück nach Hamburg. Aber ich habe ein Traumszenario fürs Frauentennis. Die eine Hälfte wird eintreffen. Naomi Osaka wird zurückkommen. und ich hoffe nur, dass sie in einer Form zurückkommt, dass sie sofort einigermaßen gut spielt Anfang nächsten Jahres, dass sie vielleicht Halbfinale kommt. Und dann musst du aber ein bisschen helfen, weil niemand ist besser vernetzt in Australien als du. Ash Barty muss es doch unfassbar langweilig daheim sein, oder? Also stell dir mal vor, Osaka kommt zurück und trifft wieder was und die Barty sagt, okay, komm, wisst ihr was, ich spiele wieder ein bisschen. Das wäre doch das Idealszenario, aber das ist nicht wahrscheinlich.
Das wäre sehr lustig, also bei der Ash Barty, da fährt der Zug drüber, die fängt sicher nicht mehr an. Die fängt sicher nicht mehr an, die fühlt sich so wohl zu Hause, die genießt es, die will einfach nicht mehr reisen. Und wie wir jetzt mit der Dasha Saville gesprochen, ich meine, die ist im April weggeflogen von Australien und kommt erst nach Oktober wieder nach Hause. Und das ist schon zart. Und das will einfach die Ash Barty nicht mehr machen. Sie hat den Sport nie geliebt, was ein Wahnsinn ist. Sie war Nummer 1 der Welt, hat Grand Slam Turniere gewonnen. Bei der Osaka, wer weiß, ob die überhaupt zurückkommt. Das wäre natürlich super, wenn sie dann wieder diese Leichtigkeit oder diese Leichtigkeit gefunden hat, irgendwie wieder Tennis zu spielen und dann den Spaß und die Leidenschaft, weil das ist ja komplett flöten gegangen am Ende, bevor sie eben schwanger wurde. Aber ja, es gibt einige Optionen. Wir werden ja immer wieder überrascht. Und ich glaube, Jens, wir müssen uns weiter überraschen lassen.
Ja, das machen wir gerne.
Ja.
Jetzt bist du ja sehr, sehr eng vertraut mit der Sandra Reichel. Ja. Wie angefressen ist die Sandra? Oder hat sie, dass sie diese Lizenz für das Männerturnier, oder hat sich der Ärger schon gelegt? Weil, wie du sagst, Hamburg Combined Event hat natürlich nicht besser ausgehen können, als das wäre im Finalespiel bei den Männern. Dann hast du die Noma Akubi. Ja, im Finale bei den Frauen. Verliert sie zwar, aber okay, trotzdem super Woche gespielt.
Und jetzt zum Gravitz. Das Turnier gewonnen?
Ja, danke. Ja gut, aber jetzt wird das Turnier auseinandergelegt. Ja, vielleicht gibt es im nächsten Jahr noch den gleichen Termin wegen Olympia, aber ansonsten, die Sandra muss einen richtigen Hals haben.
Naja, es ist natürlich sehr enttäuschend. Sie hätte es natürlich liebend gern weitergeführt, das Herrenturnier. Ich finde auch, dass es ein Wahnsinn ist, was sie daraus wieder gemacht hat, in so einer schwierigen Zeit, in dieser Corona-Zeit da, wo es wirklich nicht einfach war. Und ich habe Hamburg noch nie so gesehen, den Roten Baum mit 10.000 Menschen, Samstag, Sonntag voll, unglaubliche Atmosphäre. Das war einfach ein Wahnsinn. Und es ist jetzt kein Ärger, sondern es ist einfach eine große Enttäuschung, dass sie es nicht weitermachen darf. Das ist so, der DTB vergibt eben diese Lizenz immer in Raten. Das war beim Stich so, dass die dann nach einigen Jahren das Gas abgedreht haben. Das ist
hat man ja jetzt auch gesagt damals, warum
genau,
eigentlich. Hat's auch gut gemacht, der Stich.
Ja, genau. Und das ist jetzt genau das Gleiche. Und wie das dann ausgetragen wird im nächsten Jahr, das steht noch in den Sternen. Das weiß sie selber noch nicht. Da gibt's mehrere Varianten, ob man es gleichzeitig macht, ob man es versetzt, eine Woche später, eine Woche früher. Nächstes Jahr ist natürlich ein bisschen schwierig mit den Olympischen Spielen, aber es wird eine Lösung geben. Und ich glaube, man hat das auch nach dem Finale gesehen, wie emotional dieser Moment war für die Sandra, weil sie hat sich wirklich ein Standbein dort geschafft und hat auch diesen Respekt von der Stadt, von vielen Sponsoren dort geerntet.
Und Sascha auch.
Und das geht unter die Haut und das hat mich gefreut für sie, dass sie diese Anerkennung bekommen hat und sind halt jetzt die Nutznießer, die Nächsten, die daherkommen, ne? Weil die Zuschauer werden wahrscheinlich trotzdem kommen.
Du kriegst jetzt eine Decke, zum Glück, ja. Das ist auch.
Wie Weltklasse. Der Hans ist übrigens unser Aufnahmeleiter und der ist Weltklasse.
Nein, den Hans kenne ich ja nicht Merci namentlich, aber wir sehen uns öfter und dann, das ist
das
alles
ist
gut.
Das ist traumhaft. Das ist ja wunderbar. Danke. So.
Magst du ein Wort zum Sascha sagen, der ja keiner von denen ist, die langweilig sind? Also ich finde, der Sascha gibt immer wunderbare, also nicht immer wunderbar, aber gibt immer, der sagt wenigstens was bei den Interviews.
Richtig.
Ist jetzt ein halbes Jahr wieder da, hat in Hamburg gewonnen. Gut, die Auslosung war jetzt nicht unglücklich, aber man muss ja trotzdem die Gegner schlagen, gegen die man spielt. Wie hat dir der Sascha gefallen letzte Woche?
Sehr gut. Also er hat sich eigentlich von Runde zu Runde gesteigert. Er hat das gemacht, was er tun musste am Platz. Am Anfang hat er jetzt nicht sein bestes Tennis spielen müssen, aber es waren einige Herausforderungen natürlich für ihn, wo er gegen Artifice gespielt hat, wo er gegen Van Asche gespielt hat. Das sind zwar die jungen 19-Jährige, die vor allem dieser Fiss, also das Ende des Matches, das war Wahnsinn, wie der draufgehackt hat. Und
aber warum hackt er die ganze Zeit drauf? Warum variiert er nicht? Der Sascha steht 4 Meter.
Weil er 19 ist. Ja, dann müssen wir halt noch ein bisschen Zeit geben. Aber der ist
geil, gell?
Der ist lässig zum Anschauen, ja. Und und von dem her war das ja super. Es ist ja schon ein bisschen ein gewisser Druck gewesen auf dem Sascha. Er wollte dieses Turnier gewinnen und was die Hamburg zu Hause schlafen, so viel verbunden mit dem Turnier. von Hamburg, wo er ja immer als Kind hingegangen ist, mit seinem Bruder dort war und hin und her. Also 1A vom Kopf her auch, wie er das gemeistert hat. Und dann, ich meine, ich habe ihn nach jedem Match interviewt, er polarisiert einfach. Entweder die Leute mögen ihn oder die mögen ihn gar nicht. Also da gibt's nichts dazwischen, wo man sagt, ja, der ist so langweilig, der ist wurscht. Er wird immer was von sich geben, wo du denkst, hat er das jetzt wirklich gesagt? Und warum sagt er das? Aber es ist, er sagt zumindest was. Er hat eine Meinung und,
ich bin 5 Minuten später sagt er vielleicht schon was anderes. Aber sagt er was anderes. Also in dem Moment, wo er sagt, Moment, ist er, glaube ich, ja, meint das, glaube ich.
Genau, und es ist witzig, also ich liebe es, ihn zu interviewen, weil irgendwie immer was anders kommt. Du kannst ihm andere Sachen fragen, irgendwie, das ist für ihn total okay. Und das macht dann Spaß, ne? Von dem her war das für ihn eigentlich eine perfekte Turnierwoche, hätte nicht besser laufen können.
Grundsätzlich, das Turnier ist aber schon für die Veranstalter auch schwierig. Du hast 2 Top-10-Spieler mit dem Rublev und mit dem Ruth. Und der eine kommt ziemlich müde aus Bastard an. Und der Ruth hat sich, glaube ich, im ersten Spiel schon beschwert, dass die Plätze ihm nicht taugen. Der war nicht so richtig da. Aber das ist halt wahrscheinlich das Schicksal der Turnierveranstalterin in dem Fall, dass du eben nicht auf 1 gegen 2 bauen kannst. In Hamburg war es wurscht, aber ist schon schwierig auch, oder? Wenn du
mit jemandem einkaufst. Du weißt natürlich nie, wie die in der Vorwoche spielen. Ob sie sich verletzen oder nicht, es ist immer schwieriger, ein Turnier aufzubauen auf einen oder zwei Spieler. Deswegen muss man das gesamte Paket sehen. Das sage ich ja immer zu den Fans und zu Freunden. Wenn die sagen, jetzt ist der weg, ist es der weg. Es können andere auch sehr gut Tennis spielen. Eine Nummer 80 der Welt spielt auch unglaubliches Tennis. Also natürlich will man die Stars sehen, aber davor ist man halt nie gewappnet, dass da irgendwie was passiert. Ne? Aber wie gesagt, in Hamburg ist es jetzt gut gegangen. Da in Kitzbühel ist natürlich wichtig, dass die Österreicher gut spielen oder die Deutschen gut spielen. Die ziehen natürlich auch. Und von der Kombination her. Also du brauchst die Breite bei einem Turnier. Dann macht es das Ganze natürlich, oder die lokalen Matadoren für das Turnier, dann macht es natürlich nochmal interessanter.
Dienstagabend ist lang geworden. Sehr lang, ein bisschen kalt auch, deswegen ist gut, dass du eine Decke, gestern hast du keine gehabt, glaube ich, du hast eine lange Hose angehabt, immerhin.
Ja, richtig, aber ich habe nur meinen Regenjackerl mitgehabt und ich bin dann beim zweiten Satz ins Büro gegangen, weil ich konnte nicht mehr im Studio verweilen, weil es so kalt war.
Das darf dir nicht passieren. Christian Bayer wird übrigens gerade massiert, das ist natürlich ein Service, den man nur bei Servus TV kriegt, glaube
ich. Also ich kriege den Service nicht, das kriegt nur der Herr Bayer, weil der ist ein bisschen ein Diva.
Ich wollte gerade sagen, der Bayer ist ein Diva, er hört uns zum Glück nicht, aber Herr Herr Bayer ist ein Diva, ja gut, dann passt das, alles okay. Was hast du beim Dominik gesehen an diesem Dienstagabend?
Ich habe alles gesehen. Ich habe natürlich die Unsicherheit bei ihm gesehen. Also es war ein sehr durchwachsenes Match. Er hat zaghaft agiert oft und sicherlich in dem Match auch oft an sich gezweifelt, aber hat sich durchkämpft. Er hat sich in die zweite Runde gekämpft. Wichtig ist der Sieg. Er hat 7 Satzbälle insgesamt abgewehrt, 5 im ersten und 2 im zweiten. Und wir wissen alle, dass er besser spielen kann. Dass er vielleicht noch einmal ein bisschen mehr die Grundlinie suchen könnte in seinem Spiel, wenn er das aufbaut. Er ist einfach zweit hinten und wichtig ist die Länge in den Schlägen, die fehlt ihm halt oft und deswegen kommt er dann in Bedrängnis und ist in der Defensive. Also wenn er diese Schläge oder wenn er diese Länge in den Schlägen findet, dann ist es ein ganz anderer Dominic Thiem. Aber wie gesagt, im Tennis ist es wirklich so, dass der Knopf kann einfach aufgehen irgendwann einmal. Er muss dranbleiben, er trainiert fleißig, das wissen wir. Er hat einiges im Team umgestellt. Da müssen wir auch mal warten, bis das Früchte trägt. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Und von dem her war das ein bisschen ein Herumgemurkse, aber er hat gewonnen letztendlich. Und das freut mich für ihn. Und heute ist wieder ein neuer Tag. Und wie gesagt, vielleicht kann er ein bisschen befreiter am Platz gehen.
So, da gleich die Anschlussfrage. Du hast ja ihn und den Ofi gemeinsam für Servus TV, am Montag war es, glaube ich, wo hier noch Sommer war übrigens, interviewt auf der Couch. Ist das, weil der Stefan Steinacher hat dann auch mich danach gefragt, ob das nicht eine komische Situation ist, dass Dominik plötzlich nicht mehr alleine jetzt so ein bisschen alles schultern muss, sondern dass der Ofi in der Weltrangliste auch vor ihm ist. Denkst du, dass er ein kleines bisschen vielleicht helfen kann, dem Dominik, dass eben weniger Druck da ist?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist gut, wenn man so eine gesunde Rivalität mit jemandem hat. Und da ist jetzt, glaube ich, er ist die Nummer 3 in Österreich, oder? Ich glaube, der Rodionov ist auch noch vorher. Und ich glaube, dass das nicht schlecht ist. Wobei, ich weiß nicht, ob er sich daran misst jetzt großartig, sondern er will halt einfach an der Weltspitze wieder vorne mitmischen, so wie früher. Und ich habe das recht witzig gefunden, dass es so eine Doppel-Interview-Situation gegeben hat, Doppel-Pressekonferenz gegeben hat. hat. Haben wir auch vorher noch nicht gesehen. Die zwei verbindet ja doch der Wolfgang Thiem, ne, der Vater vom Dominik und der Trainer. Der halt alles überschaut vom Sebastian Offner. Also von dem her, glaube ich, verstehen sich die zwei ganz gut. Ich habe es auch witzig gefunden. Also ich habe sie übereinander gefragt bei dem Interview und das war eigentlich ganz, ganz erfrischend, sie einfach ein bisschen entspannter zu sehen, vor allem den Dominik, weil ich glaube, das ist momentan, Presse ist jetzt nicht so was, worauf er sich wahnsinnig freut, immer wieder zu wiederholen, warum funktioniert es nicht, immer wieder sagen zu müssen, okay, er ist dran, er tut, das ist natürlich auch schwierig, gell? Das verstehe ich natürlich auch, aber nein, das war eigentlich ganz, ganz, ganz nett, das zu sehen und das Interview, also meinerseits ist eigentlich total gut gelaufen, muss ich sagen, es war nett.
Also wir haben bis jetzt nur wichtige Fragen behandelt, aber jetzt kommen die richtig wichtigen Fragen. In deiner Heimat, eine gibt's noch. In deiner Heimat Australien.
Und jetzt wieder Schlangen und Haie oder
pass
wie?
Pass auf, in deiner Heimat Australien findet er gerade. Und ich bin mir sicher, dass dein
Bub. Wir wieder Fußball,
oder? Nein, pass auf, ich bin mir sicher, dass dein Bub nur deshalb heimgeflogen ist mit deinem Mann, weil die alle ganz narrisch sind auf dem Frauenfußball. Interessiert sich irgendjemand in Australien, nach deines Wissens, in deinem Bekanntenkreis, für diese Fußball-WM?
Also es ist in keinem unserer Gespräche jemals das Damenfußball.
Auch nicht mit deinen Freundinnen dort oder so.
Nein, also wir sind jetzt nur, überhaupt nicht da. Aber ich bin mir sicher, dass ich weiß gar nicht, wie gut besucht das jetzt ist.
Ja, sehr gut eigentlich, sehr gut.
Ja, die meisten Spiele. Ja. Dann passt immer Australien. Australier sind eigentlich sehr ein sportbegeistertes Volk, also ich glaube jetzt schon, dass da viel Zuspruch ist. Ich muss ehrlich sagen, mit meinen Freundinnen habe ich jetzt so wenig Kontakt gehabt, weil ich selber so viel zu tun gehabt habe. Mit meinem Mann natürlich mehrmals am Tag Kontakt, aber haben doch nie über Frauenfußball jetzt gesprochen. Also dem, ich glaube, dass der sich jetzt nicht so wahnsinnig viel anschaut dort, obwohl er sportbegeistert ist. Was soll ich jetzt sagen?
Das ist ein guter Schlusspunkt für die Big Show 621.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!